Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 80, heute mit Matt.
Willkommen,
Flydi.
Hallo Internet.
Felix.
Nitro.
Und mit meiner einer.
Hast du wieder Internet?
Ich hab
Internet. Dann sag doch Internet.
Internet. Wie macht's für dich? Jeder mag das Internet.
Ausgezeichnet.
Außer wenn es nicht da ist.
Wie ist er denn? Illtrippin?
Ja,
Illtrippin.
Ist nicht in Ordnung. No.
Ja, frohes Neues von mir auch noch. Ich war ja letzte Woche nicht da.
Unglaublich.
Ja, ich habe einfach mal blau gemacht. Nur auch sagen. Aber dafür war die Sendung ganz gut.
Wie blau?
Hast du zugehört? Dafür, dass du blau warst oder dafür, dass wir ohne dich waren?
Sowohl als auch.
Er hat sie schön gesoffen.
Ja, wahrscheinlich so, sowohl als auch.
Ja, genau.
Okay.
Dann hatten wir aber trotzdem irgendwie ein Fuck-up letzte Sendung. Also meine Schuld, glaube ich.
Jedenfalls ich glaube,
die Sendung. Die Sendung
also ich habe nochmal geguckt, ich habe die richtige Version hochgeladen
und
die war komplett.
Hochgeladen, genau.
Ich habe nämlich einfach irgendwann meinen Laptop zugeklappt und
aber war fertig.
Ich glaube, war fertig.
Naja, war fertig. Ja. Ich habe die Sendung geschnitten und hochgeladen brav und auf Honig drüber laufen lassen und habe dann einfach auf Veröffentlichen geklickt, weil ging ja immer. Doch. Und irgendwie ist beim Rausrechnen Blafu passiert und deswegen war die Sendung irgendwie nicht komplett. Nicht komplett.
Ja, das war irgendwie nicht compliant und dann ist irgendwie auf Honig abgebrochen, weil wir irgendwas Böses gesagt haben wahrscheinlich.
Vielleicht, wahrscheinlich, wir haben irgendwelche bösen Wörter. Wenn wir es am Anfang machen, ist es vorbei, oder?
Scheiße. Ja. Oh. Nee, das ist echt blöd. Also.
Jedenfalls war irgendwas kaputt und es ist erst einen Tag später aufgefallen und dann haben wir einen neuen Release rausgegeben und ich habe auch gleich mal die Funktion Release getestet, die ja in unserem CMS auch drin ist, sodass eigentlich die Clients, die wissen, wenn sich die UID ändert von einem Post, von einem Podcast-Post, dann sollten sie es neu runterladen. Also vielleicht, wenn ihr euch wundert, dass euer Client es irgendwie doppelt geladen hat, dann war das der Fall. Und wenn es euer Client irgendwie nicht richtig implementiert, dann müsst ihr es einfach nochmal neu laden. Wenn ihr euch wundert, irgendwie, dass nach 2 Stunden irgendwas abbricht mitten in der Sendung.
Was ja vollkommen mitten in der Sendung ist, muss ich jetzt halt so sagen.
Ja.
Weil es so lange gesendet hat.
So lange.
Über 3 Stunden.
Über 3 Stunden.
Ja, wir hatten auch viel zu sagen. Und
ja. Er hat auch eine lange Pre-Show. Wie diesmal wahrscheinlich
aber
auch.
Wir waren auch lustig.
Waren wir lustig?
Ich weiß gar nicht.
Wir waren wahrscheinlich sehr niveaulos.
Zumindest
hey.
In der Pre-Show waren wir lustig.
Genau, in der Pre-Show waren wir noch lustig.
Nee, ihr wart auch danach in der Sendung
halt
auch.
Nur dumm, geschmacklos und unlustig.
Ja. Wie
das
immer.
Das können wir ja.
Unser Credo ja natürlich. Ja.
Ich guck mal, ob unsere Kommentare... Egal, erzähl weiter.
Deswegen auch gleich noch unser CMS so ein bisschen gefixt, weil dann da irgendwie doch ein Problem war mit diesem Release. Aber geht jetzt wohl. Und der Leadname, der hat uns auch ein neues Schmankerl verpasst, weil jetzt steht, wenn ihr jetzt live hört und jetzt auf binärgewitter.de geht, genau, es geht also für die Podcast-Hörer nicht.
Das heißt, die es schon haben, brauchen es jetzt nicht mehr.
Die es schon wissen jetzt, die jetzt sowieso live hören, aber die können trotzdem auf binärgewitter gehen. Da steht jetzt hinter live, nämlich, dass wir wirklich live sind, nämlich on-air.
Verrückt.
Ja. Wenn wir nicht live sind, steht da nicht on-air.
Krass.
Ja.
No, das ist Hardcore, würde ich
logisch
sagen.
Hat eigentlich uns der Leadname gebaut. Und ihr könnt ja einfach mitentwickeln an unserem kleinen CMS. Der Matt entwickelt auch gerade rum, also zumindest auf designtechnischer Ebene. Also vielleicht haben wir dem nächsten Relaunch, dass alles schöner aussieht.
Genau, da haben wir nachher noch einen Pick dazu.
Wunderbar. Der Makefu wollte jetzt auch noch sich an die Hörer wenden.
Genau, ich habe ein Anliegen an alle unsere Hörer.
Genau. Ding, 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 ding.
Genau, und ihr braucht es auch, das wisst ihr jetzt nur noch nicht.
Ach so, okay.
Genau, es geht darum, auf Arbeit habe ich so CI eingerichtet für all die coolen Sachen, die ich mache. Also das heißt, so automatisches Testen und dann Deployment und solche Sachen. Und ich habe es quasi jetzt so eingerichtet, dass ich von meinem Continuous Integration Tool, was das Test macht, bekomme ich ein quasi ein HTTP Post Request, wenn der Test gefailed ist oder halt entsprechend successful war. Und dadurch wird dann quasi ein Lautsprecher angesprochen, der dann lustige Sounds macht. Das heißt, jetzt ist es aktuell so, dass ein Post ist gefailed, dann kommt
ding, 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 ding,
ding,
ding. Okay.
Und wenn er gefailed ist, wenn er successful war, dann kommt uiuiui. So. Soweit so gut. die Sache ist, die Sounds sind nicht gut genug. Und deswegen brauche ich die Hörer, die lustige Sound-Samples an entweder hier an ins Irk schreiben oder per E-Mail schicken oder Twitter oder irgendwelche anderen Dinge.
Genau, an makefu-braucht-sounds@syntax-fehler.de.
Genau. Oder halt einfach ins Irk oder an @binärgewitter oder @makefu. Hauptsache, es kommt bei mir an. Und wenn ich gute Vorschläge bekomme, dann werde ich die natürlich auf GitHub stellen und dann wahrscheinlich verklagt werden, weil die irgendwie gebraucht sind für irgendwie Sachen. Was kein Problem ist, was ich dann auf mich nehme. Und den Source.
Sicher?
Ja, und den Source Code.
Ich würde mir das ja nochmal überlegen.
Die werden verkryptet.
Den Source Code von den Audio-Files.
Den Source Code von diesem
Base Hook. 64.
Genau, also der Source Code von diesen Hooks wird dann, oder von diesem Hook, was ich gebaut habe, der dann quasi mit dem Lautsprecher-Ding spricht. Wird dann auch quasi auf GitHub gestellt. Ohne, dass ich meinen Arbeitgeber dafür befrage. Ich mach's einfach. Weil ich so
evil bin. So ein Outlaw.
Outlaw.
Okay. Dass du wahrscheinlich einfach nicht darfst nach deinem Arbeitsvertrag.
Wahrscheinlich nicht, aber so ist es halt. Ist ja auch dann quasi nach der Arbeit immer.
Ist ja dann wieder jetzt.
Ja, gut. Dann genau, also es ist für so die Arbeit, aber nach der Arbeit gebaut.
Ja. Da kannst du machen, was du willst.
Genau. Und
okay, also wenn ihr Ideen habt oder selber komponieren möchtet, dann...
Wie gesagt, zwei Sound-Samples, einmal für einen gefailten Test und einmal für einen gepassten und dann ist quasi Gewinn.
Genau.
Ja, vielleicht noch einen für Instable, dass wenn er mal...
Es gibt kein Instable.
Ach komm.
Ist das ganz oder gar nicht?
Das ist, ja, was soll denn das für ein Sound sein?
Ja. Weiß ich nicht. Dum, 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 so lang, bis er wieder grün wird.
Sie kämpfen die Musik auf jeden Fall.
Manchmal so ein bisschen Suspense rein, so. Dun, dun, dun,
dun. Nee, eigentlich so die Jeopardy-Musik dann.
Yeah. Ja, oder die alte Wartemusik aus dem C3.
Genau. Die Kongress-Wartemusik dann. Ja.
Und zwar so lange, bis es gefixt ist.
Ja, so lange, bis es, nee, wenn es schon gefixt ist, so lange, bis der nächste Bild läuft und es wieder komplett auf grün geht.
Genau.
Das könnte man machen.
Okay, kommen wir zum Tumblr der Woche. Wer hat denn reingeschrieben?
Radele. Das war ich. Tumblr der Woche, nachdem jetzt hier im Fußball auch schon das ganze Outing einsetzt. Mir ist nichts Besseres untergekommen diese Woche.
Ich hatte irgendeinen guten, aber ich habe nicht mehr gefunden.
Fake Nerd Guys.
Ja.
Und das ist ein Tumblr, der irgendwie Leute sammelt, Fotos von Leuten sammelt, die zweifelhafterweise sich als Nerds ausgeben.
Das ergibt keinen Sinn.
Weil Nerd sein so extrem toll ist und die bestimmt die ganzen Mädels abkriegen und deshalb müssen wir uns natürlich verbünden und müssen sagen, wir sind die echten Nerds.
Sind wir das? Aber so Scheiß würden wir nie tun.
Eben. Ja, du bist schon nackt.
Ja,
ich meine, ja, das muss man ja...
Ich muss mich nicht halb ausgezogen zeigen.
Das ist so. Hier schon wieder so Bullshit, weil ich habe das auch gesehen und das ist einfach ein Charakter aus Batman. Also sie hat quasi so Cosplay-Shit und einer sagt, das ist ja voll bescheuert, weil sie irgendwie alle Sachen vereint, aber in Wirklichkeit gibt es diesen Charakter. Und der es gepostet hat, ist einfach ein Noob.
Noob. So ist es. Egal.
Ja, trotzdem. Ja. Könnt ihr mal wieder lustige Bilder angucken, wenn ihr wollt.
Bilders.
Mehr Bilder. Mehr Bilder für Mediengewinner.
Sehr gut.
Dann Tote der Woche ist dieses Mal das, also IBM baut ja nicht mehr so viel Hardware und jetzt das letzte bisschen Server-Zeug, was sie noch bauen, wollten sie irgendwie auch loswerden.
Oder Lenovo hat gesagt, ja, wir wollen es unbedingt haben. Wir wollen alle eure Sachen haben.
Dann ich meine, das hat ja bis jetzt für die ganz gut funktioniert so.
Ja. Die einzigen, die ja mit Hardware Geld verdienen, sind ja Apple, ansonsten verdient ja irgendwie gar keiner mehr mit Hardware Geld.
Einfach nur Chinesen, doch. Zum Beispiel die Alcatel-Phones, die einfach super cheapo sind, verdienen unendlich viel Geld damit.
Echt? Die verdienen Geld damit?
Ja. Also nicht Alcatel Lucent, sondern halt nur noch der Name Alcatel, die China-Szene halt.
Ja.
Und die haben echt krass viele Phones.
Ja, da läuft ja Firefox OS drauf.
Nee, ja auch. Also läuft auch Android drauf und Firefox OS.
Ah. Gut, also Servergeschäft ist jetzt verhökert an Lenovo. Genau. Dabei hatten die doch irgendwie mehrere potenzielle Käufer oder so. Hat nicht Dell auch gesagt? Oder nicht
noch Dell hat doch auch kein Geld. Die sind doch aus. Also.
Die kaufen sich doch gerade selber oder so.
Kaufen sie es?
Na, Michael Dell kauft doch seine eigene Firma wieder oder so.
Macht das viel Sinn? Würde ich auch machen.
Wollte er.
Nicht, dass er jetzt hier Money back to the shareholders.
To the future. Money.
Back to the future.
Back to it.
So,
weiter okay. geht's. News. Linux 3.13 ist da.
Und was kann's?
Mehr. Also ich habe mal hier den Kernel Newbies Wiki-Eintrag verlinkt. Es hat sich ein bisschen was getan. Also sie haben unter anderem einen neuen Block-Layer für SSDs eingeführt. Irgendwie in F-Tables ist jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wirklich drin. Das wurde ja lange angekündigt. Hatten wir, glaube ich, schon ein paar
Mal drüber geredet. Ihr habt also, mich ja ausgelacht. Ich habe gesagt, das kommt.
Ja, jetzt ist es scheinbar da.
Ist das was Gutes?
NF-Tables, das ist der mehr oder weniger besser performende und irgendwie neu geschriebene Nachfolger von IP-Tables.
Ah, sweet.
Also Firewall, Paketfiltering, Routing und so weiter.
Aber ist jetzt drin, die ersten Wrapper, die funktionieren da ringsrum, sind jetzt auch veröffentlicht.
Ja, damit es einfach aussieht noch wie IP-Tables, damit nicht alles explodiert die ganze Zeit. Weil es ja relativ tief im Kernel ist.
Ich meine, es gibt ja viele Skripte, die auf IP-Tables aufsetzen. Auch kann man ja auch einen Wrapper außenrum bauen.
Nee, also NF-Tables ist ja noch relativ tief, dass du darüber dann quasi nur Wrapper brauchst, damit das halbwegs an die IP-Tables aussieht.
Das ist im Endeffekt nur die Engine im Kernel selbst, die das quasi
tut. Aber die haben natürlich auch eigenen, dass es dann cool aussieht wieder, weil IP-Tables ist halt auch schon ein bisschen angestaubt.
Das ist schon ewig alt. Und es gab ja schon, wir hatten das letzte Mal drüber geredet, mehrere Versuche, das irgendwie abzulösen und irgendwie sind alle gescheitert. Und,
aber jetzt kommt's,
wirklich.
Aber bei mir noch nicht. Ich bin nämlich gerade bei meinem Update und ich bin bei 3.12.8.
Ja, ich bin auch da schon. Habe ich gestern geupdatet schon.
Ja. Das hilft aber nichts. Ich bin nicht weit genug.
Ja, musste unstable anmachen.
Nee, nicht bei Arch Linux.
Arch Linux unstable.
Das ist nur für die harten Leute.
Das ist Arch Linux kaputt. Das ist einfach so.
Das ist nicht nur Arch Linux
Masochismus. Das ist das ist Arch Linux Explosion Mode.
Always explosion all the time. Das ist
richtig auf der harten Welle surfen.
Ja. Das ist so ein bisschen wie so ein Arnold Schwarzenegger Movie dann. Einfach die ganze Zeit Explosion.
Den Rest könnt ihr euch irgendwie selber durchlesen. Ja. Also bei Radeon, bei
höher, schneller, neuer, mehr
Chips sind jetzt endlich, da ist irgendein kleiner Bug gefixt worden, dass das jetzt irgendwie nicht mehr so viel Power verbraucht und irgendwie alles anmacht. Also wenn ihr irgendwelche AMD-Grafikkarten habt, ist das wohl ganz cool. Und den Rest müsst ihr euch einfach mal durchlesen. Ich denke, das mit dem Firewall-Zeug ist, glaube ich, die richtige Neuigkeit, dass das jetzt so langsam kommt. Und ansonsten, wie immer, schneller, höher, weiter, toller, besser und mehr und sowieso.
Mehr Dinge.
Viel ButterFS fix, da kommen wir nachher
noch zu. Oh ja, so viele Patches einfach.
So viele Patches.
Ja. Wir sind nur zwei, die sie hier
gehen anfangen. Wir in die Ukraine.
Machen wir das?
Also,
ist ja gar nicht so weit weg.
Ist ja gar nicht genau. Wir sind ja schon in Russland, das ist ja quasi Nachbarland. Was passiert denn da?
Das ist, fand ich, interessante News. Und zwar ist das ein von Vice, also quasi hochqualitative Content. Und es geht darum, dass wohl einige Leute in der Ukraine, also da ist gerade super Explosion, quasi genauso wie Arch Linux Unstable.
Nee, ich glaube, das ist schlimmer.
Noch schlimmer.
Also, weil da sterben Leute bei Arch Linux Unstable.
Stimmt nicht. Nur deine Gehirnzellen quasi.
Ja, oder die Maschine oder der Kernel oder wer auch immer.
Also. Ist schon mal jemand wegen Arch Linux Amok gelaufen?
Wahrscheinlich. Das weiß man, das merkt man dann halt immer nicht. Der schreibt ja keinen Abschiedsbrief oder es liest halt auch dann keiner.
Ja, oder wahrscheinlich ist dann halt irgendwo kaputt gegangen, verloren gegangen auf der Platte.
Wahrscheinlich, ja. Aber wahrscheinlich, weil seine Festplatte abgeraucht ist.
Oh. Mein Dateisystem hat alles vernichtet, sogar mein Abschiedsbrief.
Jedenfalls. Oh, so, kommen wir wieder zurück in die Ukraine. Wie hat er den vorher schon geschrieben?
Deswegen, auf seiner zweiten Platte. Und dann hat auch da das Dateisystem das kaputt gemacht.
Auf jeden Fall, macht total viel Sinn. Ja, so, kommen wir wieder in die Ukraine. Und hier war es so, dass Protestanten wohl Textnachrichten bekommen haben, wo also drin stand...
Leute, die protestieren, nicht Protestanten.
Ich hab das heute auch im Radio gehört und dachte so, okay, sind die alle Protestanten dort? Also,
nein, es ist kein religiöser...
Die Katholiken haben es nicht bekommen, nur die Protestanten, genau.
Genau, und die Frage ist, wie haben die herausgefunden, dass die nicht Katholiken sind?
Schwierig. Und,
genau, also sie haben eine SMS bekommen. Dear Subscriber, you are registered as a participant in a mass disturbance. Und das ist schon ziemlich Orwell einfach.
Tja, ich meine, das ist ja mit der Mobilfunktechnik einfach.
Man nimmt
ja auch sein Handy nicht mit zu Demonstrationen.
Nee, es ist kein Dings gewesen. Nur daraus quasi, dass du in dem Bereich warst, wo diese Dings waren, sondern sie haben wohl auch Nachforschungen gemacht auf Facebook und Twitter und so. Und haben halt geschaut, welche Leute da geschrieben haben, dass sie sich jetzt gleich bei einer Demonstration treffen.
Das ist was, das habe ich heute.
Bei uns ist das übrigens auch verboten. Mehr als 3 Leute, die sich irgendwo treffen, sind automatisch eine Demonstration.
Oh, was machen wir hier?
Und können aufgelöst werden.
Und hoffentlich kommt nicht die Polizei vorbei.
Die Polizei und löst uns auf.
Wir sind ja in Russland.
Also erstens sind wir hier in dem Gebäude, was früher von der Polizei bewohnt wurde. Und zweitens.
Ausrichtungszeiten sind übrigens noch offen. Kein Problem.
Und zweitens gilt das natürlich nur für draußen im öffentlichen Bereich, nicht hier im privaten.
Da draußen ist aber auch echt kalt.
Aber da ist dann natürlich dann die Frage, also speziell natürlich, die machen sich die Regeln jetzt, aber ist Facebook dann auch für die sozusagen öffentlicher Raum?
Ja.
Das heißt, im Prinzip ist die Ukraine, was die Akzeptanz des Internet angeht, schon weiter als Deutschland.
Dang. Shit, das ist ja verrückt.
Aber man muss ihn lassen, sie haben die Nachricht nett formuliert. Also da steht nirgendwo eine Androhung von Prügeln oder so.
Ja,
genau. Ja, aber ist echt extrem hart, wenn man bedenkt, dass wir mittlerweile in Deutschland ja auch so, glaube ich, in Berlin und so anonyme Funkzellenabfragen und so weiter haben, die passieren, ohne dass nachher jemand darüber Bescheid bekommt, dass er da abgefragt worden ist.
Ja, aber auch, dass da noch niemand Bescheid weiß, weil das quasi einfach so passiert ist. Ja,
genau. Und das ist ja im Prinzip nur der nächste logische Schritt. Und vor dem Hintergrund, dass gerade der 30C3 war,
alle, die da waren, die alle in der Funkzelle waren für die Zeit.
Alles böse Hacker.
Alles böse Hackers. Deswegen einfach das Telefon
dass
nicht
mitnehmen. Dass die noch wieder heimfliegen durften, teilweise.
Das ist echt verrückt einfach. Jedenfalls fand ich eine interessante News auf jeden Fall. Dazu habe ich dann noch verlinkt eine Infografik, weil alle Leute lieben Infografik. Und zwar, wie quasi die Ukraine ihre Gesetze geändert haben, damit quasi alle Protestaktionen auf
alle Protestanten?
Nein, nicht Protestanten, Protestaktionen.
Protester.
Protester.
Protesterinnen.
Genau, oder Protesterinnen. Das hört sich auch falsch an. Genau, wie quasi gegen die vorgegangen werden kann, und zwar quasi gesetzmäßig, weil es gibt das Gesetz, das heißt, du kannst es dann tun.
Ja.
Und da ist genau das Problem, was wir an ganz vielen Stellen haben. Wir haben quasi Gesetze gegen bestimmte Sachen, aber das heißt noch nicht, dass man die Sachen niemals tun sollte. Zum Beispiel driving in the columns of more than 5 cars. Also wenn du mit 5 Autos zusammenfahren fährst, dann darfst du quasi dein Führerschein kann dir weggenommen werden und du darfst dein Auto für 2 Jahre nicht mehr fahren.
In der Ukraine?
Ja, in der Ukraine, genau.
Wollten wir nur dazu sagen. Also
nicht hier. Also hier kannst du auch schon im Stau stehen, das ist okay.
Ja, man kann auch bei uns so einen Schnee geben, das weiß man aber nicht. Also, wie gesagt, mehr als 3 Leute draußen treffen, ist auch schon gefährlich. Von daher, gut, aber das betrifft jetzt nur die Ukraine. Ja.
Ja, interessant an der Tatsache ist ja genau das, was vorher kurz angesprochen wurde, auch, dass auch eben entsprechende Aussagen auf Facebook und Twitter, also in Social Networks, gegen dich verwendet werden können. Genau, gibt's, wie ich vorher im Radio gehört habe, auch jetzt Gesetzesgrundlagen dafür, die nachher gegen dich zu verwenden. Ja. Jetzt frage ich mich, wie ist das mit GitHub? Weil hier jemand in einem Pull-Request, als Reply auf einen Pull-Request, der Project Owner geschrieben hat, dass er sich den Pull-Request später anschauen wird, viel später, weil er gerade in der Ukraine ist und da ist gerade Revolution. Ne? Und da wird es wohl ein bisschen dauern. Ob das schon eine verwerfliche Aussage ist?
Auf jeden Fall. Nee, er hat ja gesagt, hat er nicht gesagt.
Er hat gesagt, das ist Revolution. Ja, das,
genau.
Vielleicht es wird ja impliziert irgendwie, dass der da vielleicht dabei ist, aber...
Vielleicht,
ja,
weil sein Internet so schlecht ist, weil die ganzen Leute
in Facebook surfen. Sonst würde er das nicht sagen, weil sonst würde er sagen, hier sind gerade böse Leute, die irgendwie die Staatlichkeit angreifen oder so.
Aber
er hat gesagt, hier ist Revolution.
Aber er hat gesagt, hier ist Revolution, sorry. Also es tut ihm sogar leid, dass der Revolution
in der Regel vor Gericht als Schuldeingeständnis angenommen wird. Ja.
Genau, er ist nicht dran schuld, er hat damit angefangen. Und das, also, wäre ein richtiger Programmierer, der für das Dictatorship wäre, dann könnte er auch weitercoden, weil er wäre kein Problem für ihn.
Ja.
Ja.
Außer, dass halt Internet langsam ist, weil alle auf Facebook sind. Ist ja wohl klar.
Mhm.
Ja, gut.
Hätten wir das geklärt.
Ukraine, böse.
Ja, das ist schon nicht so lustig. Also seitdem die vor allem sich da irgendwie gegenseitig mit Waffen bekämpfen und Leute sterben, ist das irgendwie nicht mehr vorher friedlich demonstrieren, okay, aber jetzt wird es da echt wieder mal ernst. Das ist schon, und so weit weg ist es gar nicht, ja? Denn man denkt immer irgendwie, ja, Ukraine.
Wie lange fährst du mit dem Auto?
Keine Ahnung, aber es ist ja nur 2 Länder weiter quasi.
Ja. Ja. Russland ist halt auch ein Land irgendwie.
Ja. Wenn man Österreich und Rest Jugoslawien jetzt mal wieder zusammenzählt, ja, wahrscheinlich.
That's
yeah. Ja, aber ich meine, wie nah die Ukraine ist, denkt man mal zurück an 1986.
Kann ich nicht.
Ja, Tschernobyl. Ja, da ging damals auch ganz schön vielen hier die Düse, weil so weit ist das dann, also was Wetter und so angeht, ist die Ukraine gar nicht weit weg. Haben die noch Atomwaffen dort?
Die haben auf jeden Fall noch Atommüll.
Praktisch gleichwertig, okay.
Identisch, genau. Und diese krassen Hunde, die einfach super verstrahlt sind. Und so.
Diese bösen Hunde.
Kennt man doch von Shadows of Chernobyl.
Ja, genau. Ist auch voll realistisch.
Total. Ist wirklich so, Mann.
Computerspiele. Computerspiele Sachen, sind, Dinge, ja. Zeug, Kram.
Echt. Abbild der Realität.
Ja.
Okay.
Ja. Genauso wie World of Warcraft. Einfach.
Auf jeden Fall.
Abbild von einer bestimmten Realität halt.
Nur von einer bestimmten?
Ja. Hm. Genau. Nur noch als nächstes ganz kurz. Leute sagen dumme Sachen im Internet. Heute mit Gene Simmons, das ist der Gitarrist von KISS, und der hat mal wieder gemeint, dass er sich gegen die bösen Computer Piraterie-Leute stellen muss, indem er sagt, dass quasi alle Peer-to-Peer-Nutzer und besonders die Leute, die damit angefangen haben, Zwangsarbeit in Arbeitslagern verrichten sollen.
Genau, weil er sich jetzt sein zweites Klon nicht mehr vergolden kann.
Ja, richtig.
Oder sein Pool mit...
Oder sein Arsch.
Ja, so, ja. Was auch immer. Er kann sich jetzt seinen Arsch nicht mehr vergolden, deshalb... Ja, das ist schon eine ganz schön traurige Geschichte für den
hart.
Typen.
Und er hat halt auch gesagt, dass wir wie Nazis in Arbeitslagern eigentlich arbeiten müssten. Also
ja, richtig.
Peer-to-Peer-Leute.
Ja, nicht das wie Nazis in Arbeitslagern, sondern wie die Leute, wie quasi...
In den Nazi-Arbeitslagern.
Ja, in den, nicht, das andere wäre ja noch zu einfach.
Ja, sure. Das ist...
Ja.
Idioten.
Idioten im Internet. Also, ja. Oder echt auch.
Aber ich meine, guck dir den mal an, der hat da sonst immer so ein Clownsgesicht und irgendwie streckt die Zunge raus. Oder war das der andere?
Ich glaube, alle strecken die Zunge raus bei KISS, oder? Deswegen heißen die ja so.
Mhm.
Würde ich jetzt verraten.
Dann können wir gleich noch den .com der Woche machen. Der wollte ja die große Party machen.
Die Internetparty. Die große Internetparty.
Die Party läuft immer noch. Die ist niemals aus.
Die ist ja irgendwie ins Wasser gefallen.
Mega-Party.
Weil, Mega Upload-Party. Ja,
genau, die Mega Fail-Party.
Genau, die Mega, Mega Party im Arbeitslager.
Weiter gelb, gelb, ja. Compliance-Lampe, gelb.
Erzähl doch weiter.
Sorry.
Genau, ist ins Wasser gefallen, weil die.
Hat's geregnet oder was?
Sein Schiff ist untergegangen, sein Partyschiff ist untergegangen. War das Mega Partyboot.
War das nicht EU-Boot? Hattet ihr nicht was
mit seinem Party-Hat?
Ich finde einfach die newsgood.com Mega Party ins Wasser gefallen.
Sorry.
Erzähl doch weiter.
Sorry,
das ist total die interessante News.
Ich suche gerade, wer das
gibt. Du kannst doch auf deinem Computer Telefon schauen.
Ist ja egal. Jedenfalls hatten die neuseeländischen Behörden irgendwie gesagt, naja, du hast ja jetzt eine Party, also eine Partei gegründet. Und irgendwie Spaß und Essen und Getränke und Partei geht irgendwie nicht zusammen, weil deswegen machen wir nicht. Und da hat er gesagt, ja, dann feiere ich auch nicht meinen Geburtstag und dann mache ich auch dies nicht. Aber ich starte mal meinen komischen Musikdienst, den ich da irgendwie neu habe.
So, ja,
das
schon.
Hat er gemacht.
Ja, Mega Music, oder?
Yes. Ja, nee, ist irgendwie anders. Buh, 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 buh,
buh, buh, buh.
Was? Komplett ohne Mega.
Ja.
Da gab's.
Und da hat er sein eigenes Album erstmal.
Ja, genau, das gerade wollte ich sagen. Das hat mir irgendjemand mal im irgendwie einen Chat zugeworfen. Da gibt's ein Album von ihm selbst.
Ja.
Und das ist bisher. Kacke.
Ich weiß nicht, das ist irgendwie, da singt eine Frau und das ist irgendwie Elektro.
Das lief Zeug. Die Tage bei uns auf Arbeit aus Versehen einmal.
Oh.
Also ich habe schon schlimmere Sachen gehört.
Ja,
ich weiß nicht,
das
ist ganz furchtbar.
Aber es wäre ein Lied für die Megaparty gewesen schon.
Ja, genau. Es wäre schon ein Lied für die Megaparty gewesen.
Das Intro, gewissermaßen.
Genau. Ja.
Ich glaube, danach war der Deathpark.com muss jetzt so einfach wieder Call of Duty spielen und gut ist. Ja.
Für immer.
Ja.
Ja.
Vor allem ist ja voll das Gegenteil zu dem Gene da, weil der hat gesagt, also der .com hat gesagt, ja, und wenn du das pirated und torrented, ist mir alles voll bums egal.
Weil seine Plattform war eh so, dass du
Er will zwar eh alles darüber verkaufen, auch seine eigene Musik, aber wenn er es pirated, ist mir egal.
Aber die Sache, also bei seinem Music Store war es ja wohl so, dass du erstmal alles kostenlos dir runterladen kannst oder anhören kannst wenigstens.
Also anhören geht.
Genau, alles. Und wenn du es gut findest, dann kannst du es quasi kaufen. Ja, ich meine, es ist gar nicht so die...
Wenn du es gut findest, kannst du noch mehr runterladen.
Ah, yeah. Kannst du Megaparty kommen.
Aber es ist schon krass, wie der .com irgendwie gerade ständig in die News ist, wie der das schafft. Obwohl er Interviews nur an Torrent Freak gibt.
Ich glaube, ja. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich sein Erfolgskonzept. Wenn du irgendwie mit einer Internetparty erfolgreich sein willst, dann musst du zu Torrent Freak gehen.
Nur Torrent Freak.
Ich glaube ja.
Aber die sind ja geblockt.
Der einzige Grund, dass jedes Jahr ein neues Call of Duty rauskommt, weil er das ja dann immer so lange spielt, bis er ihr Mega Racer Nummer Platz 1 oder so ist.
Ja,
das heißt,
es ist schon, Atombunker.
Es ist schon länger kein neues Call of Duty mehr rausgekommen, das war da gerade Zeit.
Ja, nee, der hat Energie übrig, der ist gerade übermotiviert, weil er nicht weiß, was er mit seiner ganzen Energie anfangen soll.
Genau, der hat die ganze Zeit für seine Party geplant und jetzt ist die nicht.
Ja, genau. Ich meine, stell dir das mal vor, du planst das ganze Jahr für deine Internetparty und dann fällt sie ins Wasser.
Genau.
Was willst du denn dann machen?
Dann sagt Facebook so, nee, sorry, zu viele Einladungen verschickt.
Mach ich mal einen zweiten Account. .com/mega.com.
Yeah. Oh mein Gott.
Also die Neue Züricher Zeitung hat geschrieben, .com feiert sich selbst. Aber ins Wasser gefallen, es klingt auch gut.
Mega Party ins Wasser gefallen.
Auf jeden Fall.
Gut.
Mega mäßig.
Gut.
Mega ins Wasser
haben wir das auch
gefallen.
Geklärt. Philips,
ja.
Die waren mal ganz groß irgendwie mit Fernseher und so. Eine der ersten, die irgendwie mit Plasma und HDTV und mit allen möglichen eigentlich experimentiert haben. Und jetzt?
Sind sie raus. So mehr oder weniger.
Ist ja auch eine europäische Firma und irgendwie die Chinesen sind irgendwie alle billiger.
Das ist ja voll verrückt, ey. Und dabei kaufen sie auch bei den Chinesen ein.
Ja. Samsung ist ja Taiwan, glaube ich. Was ist ein Panasonic?
Samsung ist
ja,
in Taiwan,
gut,
ich glaube,
halt
Samsung ist koreanisch.
Ja, nee, stimmt, Samsung ist koreanisch und irgendwas war
ja
aus Taiwan, aber ja.
Naja, ist ja auch
Taiwan
vor dem Hintergrund
laut China
egal.
Auch China.
Ja, ja, laut China.
Ja. Laut China.
Ja, ja, ist
nicht
es
leise,
China.
Ja. Ja,
nicht
mega China quasi.
Die meisten Länder erkennen Taiwan auch nicht als Land an, deswegen
egal.
Ist es auch China. Ne?
Ja.
Mhm. Einfach weiterreden.
Also Nordkorea, Nerdkorea.
Nordkorea.
Was Philips angeht, ich persönlich finde es gut. Ich finde, aus meiner Sicht, Philips hat die Zeichen der Zeit gesehen. Sie waren ja auch selber in dem Sinne nicht mehr im Fernsehgeschäft drin, sondern eben nur noch über diese Partnerschaft, dieses Joint Venture, das sie TP Vision nannten. Da waren sie halt mit Anteilen drin. Ja, die Toilet Paper Vision.
Hong Kong Horio.
Genau. I need
TP for my bankroll.
Wir haben es alle immer falsch verstanden. Er hat wahrscheinlich gesagt, I need TV for my bankroll.
Nein, need TP for my bankroll.
Okay.
Aber das macht natürlich mehr Sinn mit TV.
Und naja, und sie haben wahrscheinlich eben erkannt, ja, mit Fernsehern lässt sich halt einfach nicht mehr genug Marge machen in nächster Zeit. Und gehen da jetzt raus, verkaufen ihre Anteile und wollen sich in Zukunft mehr auf den LED-Leuchtenmarkt konzentrieren.
Das können sie, glaube ich, auch so halbwegs.
Na, und die machen ja auch noch Medizinzeug, sind die nicht so ähnlich
wie
Samsung?
Ja, es gibt
so
die ganzen
Siemens oder so.
Ich glaube, die ganzen MRTs, die man so in irgendwelchen Praxen findet, die sind größtenteils auch von Philips.
Ja. Die haben noch riesig viel anderes Zeug. Interessant an der Sache finde ich eben, wo dieses Ambilight-Konzept dann hingeht, weil das war ja so eine der Sachen, die hauptsächlich Philips hatte.
Ich glaube, das war auch der einzige Anbieter, der sowas hatte.
Das war ihre Innovation, ja.
Das war ihr Take eben speziell.
Soll man kurz erklären, was das ist, oder kennen das die Leute?
Das ist das, was im Fernseher irgendwie ein grüner Fußballplatz angezeigt wird, dass es dann im Hintergrund auch grün.
Genau, das ist quasi so, dass am Rand vom Fernseher noch LEDs angebracht sind, die quasi die vorherrschende Farbe quasi noch mit an die Wand werfen, sodass quasi der Raum selbst noch ein bisschen in die Farbe getaucht wird, oder?
Ja, also weiß ich, warum sie aussteigen. Sie haben das nicht hinbekommen, ein Curve-TV mit Ambilight zu bauen.
Shit, ja.
Ja, und da die in Zukunft.
Die Berechnung, es hat immer alles verzerrt an der Wand.
Ja. Nee, das ist das Einzige, was Sinn macht.
Ja. Ja. Anyway, das war genau ihre Kompetenz in dem Bereich, war eben gerade Beleuchtung und da steigen sie jetzt eben mehr drin ein, haben auch mit diesem U-System, das es ja seit einiger Zeit gibt, da in letzter Zeit das ein bisschen ausgebaut. Mir war völlig neu, dass es das jetzt auch solche U oder U, wie man es richtig ausspricht, um es von U zu unterscheiden, dass es dafür GU10-Lampen jetzt auch gibt, für den stolzen Preis von 60 Euro das Stück.
Fuck.
Nur im Apple Store natürlich.
Das ist so krass einfach.
Ja. Und für mich heißt das okay, ich habe ein neues Projekt für die Wohnung weil also diese GU10-Sockel, das ist das, was man in so typischen Halogenen, also so Schienensystemen nachher verbauen kann.
Oh ja, schön pixeliges Bild auf jeden Fall.
Damit baue ich mir auf jeden Fall meinen Ambilight ins Wohnzimmer. Und zwar vor der Decke aus. Wie viel Brillen brauchst du dafür?
Aber 30?
Weiß ich noch nicht, nee. Mal, soll ja nur das ganze Wohnzimmer erleuchten, da reichen so 5.
Aber das leuchtet doch bloß eine Farbe, warum kostet das 60 Euro?
Na, die kann ja mehrere.
Die kann mehrere,
die wird über dieses Z-Link oder Zigbee, Lightlink, wie das heißt, gesteuert. Und da ich ja schon, also wir haben sowohl im Studio als auch in der Wohnung, habe ich jeweils so ein U-System und...
So ein Access Point quasi.
Genau, also man kriegt so einen kleinen Router.
Q-Hub oder so.
Ne? Bridge heißt das Ganze. Okay. Und ist auch eine tolle Kiste, weil stürzt ständig ab.
So praktisch.
Super.
Also ist immer das Erste, was aussteigt, wenn die Fritzbox mal irgendwie kurz WLAN oder Internet-Hassle hat. Aber das ansonsten eigentlich ganz cool.
Abgesehen davon, dass es kacke ist.
Es ist nicht richtig funktioniert.
Es ist ein bisschen instabil, aber ansonsten ganz cool.
Mhm. Also ich fände es halt cool, wenn diese Dinger dann irgendwie direkt selbst irgendwie Low-Energy Bluetooth machen würden oder irgendwie sowas.
Die Lampen?
Ja. Also dass quasi jede Lampe so irgendwie direkt steuerbar ist, dass man so einen Hub gar nicht mehr braucht. Das fände ich viel cooler
eigentlich. Es gab mal so ein Kickstarter-Projekt mit so einer Lampe, in die Wi-Fi integriert war, die war aber schweineteuer.
Die hat wahrscheinlich 60 Euro gekostet, Mann.
Sigmar, pro 200 oder so, glaube ich, waren das da.
Dann haben sie einfach irgendwas falsch gemacht.
Ja,
wahrscheinlich wollten sie einfach nur Geld und dann ab nach Mexiko.
Genau. Und das also, ist zum Beispiel auch vielleicht ein Mimimi, das ich hier kurz vorziehe. Diese U-App von Philips, die kommt nicht damit klar, wenn man mehrere solcher Bridges hat. Also wenn ich mit meinem iPhone, mein iPhone ist halt für meine Wohnung sozusagen konfiguriert, mit meiner Bridge verbunden. Wenn ich das im Studio steuern will, dann muss ich immer die Verbindung zu der Bridge auflösen, neu verbinden. Das ist halt total cancer und aufwendig, deshalb habe ich mittlerweile mein iPhone für daheim und mein iPad fürs Studio.
Nur dafür, damit du das Licht umschalten kannst.
Hey, ich gehe in meinen Apple Store, kaufe so ein Bridge-Set und dann kaufe ich mir noch ein iPad dazu.
Ja, ich meine, wenn schon,
dann schon.
Ja, damit du alle Sachen auswählen kannst, alle
das,
Farben.
Das ist auf jeden Fall der große Teuermagnet, das Projekt. Mhm. Aber ich habe es nirgendwo sonst in ähnlich gut gefunden bisher. Also auch einigermaßen benutzerfreundlich eben.
Mhm. Aber wie der Chat auch gerade schon sagt, das ist total toll, weil dann gibt es demnächst Blinking Lights auf Stadtteilebene.
Mhm.
Weil
wir arbeiten dran.
Ja. Also ich
ist ja Zigbee. Das ist jetzt nicht so
kaputt.
Viel Magic. Ja.
Das ist schon ewig kaputt, schon seitdem es auf dem Markt ist. Und von daher, ja, kann man demnächst mal einfach fremde Leuchten steuern.
Ja,
also Spaß.
Muss ich aber dazu sagen, könnte man bei meiner Beleuchtung daheim auch. Ich habe auch ein. Felix hat ja auch so ein Ding mit so einer Fernbedienung, wo man irgendwie nur so ein 5-Bit-Code eingibt, um irgendwie eine Lampe oder einen Kanal zu kodieren. Also letzten Endes kann man. Die Dinger haben wahrscheinlich nicht eine große.
Ja, aber noch nicht hast du das noch nicht überall an jeder Steckdose, an jeder Lampe. Und wenn wir demnächst das überall haben.
Ja.
Das ist halt ein bisschen doof.
Aber.
Solange es nicht an einem Toaster ist,
okay. Momentan habe ich damit kein Problem, weil irgendwie meine Nachbarn schalten meine Lampen nicht.
Also ich hatte das bei mir, das war so lustig einfach. Nee,
das ist doch immer so, dass hier haben sie den Schlüssel zur Wohnung, hier ist das WLAN-Passwort und hier sind die Namen meiner Lampen.
Hier sind die Codes.
So machen wir das in Zukunft.
Genau, die Codes sind die zwei Schlüssel und der rote Button.
Also ich hatte das tatsächlich bei mir, ich hatte das alles auch auf Standard gelassen und dann war es ab und zu so, dass einmal eine Lampe ausgegangen ist oder an oder so.
Achso, nee, ich habe das irgendwie irgendwie lustig irgendein Muster rein.
Ja, habe ich jetzt auch gemacht.
Seitdem ist, also ich weiß nicht, ich hatte da noch nie großes Problem.
Jedenfalls, das war ziemlich lustig und dann bin ich immer ans Fenster gegangen, habe so gemacht, alle Tasten gedrückt.
Ich meine, im letzten Endes könnte man das halt eigentlich einfach so TV Begone mäßig Brute Forcen, aber da ist es viel lustiger, irgendwie einen Repeater auf den TV Begone drauf zu schnallen und dann irgendwie die Fernseher bei den Nachbarn auszumachen. Das kann man.
Schmidtlauch schlägt im Chat vor, das einfach auf eine Drohne zu packen und dann über
so
die
Tragezeichen und dann Profit. Und dann Video machen, das wäre ziemlich awesome. Dann siehst du mich, wer alles solche Teile gekauft hat, aber für 60 Euro eine Lampe. Aber
tatsächlich fände ich das mit einem TV Begone auch lustiger. Ja. Stell dir mal vor, du schnallst so ein Ding auf eine Drohne und dann hast du noch so eine AR-Drone. Also
aber
so
du musst relativ nah ranfliegen.
Ja, das ist ja das Trick. Also du kannst ein Spiel draus machen.
Snipern. Fernseher aussnipern. Du kannst deine Nachbarschaft Fernsehsnipern. Genau.
Ja. Weißt du, ich hab so
du Challenge. Fliegst du vor diese Fensterscheibe. Biu! Nix.
Und dann wie so einer, der so vom Tisch so vorguckt, so
das meine ich.
Ja. Nee, ich habe mir sowas echt schon mal gewünscht, weil ich habe irgendwie Nachbarn, die nachts noch irgendwie bis spät irgendwie Teleshopping gucken und Moment, dann einfach mal mit der Sniper
Drohne. Meine Drohne. Ja,
weißt du, so mit der Drohne auf den Balkon einmal ums Haus rumfliegen und dann
sehr cool daran wäre.
Du darfst dann bloß nicht zeigen, dass die Drohne zu dir gehört, weil die muss dann woanders hinwegfliegen. Ja,
genau, ich schreibe irgendwie eine Adresse drauf, die irgendwo anders liegt.
Ah, das ist nicht meine.
Ja.
Sehr cool wäre, wenn du noch einen alternativen Channel dann senden würdest. Und dann hockst du daheim nachts an deinem Notebook und steuerst eine Drohne und schickst anderen Leuten auf ihren Fernseher, get a life, bitches. Interessantes Kickstarter, das mir bei der Geschichte mit den Blinkenlights einfällt noch. Es gab mal irgendwie so ein Projekt, ich meine Kickstarter, ich bin mir gerade nicht sicher, wo Leute so eine Lampe daheim bei sich anmachen konnten. Und wenn du Besuch hattest und der geht und fragst dich halt immer so, sind meine Kinder jetzt wieder gut daheim angekommen oder so, dann konnte man das so machen, dass die Lampe dann halt angeht zum Beispiel. Also das ist so ein unaufdringliches Zeichen, ohne dass du jetzt die ganze Zeit den Kindern hinterher telefonieren musst. Oder.
Aber dafür gibt es ja GPS mittlerweile heute.
Oder genau, da kann man seine Kinder geofencen.
Ja, also.
Ja, und das Lustige, woran ich mich daran erinnere, ist ja eigentlich erstmal eine nette Idee, aber ich fand das in dem Video damals so lustig, da hatten sie halt dafür so eine Leselampe verwendet und da saß dann jemand und hat ein Buch gelesen und dann ging die Lampe an. Das ist ja vorher im Dunkeln irgendwie die ganze Zeit.
So, Gott, war so schwer zu lesen, wo bleiben die?
Genau. Fahr doch endlich schneller.
Kind! Okay, zum You immer noch. Also ich denke ja bei You immer, ich bin You.
Yo.
Borg. Yo.
Ja, ich musste auch an den denken. Ja, genau. Das ist dann praktisch so, wenn du dann deine Lampe hast und die ist kaputt und du schickst sie zurück, dann geht Philips pleite. Weil das ist ja dann, You hat die Borg kaputt gemacht und ja.
Zumindest hat eines Schiff.
Nee, oder nicht, alle.
Alle Borg.
Ja, wobei die kommen dann in Dings wieder.
Das kann nicht sein, die sind so coole Gegner.
Ja.
Ja. Das ist Quatsch.
Genau.
Egal.
Ja, war ein Trojaner sozusagen.
Ja.
Der Hugh. Also, ihr müsst immer noch TNG gucken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Star Trek TNG. Ja.
Sind nur 3 Millionen Folgen.
Dann, so viele sind es nicht. Dann gibt es noch eine Android-App von einem Kumpel, weil du ja gesagt hast, die Standard-App ist irgendwie scheiße. Das hat er sich auch gedacht und hat irgendwie eine neue programmiert, die heißt Colorful.
Und es gibt ungefähr noch 100 andere.
Es gibt auch noch 100 andere, aber die ist wohl gerade zumindest im Google Play Store Gedöns direkt nach dieser U-App.
Ja. 1000 bis 5000 Installationen. Das hört sich auf jeden Fall nach Profi-Software an.
Ja, du kannst ja irgendwie Szenen setzen und dich aufwecken lassen.
Kann man bei Google Play damit werben, dass wie viele Leute in etwa die App installiert haben?
Nee, stammt das unten in den weiteren Informationen.
Das sieht man automatisch. Das macht der automatisch, glaube ich, ne?
Das steht einfach da unten.
Interessant.
Aber er hat 30 plus 1.
Plus 1. Also 30.
Ja, und 33
plus Rezensionen.
30. Das ist ein bisschen weird.
Genau, also wenn ihr eine App braucht, also die hat dann irgendwelche Pro-Funktionen, die man kaufen muss. Ich weiß es nicht, aber die kann auf jeden Fall mehr und scheint beliebt zu sein.
Genau. Für euer Android-Telefon oder das mit der Android-Runtime eurer Wahl.
Genau, Android Runtime.
Android Runtime, Dollar Phone.
Oder das BlackBerry Playbook.
Ich hab Gott. Ja, sehr gut. Okay.
Ja.
Feedly.
Feedly. Feedly ist zum Beispiel gerade mein Feedreader der Wahl, also so ein Service erstmal. Die waren eigentlich bisher für mich so gesehen ganz cool und jetzt kam ein Artikel raus. Die haben einen neuen URL-Shortener sich gebaut. Und
als hätten wir nicht
benutzen den davon. Genau, als hätten wir noch nicht genug und benutzen den jetzt halt ziemlich exzessiv und nutzen das so, um zum Beispiel dann eben die Herkunft von URLs zu verschleiern im Internet. Und das ist halt total blöd, weil sie im Prinzip da nachher so tun, als wäre irgendwie alles im Internet von ihnen. Also alles, was damit geshared wurde. Es ging sogar so weit.
Das ist so schlimm wie mit Twitter quasi.
In so Twitter-Cards dann das sogar so aussehen haben lassen. Also sie haben zum Beispiel, wie man in dem Artikel sieht, den Titel, also den Namen des Autors, des original zitierten Autors durch Feedly ersetzt.
Ach, okay.
Und solche Sachen. Und das ist halt einfach nicht so cool. Das haben sie anscheinend mit den Cards auch wieder zurückgezogen, aber ihren neuen URL-Shortening-Service, der ist jetzt Standard und ist auch nur Opt-out.
Ich finde
das mies.
Also da ist es auch so, Feedly ist ja, ist das Freemium oder ist das komplett free? Das ist ja irgendwie...
Das ist Freemium.
Oder hat das irgendwie ein Geschäftsmodell? Weil ich denke halt irgendwie, also wenn sie kein
Geschäft... Links klauen.
Wir haben endlich was gefunden, womit wir Geld verdienen können.
Ja, ich meine, sie können da mal zumindest irgendwie Analysen machen, was gerade irgendwie gehypt wird oder sonst was. Und können da vielleicht auch noch irgendwie Werbung injizieren oder können sonstige Dinge tun. Ist halt, ja gut, wenn du nicht dafür bezahlst, bist du das Produkt und in dem Fall ist es wahrscheinlich schon so, dass halt
Feedly... Ich denke aber nicht, dass die damit wirklich Geld machen wollen. Ja. Sondern wenn sie schon Premium-Zeugs haben, dann machen sie
Wahrscheinlich wollen sie halt heraus, die haben eine Premium-Version. Okay. Die kann dann so Sachen, also mir wird das hier für den Pro-Showcase wird mir immer wieder so Zeug angeboten, wie, also wenn du Pro hast,
so wie GameX
dann
Pro
kriegst du für kleinere, genau, dann gibt's für, bei kleineren Seiten kriegst du irgendwie die Updates früher, also ihr Crawler hinten dran, der checkt halt die Subscriptions so ein bisschen nach Priorität,
was ist
hot und da guckt er halt öfter mal vorbei, also was weiß ich, Ars Technica versus meinkleinesblog.de oder so und so und das kriegst du dann halt irgendwie besser oder ich glaube, du kriegst dann irgendwie mehr Support oder es gibt irgendwo so eine Seite, was das Feedly Pro kann. Das waren glaube ich so $5 im Monat, wenn ich nicht lügen muss. Ja, Tatsache, ja, $5 monatlich oder 45 im Jahr und hat dann so verschiedene Features wie Power Search, Custom Sharing, ist auch alles soweit okay und ich finde auch genau die Aussage richtig, if you're not paying, you're the product. Ich finde es nur mies, dass sie das einfach so einführen und so stumm ein Opt-out irgendwo hinten drin wahrscheinlich versteckt haben. Ich habe ihn selber noch nicht gefunden. Ich habe noch nicht arg danach gesucht bisher, gebe ich zu. Ja. Nicht so cool.
Deshalb bin
ich jetzt auch auf der Suche nach einem neuen und also ich werde mir da überlegen, dann in Zukunft zu zahlen dafür.
Ja, also ich kann immer noch Feedbin empfehlen. Da zahlst du, lass mich mal noch schnell gucken. Ich glaube, das waren irgendwie $30 im Jahr. So. $3 pro Monat, wenn du monatlich zahlst, ansonsten $30 im Jahr. Das heißt, du hast halt 2 Monate kostenlos, wenn du jährlich zahlst. Und hat ein ganz hübsches Webinterface, was irgendwie mittlerweile auch immer bessere Features bekommt und Sachen zwischencached und irgendwie tut. Und ich benutze es halt mit unterschiedlichen Clients auf dem Mac oder auf dem iPhone und das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also ich glaube, der Markt benutzt es mittlerweile auch immer noch. Ist halt ganz cool, weil das gibt's irgendwie, kann man monatelang mal kostenlos testen, danach muss man zahlen und man weiß halt, okay, mit der Kohle finanziere ich mir jetzt, dass dieser Dienst am Leben gehalten wird und dass die nicht irgendwie anfangen, irgendwie Bullshit zu machen, meine Daten zu verkaufen oder sonst irgendwas.
Was ja zum Beispiel jetzt in dem Falle von Feedly, selbst wenn ich da Pro-User bin und bezahle, dann bin ich trotzdem auch noch der Depp mit ihrem neuen Link-Shortener und das geht halt gar nicht.
Ja.
Genau, deshalb bezahlen in Zukunft. Feedbin habe ich schon von mehreren Seiten gehört. Worauf es mir eigentlich gerade ankommt, ist, ich warte immer noch auf Reader für den Mac. Ja, das hatten wir schon.
Also ich habe mir jetzt einfach ReadKit gekauft. Hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon mal. Ist okay. Kann man benutzen.
Genau. Ich habe, wie gesagt, InnoReader und das hat wohl auch irgendwie Apps für das Telefon oder so. Aber ich habe es mir nicht angeschaut. Ich benutze es wirklich ausschließlich auf meinem
Apps Computer. Fürs Telefon und fürs Smartphone. Die fürs Telefon, das sind so SMS. Und
ja, du kriegst dann SMS zugeschickt, jedes Mal, wenn neue RSS-Feed kommt. Aber du kannst immer bloß 160 Zeichen sehen.
Genau. Nee, du kriegst das ist der Link dann schon.
Nee, ansonsten musst du bezahlen, kriegst du immer 3 SMS.
Nee, das sind dann Premium, das sind dann so Premium-SMS. Ja. Du bekommst einfach da einen Blogpost und wenn der Blogpost dann lang ist, dann wird er einfach 160 Zeichen gesplittet und dann bekommst du den immer so als SMS.
God. Ja, als long, super long. Ja. Extended SMS.
Die wollen einfach SMS am Leben erhalten, oder?
Ja.
Das haben wir ja auch mal, dass SMS auf dem absteigenden Ast ist und da haben wir jetzt eine Marktlücke gefunden.
Da haben wir quasi ein Killer-Feature, Killer-App quasi für SMS gefunden.
Ja. Gut. Ich höre schon die Provider jubeln.
Yay.
Ja, genau.
Ja, das endlich wieder Gold machen!
Wir verschicken ihnen das Internet per SMS.
Ja, ohne Scheiß.
Das war doch WAP, oder?
Im Prinzip.
Es gab doch mal irgendwelche Proxys, da konntest du irgendwo eine URL per SMS hinschicken und der hat dir dann was...
Der hat es ausgedruckt quasi.
Die Content per SMS zurückgeschickt.
Super.
Also. Ja.
Nee, das war voll gut, wenn du mich unendlich viele SMS verschicken konntest und dann haben die Leute quasi über SMS gesurft.
Ja, super slow. Richard Stallman macht es heute noch per E-Mail.
Der surft darüber?
Ja, der surft über E-Mails. Also der schickt an irgendeinen E-Mail-Proxy eine Mail mit einer URL und dann bekommt er die E-Mail, die Seite als HTML per E-Mail zurück.
Ich dachte schon, der schickt es einfach an irgendwelche Leute. Hey, sag mir
mal,
was auf der Webseite steht.
Ja. ganz kurz, der Leadname hat mir schon Sounds geschickt.
Perfekt.
Weil er einfach so gut ist, aber ich brauche viel mehr.
Einspielen, jetzt.
Okay, kann ich mal schauen, ob ich das hinbekomme hier auf meinem
Also Gespräch. Ich könnte das einspielen, wenn
aber du
mir den Sound zukommen lässt.
Dies an Makefoo braucht Sounds at syntax-fehler.de gegangen übrigens.
Ja. Ja.
Ich bin
eben falsch in WLAN, ich erreiche unser Dings.
Dann geht gar nichts, ist verloren einfach.
Genau. Ja, während ihr das mit dem Audio sozusagen, also während ihr plant, wie ihr das Audio hier maximal durcheinander bringen könnt,
ja.
Können wir einfach mal Mikrofon dran, schauen, was das BSI so gemacht hat.
Ja, ich habe gehört, dass BSI findet Dinge.
Genau, BSI findet
Kann
Dinge.
Kann immer passieren.
Im Internet.
Und Pseudo veröffentlicht Dinge. Mhm. Wer es nicht mitbekommen hat, das BSI hat jetzt die Woche, glaube ich, mal gesagt, so, ey, wir haben da irgendwie 16 Millionen Identitätsdaten von irgendwelchen Botnetzen, die nicht näher genannt wurden.
Also wahrscheinlich haben sie irgendeinen anderen Dump gefunden.
Das ist nicht mal näher genannt, da ist schon der erste, sage ich mal, irgendwo Fehler an der ganzen Geschichte. Woher sind die Daten denn?
Die sind halt.
Sind die von meinkleinerespressoshop.de oder allen möglichen
Privatcomputern?
Naja, also von mehreren dieser Sorte meine
ich. Du kannst halt sammeln, ja.
Oder
die haben einfach so einen Dump auf BitTorrent gefunden von irgendwie von den großen. Was gab's noch für große Dumps? Von Sony zum Beispiel.
Ich glaube, das ist Steam. Das ist es ja nur angelegt, damit die jetzt bei diesem BSI-Sicherheitstest alle unsere E-Mail-Adressen kriegen.
Ja, das ist das Coolste. Wenn jetzt die NSA oder irgendjemand anders den Server vom BSI abschnorchelt, hey, alle
wir
deutschen E-Mail-Adressen.
Ganz viele E-Mail-Adressen.
Aber sie sind wenigstens HTTPS, kann
die
man
machen
schon
das, sagen. Die machen das für den BND. Weil es war ja immer die Frage offen, sie wollen ja irgendwie E-Mail-Adressen deutscher Bundesbürger rausfiltern. Jetzt haben sie alle deutschen E-Mail-Adressen gesammelt, jetzt können sie die in Zukunft rausfiltern.
Und vor allem das BSI ist das Innenministerium, ne?
Ist Teil des Innenministeriums.
Ja, ist Teil.
Genau. Von daher.
Ja, macht total viel Sinn.
Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich, ich weiß, was sie gemacht haben, sie haben Facebook gecrawlt.
Bam!
Millionen von Identitäten aus dem Internet.
Genau. Und schauen wir mal, wer davon alles echt ist.
Genau.
Doppelter. Naja, ich habe das auch mal da meine E-Mail-Adressen gespendet.
Was?
Echt?
Warum?
Ich muss
betrunken gewesen oder was?
Mal kurz machen.
Ja,
und was kam dabei raus?
Naja, nix.
Achso.
Das ist nämlich, also dieses ganze Projekt, das ist wieder so ein typisch deutscher Behörden-Fail.
Ich muss es jetzt mal auch mal probieren.
Ja, genau. Mach's live.
Du wirst
folgendes.
Doing it live.
Du
wirst eine Prüfung starten.
Genau.
Ich habe jetzt Betreffcode.
Ja. Genau. Du bekommst jetzt einen vierstelligen Betreffcode. Lies uns den mal allen vor, damit wir dir E-Mails mit diesem Betreffcode schicken können.
Und dann?
Naja, der ist halt wie so ein TAN-Verfahren jetzt. Und jetzt bekommst
jetzt
du. Nein.
Nein!
Das ist ja der Witz.
Warte.
Du bekommst, das ist so der klassische Kommunikationsfehler von solchen Services. Du bekommst jetzt eine E-Mail, aber nur dann, wenn du betroffen bist. Aber du weißt nicht, wann du eine bekommst, wenn du betroffen bist.
Du bekommst vielleicht eine.
Also
und du musst dafür immer im Umfeld.
Du bist jetzt nicht schlauer als zuvor erstmal.
Nice.
Das ist einfach total behindert.
Also vielen Dank, Ihre Eingabe wird nun geprüft.
Wahrscheinlich sitzt er jetzt ein armer Student.
Das ist ja auch
der Karte versäumt jetzt durchs Rechenzentrum.
Kriegen Sie eine von uns per PGP signierte E-Mail-Nachricht. Ja, erstens. Weiß
keiner benutzt PGP, ihr Kacknoobs.
Weiß keiner, wer ist PGP? Oh nein.
Wer ist PGP?
Wer ist denn dieser PGP?
Wer ist denn dieser PGP schon wieder? Ja, und warum signiert er die E-Mails?
Der unterschreibt alle E-Mails. Und wahrscheinlich kommt sie bei dir nicht an, weil der ohne UTF-8.
Der sitzt im BSI und unterschreibt die E-Mails.
Nee, das ist der MC PGP und der macht da...
Der druckt die aus und schreibt.
Und dann ist genau, aber der nicht der aus und macht sein, wie nennt man das?
Sein
Autogramm.
Willi drunter.
Ein Autogramm.
Sein Willi.
Ja. Das brauchst du dann für den.
Sein Friedrich Wilhelm.
Für die E-Post einschreiben, Brief.
Genau.
So ein Schreiben mit BGP.
Genau, da gehst du zur Post. Ich würde jetzt gerne hier ein E-Post-Päckchen verschicken und dann sagen sie, haben sie auch die Signatur vom BGP?
Nein, wir haben hier unseren PGP sitzen, der unterschreibt das dann für sie.
Genau.
Er sitzt da hinten in der Ecke und unterschreibt.
PGP as a Service.
Ja.
BSI hat auch einen.
Weißt du, dann zeigt die Post hier auf dem PGP und plötzlich geht das Spotlight an und dann sieht es da MC PGP an dem Mic.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
genau.
Okay. Ich mach mal.
Naja, und.
Kriege ich jetzt eine E-Mail? Kommen die eigentlich über mein Graylisting drüber?
Werfen
die E-Mail gleich?
Interessant an der Sache ist, eigentlich müssten sie ja sogar noch ein Opt-in mit dir durchführen. Nach deutschem Recht.
Genau. Du hast ja schon ein Opt-in, in dem du es eingetragen hast.
Nee, du musst ja dann, das muss ja Double Opt-in.
Ach so, Double Opt-in, ja.
Naja, jedenfalls, also das Ding ist auf so vielen Ebenen Fail. Also erstens mal war nach irgendwie kurzer Zeit erstmal die Seite down. Wenn du als so eine blöde Behörde so ein Ding veröffentlichst,
wieder auf dem Raspberry Pi schon,
wir haben irgendwie 16 Millionen Datensätze irgendwie gefunden, dann kannst du davon ausgehen, dass mindestens etwa so viele Leute sich dafür wohl interessieren vielleicht. Das heißt, dass da mehr als zwei Hansel vorbeikommen und deinen PGP-Server fragen, ob er mal E-Mails signieren kann für sie. Ja? Dann machst du es halt einfach nicht. Also dann machst du zum Beispiel auch mal sowas wie mehrere E-Mail-Adressen eingeben. Du musst ja jetzt, wenn du jetzt für mehrere E-Mail-Adressen das checken willst, musst du das ja irgendwie 10-mal ausfüllen. Kannst du dir ein schönes Browser-Script schreiben dafür. Und dann
rein
kommunikationstechnisch musst du, also ich mache das immer so, wenn ich mir jemandem sage, hier, ich melde mich, dann melde ich mich auf jeden Fall. Weil sonst weiß der ja nie, ob jetzt vielleicht...
Ihre E-Mail-Adresse ist nicht enthalten, Punkt.
Beispielsweise, aber danke, dass wir sie jetzt haben. sehr lustig an der Sache ist
auch... Bitte unterschreiben Sie hier nochmal mit PGP.
Das Häkchen, das du dazu angeklickt hast, damit das auch geht, das enthält eine Aussage, dass das ja auch deine persönliche E-Mail-Adresse ist und dass du dir bewusst bist, dass du das nur für deine persönlichen E-Mail-Adressen machen darfst. schön. Und das allerletzte
daran... Keine gehackten E-Mail-Adressen, meinst du?
Das war irgendwie das... Ja, oder von anderen Leuten. Gott, bist du für einer. Das Coolste daran fand ich übrigens eben, dass es auf netzpolitik.org einen Artikel dann dazu gab, wenn die eigene Bevölkerung eine DDoS-Attacke auf deine Behörde startet, weil natürlich jetzt
was
genau
dagegen,
das passiert ist. Das war an sich schon cool genug, aber noch viel cooler ist, und ich hoffe, das sind jetzt keine Fakes, weil, also ich kann es mir eigentlich auch kaum vorstellen, unter diesem Netzpolitik.org-Artikel in den Kommentaren stehen ungefähr, ich weiß nicht wie viele, 50 oder 100 Kommentare, alle so, bitte meine Daten überprüfen, danke.
Das sind Leute, die
da haben die Leute einfach hart mal Netzpolitik.org mit dem BSI verwechselt und gedacht, wenn sie da einen Kommentar reinschreiben.
Nee, das Ding ist einfach, die haben da
das noch... Das ist meine E-Mail-Adresse, bitte überprüfen.
Sie waren ja sogar so schlau, oder weniger, sie haben... Da steht ja dann nie die E-Mail-Adresse dabei, aber die musst du ja zum Kommentar abgeben halt angeben. Das ist einfach Fail.
Ja, Leute, die das Internet nicht...
Oh, ich glaube, die haben da irgendwie...
Deutschland und Internet.
Die haben danach auch irgendwas schwer, gegoogelt und sind da auf Netzpolitik gestoßen. Und
der erste Hit war...
Der erste Hit ist dann...
Das gibt Leute wahrscheinlich, die nur mit I'm feeling lucky browsen. Das ist dann einfach so. So was, da gibt es eine Auswahl.
Sehr geil dazu. Ich habe vorher einen Tweet gelesen, wo einer sich bedankt hat, dass jemand ihm die Idee nahegebracht hat. Also zweimal das Zeichen @ in seinem iPhone als Shortlink für seine E-Mail-Adresse zu benutzen. Wahrscheinlich machen die I'm feeling lucky und danach @ und dann ist überall gleich die E-Mail-Adresse eingetragen und los geht's.
Okay.
Ja,
stimmt.
Ja. Deutschland und dann, dieses Internet.
Das ist echt
ein Märchen.
Das ist so
aber ein Ammenmärchen.
Das ist so lustig.
Schlimm.
Das macht's einfach nur besser irgendwie.
Komm, Felix,
okay.
mach ein bisschen Sound.
Das ist Anno 1701.
Ja, und was war das jetzt? Das war jetzt erfolgreich?
Das war erfolgreich natürlich.
Ja, das stimmt. Du hast
aber ich finde den ziemlich gut. Also der hat auf jeden Fall jetzt die Nummer 1 von den ganzen Sachen, die ich bekommen habe. Und Bad
das Volk rebelliert gegen
mich. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch jetzt bestimmt so ein Spruch wie in den Straßen wüte die Pest. Das ist schon von Anno 1701.
Ja, das wäre auch geil.
Es ist 1602. Sorry.
Also wirklich.
So sorry.
Aber dass wir den Unterschied nicht gehört haben.
Was ich noch habe als Sound, den ich mir auch überlegt habe, ist du Bauer. Und wo ist es her?
Stronghold ist es.
Du konntest dann nämlich konntest du die Leute beleidigen und da hattest du verschiedene Sachen, die du drücken konntest und da gab es du Bauer als Beleidigung für deinen Kontrahenten. Und das war echt ziemlich gut.
Dann nimm doch lieber aus Monkey Island irgendwie, du kämpfst wie eine Kuh.
Das könntest du zum Beispiel machen. Ja. Könntest du mir jetzt einsenden?
Oder vom Duke ein paar Sprüche wäre doch auch
mal. Ja, das, wie gesagt, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Und man könnte für verschiedene Projekte, die gebaut sind, verschiedene Sounds nehmen. Aus verschiedenen Bereichen quasi. Da musst du auch deine Server so benennen, natürlich.
Sehr auf jeden klar. Fall.
Das ist schon wichtig.
Das ist wichtig.
Ja, machen wir weiter.
Ja, wo waren wir denn?
Da kommt jetzt das Voynich-Manuskript
teilweise entschlüsselt. Was,
genau,
wer, wo?
Das Voynich-Manuskript.
Gesundheit.
Kein Problem. Ja. Das ist ein Manuskript, eins von den großen Manuskripten, die noch nicht entschlüsselt wurden bis heute, bis quasi vor 3 Tagen.
Wer ist denn der Herr Voynich und was hat er mit seinem Manuskript
genau, Herr Voynich
verschlüsselt?
Das war derjenige, der quasi als erstes, ich glaube, vom Namen her war das irgendwie so der erste oder der Typ, der dann dieses Manuskript bekommen hat oder irgendwo gekauft hat. Das Manuskript selber enthält irgendwie 500 Bilder von bislang unbekannten Pflanzen und Tieren. Und
was daran war verschlüsselt?
All der Text, der quasi zu diesen Bildern dazusteht.
Okay, okay,
und halt, also es ist so ein Buch und dann sind so unten links und oben rechts sind so Bilder immer und diese Bilder sind fremdartig, also quasi diese Pflanzen. Und die Schrift ist auch unbekannt und wurde bis heute noch nicht entschlüsselt.
Krass. Was ich ja ziemlich interessant daran finde, ist, dass halt irgendwie diese Artikel in einem Journal namens Herbalgram veröffentlicht wurde.
Und nicht Herbal Essences.
Ja, nee, das hört sich irgendwie an wie ein Startup, wo du Bilder.
So wie Instagram.
Ja, das hört sich an wie ein Startup, wo du Bilder von deinem Dope hochladen kannst.
Okay. Aber von deinem legalen Dope jetzt.
Ja, je nachdem, wo du bist. Also ich weiß nicht, oder von bewusstseinserweiterten Pflanzen.
Das hört sich nach einem jüdischen Namen an, irgendwie so Herbal Herschel, Gramkowski.
Jedenfalls.
Ja.
In diesem Herbalgram wurde quasi ein Artikel veröffentlicht, der dieses Voynich-Manuskript als Thema hat und beschreibt, wie diese, wie heißen die Leute, die sich mit Pflanzen... Botaniker, genau. Wie Botaniker quasi herausgefunden haben, wo ein Großteil von diesen Pflanzen, die darin abgebildet wurden, herkommen. Und zwar, es ist so 15. bis 16. Jahrhundert, wo das quasi ursprünglich herstammt. Und zu dieser Zeit waren ein paar Sachen und eine von den großen Sachen waren die Entdeckung der neuen Welt. Glaube ich, oder? Passt das ungefähr von der Zeit her?
Das könnte hinkommen, ja.
Die Entdeckung des Internets?
Nee, nicht Neuland.
Ach so.
Neuland.
Begriffsprobleme.
Ja, das ist tut mir leid. Kein Problem. Jetzt sind es halt die, also sie spekulieren darauf, beziehungsweise beschreiben Pflanzen, die quasi genau aus dieser Zeit oder beziehungsweise dort wachsen, nämlich in Amerika und wo auch die Sprache soll wohl eine sein, die da quasi von Ureinwohnern gesprochen wurde mit einem Akzent quasi, dass es nicht direkt diese Sprache ist, sondern so akzentbelastete Sprache, so wie Bayerisch quasi.
Die versteht ja auch keiner.
Die versteht ja auch keiner, genau. Und deswegen war es auch so schwierig, also
schon.
Bis jetzt zu entschlüsseln. Also es ist immer noch nicht komplett entschlüsselt, aber es ist schon sehr weit vorangeschritten, dadurch, dass man jetzt quasi einordnen kann, wo diese Sprache herkommt, beziehungsweise wo sie herkommen kann. Und was dort abgebildet ist, dass man quasi auch eine Referenz hat, was das sein kann, was dort beschrieben wird. Und ich fand das einfach sehr interessant, auch wenn es überhaupt nichts mit Technik oder Linux Open Source Ding zu tun hat.
Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie so die Kapitulationserklärung, gerade nach dieser BSI-Geschichte von uns ans Internet. Wir berichten jetzt über Pflanzen.
Ja, natürlich.
Ist mir egal. Keine Lust mehr jetzt Pflanzen.
Also Huxley hat darüber übrigens auch einmal eine Folge gemacht und die war ziemlich gut. Und ich kann ja hiermit verlinken, das ist recht cool.
Huxley ist immer wieder gut, ja.
Immer wieder ganz lustig, also besonders jetzt die Folgen, wo sie damals dann so viel am Anfang noch geredet haben, war anders.
Ich soll nicht so viel reden in dem Podcast.
Genau. halt über ihre Hörer treffen und diese ganzen Dinge.
Dafür wird ja Facebook bis 2017 komplett leergefegt sein. Also eine Geisterstadt quasi mit Tumbleweed und so.
Weil die alle dann bei Snapchat sind.
Ja.
und sich Penisbilder schicken.
Ja. Penisbilder. Die ganze Zeit, die alle gespeichert werden.
Ich habe irgendwo dem Netz gehört, das sagen nur die Alten.
Penisse haben?
Was, Penisbilder?
Dass wir voll die alten Leute sind, dass wir sagen, die würden sich da die ganze Zeit nur ihre Penisbilder schicken.
Ja.
Die würden da auch ganz andere Sachen drüber austauschen.
Was denn so?
Ja, genau.
Achso.
Also andere Dinge.
Was meinst du? Also Penisse?
YOLO oder so.
YOLO. Ich glaube auch, so weit kommt es.
Immer noch.
Genau.
Chabo, Babo.
YOLO, Chabo und Babo. Chabo ist dem Babo.
Naja, es gibt ja mehr Fetische. Du kannst ja auch deine Hände und deine Füße schicken und Nasenspitzen.
Glaube ich nicht.
Ingo, was in der Pre-Show passiert.
Das bleibt in der Pre-Show.
Ja. Und jetzt zieh dir wenigstens was an, ist kalt.
Ja.
Genau.
Das erkenntest du dich noch.
Wenn dir kalt ist, musst du was anziehen.
Ansonsten.
Ja, mir ist heiß. Hier, guck.
Nein.
Nein,
jedenfalls haben zwei Grad-Students aus Stanford da so ein Paper geschrieben, was man irgendwie auch in diesem Artikel, den wir hier in den Shownotes haben, klicken kann.
Genau, und die sind dann alle zur Diaspora abgewandert.
Nein. Nee, jedenfalls haben die dann halt so anhand von irgendwelchen Trends bei bisherigen Social Networks, MySpace und so, genau. Wo man schon gesehen hat, die gibt's jetzt heute de facto nicht mehr.
Was war MySpace noch?
Ja, genau.
Das war doch das Zeug, was irgendwie auf Microsoft Windows gelaufen ist und irgendwie.
Ja, das war irgendwie, wie hieß denn das?
Ja, egal.
Das war so ein Framework von Adobe, glaube ich sogar.
MySpace?
Ja.
MySpace lief auf Microsoft Windows und die hatten solche Probleme, dass sie irgendwie den TCP-Stack neu geschrieben haben.
Die Server, ich dachte gerade die ganze Zeit, die Webseite lief nur in, hä?
Ja, nein. Die lief auch nur auf Windows, genau.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist echt traurig, aber so ist es halt.
Ja, aber mit so Predictions ist es ja immer schwierig, weil es gab ja auch jahrelang diese, nächstes Jahr ist der IE6 tot, Predictions. Ja.
Mir ist es übrigens eingefallen, wie dieses Framework hieß, das war nämlich Cold Fusion.
Cold Fusion, ja.
Okay.
Kaltfusion, da kommen wir auch später noch zu anderen Sachen.
Aber zur heißen Fusion. Ja.
Thorium. Okay. Du wolltest was über Voraussagen.
Wollte ich?
Nee,
ja, nur, dass es halt schwierig ist, solche Voraussagen zu treffen.
Ja.
Das wolltest du voraussagen? Oh shit, nee, ich glaube, damit bist du richtig.
Ich feststellen.
Naja, also, wir haben ja vorausgesagt, dass dieses Jahr ButterFS
auf dem Desktop.
Aber letztes Jahr waren wir total gut. Wir haben irgendwie Wir haben gesagt, 2013 ist das Jahr von Linux auf dem Todesstern. Und was hatten wir später? Wir hatten zumindest Linux auf der ISS nochmal. Von daher haben wir.
Und wir hatten relativ nah rankommen.
Ja, also.
Wir hatten den Todesstern auch in den News.
Es gab mal diesen crowdgefundeten Todesstern. Ja,
genau. Und da hätten die bestimmt auch Linux installiert.
Ja. Einfach combined, bam? Ja, oder hat combined. Man Linux auf dem
Müsste man den George Lucas mal fragen, was er.
Disney musste fragen.
Ja. Da kommt wahrscheinlich bald dann noch eine dritte oder vierte Remastered Edition raus, wo man dann überall Linux drauf sieht. Darth Vader ist ein kleiner Tux.
Sieht ja auch so ein bisschen schon so aus.
Ja.
Sieht schon ein bisschen so aus. Ja. Mit dem Helm und so. Mhm.
Ja. Gut. Schon.
Gibt es jetzt noch was dazu zu sagen, dass Facebook bald eine Geisterstadt ist?
Ja, zu Recht.
Zu Recht, ja. Oder, okay.
Ja, gut.
Also die benutzen dann einfach andere Sachen.
Und wie haben die das jetzt hochgerechnet? Sie haben quasi die letzte Linie einfach weitergezogen bis nach unten?
Ja.
Ja.
Das ist einfach fucking Kacknoobs, echt.
Das ist ein bisschen so, wie wenn du sagen würdest, der T-Rex ist vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Das heißt, wieder 65 Millionen Jahren werden Mäuse ausgestorben sein.
Ja, richtig. Weil jetzt sind ein bisschen weniger geworden, nachdem wir Katzen haben.
Ich glaube, die Graphen, die man da so sieht, die sind ja auch entstanden aus der Analyse von bisherigen Social Networks, die es halt irgendwie dann nicht...
Ja, nicht von mehr MySpace.
Ja.
Bisherigen Social Networks ist eins.
MySpace.
Eins. Okay. Außerdem gibt es MySpace noch.
MySpace,
du kannst da deine
T-Rex. MySpace, T-Rex.
Das ist einfach... Fucking retardiert, echt.
Ja.
Aber so ist es ja. Machen wir einfach weiter.
Egal, aber Facebook, weiß nicht.
Stimmt,
komisch.
Der Chat sagt StudiVZ.
StudiVZ.
Ja, StudiVZ.
Auch noch ausgestorben. Oh, quasi wie Dinosaurier.
Das S-Wort gesagt.
StudiVZ, wow.
Ja, Docker bekommt Geld. Und zwar.
Juhu.
Yay, Docker.
Ja, 15 Millionen haben sie Venture-Kapital
bekommen. Und wie machen sie Geld? Also, wie wollen sie damit Geld verdienen?
vorerst haben sie es jetzt
mal. Ja, ja, klar, aber die müssen ja gesagt haben, dass sie irgendwas machen, damit sie dann quasi das Geld,
was sie davon aus, die wollen dann halt quasi kommerzielle Services rund um Docker anbieten, dass es quasi das Produkt an sich oder die Software an sich, die bleibt Open Source. Und sie wollen halt ähnlich wie Red Hat, wie andere Geschichten dann wahrscheinlich, Support und irgendwie, keine Ahnung,
Dinge.
Sonstige kommerzielle Produkte um Docker außenrum. Vielleicht nochmal eine weitere Docker-Cloud oder sowas. Sie wollen andocken an den Todesstern.
Sehr geil wäre, wenn sie sagen, ach komm, wir kaufen einfach so ein riesen Containerschiff.
Und dann geht's los.
da gibt's noch
Docker World Tour.
Da gibt's doch
zum Beispiel von
solche Rechenzentren, die in so einem Schiffscontainer leben, für irgendwelche Wüsteneinsätze oder sonst irgendwas.
Was total viel Sinn macht, wenn du das auf dem Schiff machst.
Für ganz Wüste einsetzen. Ja. Nee, aber die kannst du dann
halt in der Wüste und dann hast du ein Schiff.
Ja, und du hast einen Helikopter, da
hängst und dann machst du das letzte Schiff fein und dann ist fertig, oder?
Project Loon.
Ja.
Loon. Im Container.
Na ja, also
mit Ballon oben
dran. In so einer Wüste gibt's auch Wellen.
Ja, macht total Sinn.
Nee, aber du kannst irgendwo in ein fremdes Land mit einem Schiff diesen Container hintransportieren, den irgendwo von einem Helikopter oder was abholen lassen und dann musst du bloß noch Strom und Netzwerk reinstecken.
Klar, in der Wüste ist es echt einfach.
Ja,
steckst einfach quasi.
Strom ist einfach, du stellst einfach so ein paar Sonnenkollektoren auf.
Es muss jetzt nicht unbedingt in der Wüste
sein. Ich warte schon drauf, wann sich mal irgendjemand im Internet einem beschwert, dass die WLAN-Abdeckung in der Sahara scheiße wäre.
Ja. Nee, weißt du, das ist wie bei unserem Studio.
Ich war da hier.
Strom rein, Internet rein. Und bam.
Ja, genau.
Turnkey-Solution.
Turnkey-Solution.
Also, wie unser Studio. Das ist total gut. Dann können wir unser Studio auch in der Wüste Sahara betreiben.
Klar, in einem Schiff.
Turnkey-Solution, da fällt mir gerade ein. In der letzten Folge hatte ich von VMware so ein geiles Mailing. Ich weiß nicht, ob jetzt in der Show oder in der Pre-Show erwähnt. Die mit so einem Danke VMware, dass ihr mit Virtualisierung so viel einfacher macht. Ich habe das Mailing nochmal bekommen. Jetzt mache ich einen Screenshot davon.
So praktisch.
Das ist so absurd.
Ah. Machen wir weiter.
Ja.
Ach so, ja, Docker bekommt Geld und Docker ist eh gut.
Ja, also.
Du kannst ja gleich nochmal über Docker
erzählen. Genau,
ich glaube, da können wir nochmal ein bisschen Detail später drauf eingehen.
Je nachdem, ob wir alle Themen heute schaffen oder ob wir irgendwas
machen. Wir können auch einfach das weiter verschieben, bis ich mehr damit mache. Es geht schon.
Gut.
Wir haben voll viele Dinge noch.
Ja,
holy crap.
Das schaffen wir sonst alles nicht mehr. Blackwater. Deepwater Horizon.
Machen wir mal weiter.
Was machen die denn?
Das ist ein...
Die haben viele Festplatten.
Ja,
egal,
das,
wie sie heißen.
Ja, das ist ein Anbieter für Online-Backups. Also du kannst da quasi dir einen Account klicken und dann kannst du da quasi, ich glaube, du zahlst pro Computer, den du da backupst, und dann kannst du da dein ganzes Zeug bei denen hochladen und die haben da halt irgendwie ihren Client, der dann Krypto und sonst was für dich macht und dann das bei denen hochschiebt. Dementsprechend, da die das ganze Zeug selbst hosten und nicht das irgendwie bei Amazon oder sonst wo hosten, haben die sehr viele Festplatten. Also sehr, sehr viele Festplatten. Die haben da petabytesweise
Festplatten
und also laut diesem Artikel sind es so über 25.000. Und die machen so alle paar Monate sagen wir mal öfters so Blogpost, wo sie dann mal so die bestimmte Charakteristika dieser Festplatten analysieren. Und jetzt ist es so die durchschnittliche Lebenszeit von so einer Festplatte und das kategorisiert nach Herstellern. Und das fand ich so ganz interessant. Also ziemlich gut abgeschnitten dabei haben Hitachi und Western Digital. Schlechter abgeschnitten haben Seagate, Toshiba, und bei Samsung ist es nicht so richtig klar, weil von Samsung haben sie irgendwie nur 18 Festplatten.
Ja gut, das ist wahrscheinlich ein Laptop so gut drin.
Und die ist ganz interessant, weil sie da so auch mal so die unterschiedlichen Modelle voneinander abgrenzen. Also wie groß sind die Platten zum Beispiel, sieht man aus so Graphen hervor, dass Seagate zum Beispiel die 1,5 Terabyte Platten deutlich öfter failen als jetzt die 3 oder 4 Terabyte Platten. Und ja, das ist ganz aufschlussreich. Also gerade wenn es dann darum geht, was für eine Platte möchte ich mir denn bitte mal irgendwo in mein RAID stecken? Oder?
Schade, dass sie keine Western Digital dabei haben.
Doch, weil das sind auch WD dabei, WD genau. WD-RED und die sind eigentlich ganz gut. Also die
ja,
haben
aber die haben halt kein WD-RED in grün dabei. Aber vielleicht kommt es hier noch. Sie yeah. müssen es einfach jetzt für immer machen. Sie müssen mehr Festplatten kaufen.
Was meinst du WD-RED in grün?
Nee, WD-Green halt.
Ja.
Sind tatsächlich welche dabei.
Ja, aber bloß ein Terabyte.
Und dann, Terabyte
wenn genau. wir sagen, dass 1,5 zu 2 schon so viel Unterschied macht, dann ist es ja voll blöd.
Du hast auch die ganzen WD-Green 2 Terabyte, oder?
Ja.
Die habe ich nämlich auch.
Ich habe WD-RED. Ich habe WD-RED 4 Terabyte.
Neu gekauft.
Neu gekauft.
Der Ingo.
Ja. Ja.
Also
ja.
Wenn ihr in der nächsten Zeit mal Festplatten braucht und irgendwie kauft, dann könnt ihr in diesem Blogpost mal angucken. Da sieht
oder auch nicht, weil Enor alles...
viele Zahlen.
Genau. Also deren Favorite ist die WD-RED in 3 Terabyte übrigens.
Ja. Bam!
Hier, ja. Steht hier als Einsatz.
Davon haben wir für unser NAS 6 gekauft, davon waren bei der Lieferung 2 defekt.
Ja, vielleicht habt ihr die bei China World gekauft und das kann ja nichts werden.
Nee, leider bei Amazon.
Ja, dann ist ja perfekt, dann kannst du einfach wieder zurückschicken.
Einfach wieder.
Genau. Hätte ich auch so können, aber.
So ist einfacher bei Amazon.
Wir haben die kaputten bekommen, die von Backblaze, Blackblaze, Blackbase.
Blackbase.
Die haben sie gar nicht erst in der
Die haben die guten bekommen.
Die genau. haben verarg, warum?
Okay, dann Thorium Core.
Thorium. Ja. Endlich. Wir haben so lange keine Thorium-Sachen mehr.
Ja, und jetzt kommt irgend so ein
das
komisches...
Das ist bloß, weil der Markt nicht da ist und ich kümmere mich zu wenig.
Source-Projekt meint...
sie brauchen Thorium in ihrem Shit drin. Und das ist einfach der richtige Ansatz.
OS.
So, alle Leute lieben Thorium. Ja. Wir machen es auch in unseren Computern.
Also das ist ja ReactOS.
Reactor.
Das ist so ein Reactor, Windows 2000-Nachbau.
Genau.
Ja.
Ja. Windows.
Windows 2003 Server übrigens.
Genau, also Windows NT 5.2 mit APIs von NT6.
Jo.
Was, genau, also das ist genau dieses. Ja. Was sehr cool wäre, wenn sie jetzt sagen würden, okay, Windows XP läuft aus, aber wir machen Reactors weiter. Kommt doch alle zu Reactors.
Naja,
genau.
Aber es ist doch...
Ja, also sie sind ja quasi...
kompatibel zu XP.
Pappalapapp, die sind so kompatibel wie Wine einfach.
Die übernehmen den Support für XP.
Ja, ja, genau. Und dann können die Leute bloß bei Reactors anrufen. Ja, so, ja mein Outlook funktioniert nicht mehr. Mein Outlook ist Express 2003. Ja. Was ist los damit?
Ich hab dem
Warte, wir schicken dir ein Patch.
Ich habe dem letzten irgendwo gehört, die Windows XP Aktivierungsserver bleiben online.
Ja.
Das ist doch das Letzte, was man bei XP aber noch warum? Braucht.
Also nee, damit du immer noch Windows XP quasi
installieren kannst.
Kaufen kannst.
Ja.
Das kann, genau, kann ja auch sein, du musst es neu installieren, dann
so
musst
viele
du solltest XP nie nochmal neu installieren, nicht mehr 2014. 2014 ist das Jahr, in dem Windows XP stirbt.
Nein.
Doch, nicht. Ist es. Doch. Weil das ist ganz klar, ab in 75 Tage sind es, glaube ich, oder 74, wenn ich mich nicht ganz irre.
Du wirst an dem Tag, die Zero-Day-Exploits werden alle rausgeholt.
Oh, das wird so awesome. Und der beste Tag.
Der beste Tag der Welt.
Der beste Tag der Welt. Genau.
Und dieses Jahr. Es wird ein Wettrennen geben.
Die NSA wer steuert an diesem auch Tag noch welche bei.
Am meisten Windows XP Boxen pro Monat einfach. So, ich habe 200.000 Windows XP Boxen in der ersten Sekunde.
Ja. Ist MySpace denn schon abgeschaltet?
Nee. Ja. Also die surfen dann halt auf MySpace, damit die das dann wieder bevölkern quasi.
Ich bin echt gespannt. Auf diesen Tag bin ich echt, echt gespannt,
Zombies,
was da losgeht.
Auf den Todesstern und dann geht's los.
Also jeder, der in den letzten 2 Jahren noch irgendwelche Zero-Day-Exploits gefunden hat oder bei sich gebunkert hat.
Der die bei sich jetzt bis jetzt gebunkert hat.
Der
bunkert die NSA. Die, ist die NSA mit ihrem, also hat das übrigens das Gold auch in diesem Bunker, was wir vor einer Weile mal vermisst haben.
Wir haben Gold vermisst.
Ja, ja.
Gold. Ich habe
keine
Gold oder was?
Die Bundesrepublik Deutschland.
Die Bundesrepublik.
Ich habe Gold irgendwo. Ich habe Gold irgendwo.
Du meinst diese Goldreserven, wo man gesagt hat, wo sind die denn? Und dann haben die gesagt, ja, ihr glaubt uns, die sind schon da.
Hier ist ein Barren
genau,
davon.
Wir schicken euch eine Kostprobe.
Ja.
Ja, genau.
Beweisen,
wir schicken euch eine Tonne, ihr habt halt 30.000 Tonnen. Aber hey,
okay,
halt einfach den Pofalla.
Übrigens, weiter Thorium Core. Ja. Hat sich das einer mal angeschaut, was es ist?
Nein.
Hat einer mal wenigstens auf den Kickstarter gedrückt?
Nein.
Weil ich habe es gerade gemacht und ich lese, Thorium Core ist a commercial distribution of Reactors.
Ja, genau.
The open source Windows compatible operating system targeted for cloud computing.
Also Moment.
Moment.
Sie haben ein proprietäres Betriebssystem genommen.
Ja.
Geklont.
Also Open Source nachgebaut.
Ja.
Und das wird jetzt wieder
proprietär,
eingefroren.
Richtig.
Nein, das wird nur eine kommerzielle
Support.
Das heißt ja nicht, dass es...
Also genau. Windows XP Support im Prinzip.
Ja.
Und das soll
Cloud
für
Cloud
Windows XP.
Cloud Windows XP ist das.
die Sache, was machst du denn? Was machst du denn damit? Kannst du dann dein, wie heißt das, dein Ding-Stack, Amp-Stack, wie heißt Windows?
WAMP?
WAMP, heißt du wirklich WAMP? WAMP, ich hab überlegt, das ist ja die Kacke. Kannst du deinen WAMP-Stack dann auf,
XAMPP heißt das normalerweise.
Genau, XAMPP, genau. XAMPP, ja. Genau, und dann kannst du dein auf dem Thorium-Core kannst du dann quasi dein XAMPP laufen lassen und quasi für immer gewinnen.
Gibt's das nachher im Endeffekt nur wegen den Amazon Workplaces Virtualisierungsdingern, weil man da noch Windows XP vertreibt?
Ich weiß es nicht.
Ich meine, das wäre dann eigentlich aber auch der RAMP-Stack.
Nee, der Thorium-Stack.
Der
Thorium-Stack.
Der Thorium-Stack.
Mhm. Ja.
Oh Gott.
Nee, also ich... Nee. Also ich meine, ich finde das lustig, dass sie jetzt Thorium-Core genommen haben. Aber ich
als Namen, ja. Aber das war's dann auch.
Genau, aber ich verstehe immer noch nicht, warum man dieses Betriebssystem braucht.
Das ist halt ein Hobbyprojekt und ich weiß nicht, warum man dafür bezahlen
wollte. Also das ist so wie also OpenBOS.
Ja, Leute haben halt Spaß beim Betriebssystem.
Viele Leute haben viel zu viel
Zeit. Ja, okay.
Ja, fucking reiche Eltern, ey.
Was?
Genau.
Gelb.
Die Eltern haben gesagt, mach ein Betriebssystem, aber es muss ein Abklatsch von Windows sein.
Ja. Wir mögen Windows XP und es läuft dieses Jahr aus, wir brauchen was. Für die Cloud. Warte.
Ja.
Und auf unserem Tablet auch.
Gott.
Ja gut, dann haben wir das auch geklärt.
Ja, ist total gut, dass sie das machen. Ich verstehe es nicht. Aber
ist ja auch egal. Aber der Schmidtlauch ist schuld, dass wir diesen Artikel gepostet haben.
Genau, haben wir nochmal Schmidtlauch gesagt. Korrekt.
So, Glück gehabt.
Chrome.
Der Chrome
hat einen bösen Bug. Und genau. Google fixt ihn nicht.
Ich weiß nicht, ob sie es bald machen oder erst später.
Das ist jedenfalls kein Bug, das ist doch auf jeden Fall ein Feature für Google.
Das Feature, genau. Wie war der Artikel von Heise? Der hatte so einen super reißerischen Namen. Chrome ist der Abhör-Browser Nummer 1 oder sowas.
Moment.
Irgendwie sowas, irgendwas sowas Bescheuertes halt. Worum es eigentlich geht, ist, der Chrome-Browser kann mit einer neuen API dein Mikrofon aufnehmen, beziehungsweise kann das schon relativ lange. Mhm. Er hat mit diesem Mikrofon aufnehmen Dings quasi die Möglichkeit, auch Text-to-Speech direkt zu machen. Das heißt, er nimmt das auf, was du sagst, und dann macht er das in Text. Und du gehst auf eine Webseite und dann fragt er dich, okay, willst du jetzt Text-to-Speech aktivieren? Und dann sagst du ja. Und dann, so wie es halt ist, machst du irgendwie 10.000 neue Tabs offen. Aber dieses Text-to-Speech ist immer noch aktiviert auf diesem einen Tab, obwohl es im Hintergrund ist. Und das ist quasi alles.
Ja.
Mhm. Ja. Und wow. Das ist, ja, das ist ein Bug halt, weil sie sagen, okay, du bist quasi nicht mehr in dem Tab und eigentlich sollte es auch sein, aber sie haben es irgendwie verplant oder so gemacht. Und deswegen hat Heise da super hart geraged, einfach, weil sie gesagt haben, es ist bösartige Super-Nazis.
Ich habe den Heise-Artikel mal rausgesucht und der Titel war tatsächlich Browser Chrome als Abhörzentrale nutzbar.
Mhm. Abhörzentrale.
Als nächstes ist er noch als Telefonzentrale nutzbar.
Überleg mal. Und als nächstes als SMS-Zentrale und dann ist es einfach vorbei.
Okay, SMS-C. Chrome, do a barrel roll SMS send.
I need send a barrel premium roll. SMS for this. Except.
Nee, das ist einfach dein geheimer Kanal zum Google Street Doge, den du dann damit steuern kannst.
Okay, Dog.
Barrel Roll.
Do a barrel roll.
Und plötzlich irgendwo im Nirgendwo macht ein Roboterhund einen Backflip. Bam.
So ist es. So ist es halt einfach.
Weil das ist ein Bug, der macht kein Barrel Roll, der macht einen Backflip.
Ja, fucking Bugs, ey. Überall sind sie.
Ja.
Mhm. Gut, das ist halt auch ein Browser. Und weiter geht's.
Genau, Bugs. iOS 7 hat auch irgendeinen Bug. Abseits der Beta habe ich den noch nicht wieder erlebt, da ist es ja auch ganz normal. Aber ich höre von vielen Leuten, dass ihr iPhone 5S im Speziellen oder auch ihr neues iPad Air immer mal wieder so einen Bug hat, wo das ganze Device einfach restartet. Einfach mittendrin auf einmal, bam, hast du das Apple-Logo wieder vor dir.
Hört sich ein bisschen nach Kernel Panic an.
Ja,
sowas in der Richtung.
Ist halt, genau,
ist wahrscheinlich auch
ist
eine Kernel
Panic. Wahrscheinlich eine Kernel Panic, genau. Tritt erstaunlich häufig bei der 64-Bit-Geschichte auf und ich habe es bisher noch nicht von den 32-Bit-Geräten gehört. Wahrscheinlich haben sie genau da ein Problem. Interessant an der Sache ist, das ist mal wieder eine von den wenigen Sachen, wo Apple sich mal zu einem Statement hat hinreißen lassen, dass das in einem upcoming Software-Update gefixt wird. So Ars Technica mit irgendeiner Spokesperson, der Tim Cook hat wahrscheinlich nichts dazu getwittert. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang den völlig sinnfreien Namen mehr oder weniger gelesen. Widescreen of Death.
Ja.
Warum Widescreen?
Weil es rebooten ist evil.
Ja, aber warum Widescreen? Weil die iPhone-User werden wissen, dieser Screen ist hauptsächlich schwarz.
Black Screen gab es vielleicht schon.
Genau, muss man wahrscheinlich. Blue
Screen gab es auch schon.
Und weil das, das Apple-Logo darauf weiß ist.
Und die Schrift ist weiß. Da nee, da ist keine Schrift. Stimmt. Also ich hab
vielleicht wird ja das Display kurz weiß und dann geht's raus oder so.
Nein,
na gut. ich weiß ja nicht.
Ich habe den Screen noch nicht gesehen selbst auf meinem Gerät.
Ja, das ist der klassische, das iPhone startet neues Screen.
Das ist ja
also
vielleicht
weißer Apple in der Mitte und
ja schon, aber vielleicht leuchtet der kurz vorher weiß auf, wenn du eine Kernel Panic
hast. Ich jetzt auch gedacht,
und startet sowas. Dann neu. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen, aber...
Also ich
hatte schon definitiv einige Kernel Panics auf meinem iPhone, die zu sowas geführt haben und ich habe das nie vorher weiß aufleuchten
sehen. Ich suche jetzt mal bei YouTube.
Wenn es jemand mal gefunden hat, genau, Widescreen of Death.
Dann genau, also beim ArcLynx war das bei mir auch so, dass es halt wegen ICMP V6 irgendwelche Dinge halt verreckt ist und das war nicht so cool und dann habe ich jetzt das nicht mehr.
Weil du geupdatet hast.
Ja.
Ja, gut. Updates zum Gut. Kommen wir zu Gott. Weil,
ja, Gott. Kommen wir zu Gott. Weil das einzig Wahre nach Apple ist einfach nur Gott.
Genau. Heiliger kann es ja auch nicht werden. Weil der Papst Franziskus hat gesagt, das Internet ist ein Geschenk Gottes.
Also, der hat es erfunden.
Wer genau, hat es erfunden?
Der hat sich also am siebten Tag, der Gott hat sich am siebten Tag hingesetzt und hat
nachdem er die
Erde und alles gemacht hat, hat das Internet erfunden.
Und dann Facebook, oder?
Noch nein, nicht? Nein.
Also, nur Facebook war der Zuckerberg.
Der Gott das vom heißt, Zuckerberg.
Der Gott und der vom Zuckerberg. Der
stieg vom Zuckerberg herab.
Genau. Und brachte seine 10 Gebote, 15 Gebote.
Du sollst mehr teilen.
Ja.
Mehr liken.
Genau. Und du kriegst halt die Timeline.
Genau.
Die Timeline ist gesetzt und ihr könnt nichts dagegen machen.
Und das gut war.
Genau. Aber du sollst nicht veröffentlichen Profilbilder, auf denen du nicht zu sehen bist.
Genau.
Du sollst nur deinen echten Namen benutzen.
Genau, deinen echten Namen und nichts als deinen echten Namen.
Und du sollst andere Leute auf Bilder taggen.
Genau.
Damit wir alle Namen. Ja, genau.
Du sollst dir kein Bildnis von deiner Timeline selbst machen.
Genau. Ja, und wie war das noch? Seid nett zueinander, haut euch nicht die Köpfe ein, töte niemanden.
Ja, nee, das ist
Quatsch.
Klau niemanden die Freunde oder was?
Genau. Nee, wenn du Ehebruch begehst, poste es auf deiner Timeline.
Damit alle Leute
daran teilhaben
und
können.
Und es liken können. Like.
Genau. Du sollst nicht Ehebruch begehen und wenn, dann sollst du vorher in einer offenen Beziehung schreiben.
Genau.
Du sollst vorher dein Profil ändern.
Genau.
Also Papst Franziskus meint auf jeden Fall, Internet ist ein Geschenk Gottes und er twittert auch ganz fleißig und ich sag, der Gott hat sich einfach hingesetzt. Ich meine, so jeden Tag arbeiten ist schon mit dem Universum und das war schon richtig Arbeit.
Und dann
Arbeit.
Tumblr, bam.
Und dann hat er sich noch hingesetzt und das Internet gemacht und Facebook und Tumblr und alles sowieso. Überhaupt. Und das ist total gut und das Internet ist total toll. Und deswegen
nur daher haben
ist
wir
das ein Geschenk Gottes, dass er Bescheid wisst.
Dank Gott haben wir jetzt quasi lustige Katzenbilder die ganze Zeit.
Aber wenn das Internet von Gott ist, welche Rolle spielt die Telekom? Was sind die denn dann bitte?
Der Überbringer der Gottesbotschaft, das ist doch wohl klar.
Genau. Und auf diese Aussage möchte ich dann einfach nur sagen, dann habe ich sehr viel Angst, dass wir an den falschen Gott glauben.
Also das bedeutet, die wirklich, die Leute, die ans Internet glauben, die müssen dann jeden Montag in den T-Punkt gehen, oder wie?
Das reicht auch. Ich glaube, das reicht auch, wenn du nur einen DS-Vertrag hast.
Deshalb trennen die auch immer einmal nachts das Internet, weil dann das Modem neu synchronisiert. Das ist die heilige Message.
Ja. Die heilige Message.
Das geht nur. Die heilige Message. Das geht nur schneller.
Gott, das macht alles so viel Sinn jetzt. Everything makes sense now.
Der Papst erklärt uns echt einiges.
Scheiße, Mann.
Echt augenöffnend. Wenn jetzt der Rouhani noch irgendwas dazu schreibt.
Scheiße, Mann. Interessante
und wenn die jetzt quasi sagen, dass sie das Internet drosseln müssen, dann ist es einfach nur, weil du zu viel Gott wolltest. Quasi, du musst wieder auf den Boden der Tatsachen heruntergebracht werden. Gott.
Das ist die ultimative, wir wollen irgendwie ein Gigabit synchrone Internetverbindung, weil
zu viel
aus Glaubens- und Gewissensgründen.
Bam.
Das ist Antrag immer. Da musst du aber wieder Kirchensteuer zahlen.
Ja, das ist okay.
Ja, für Gigabit Ethernet nach Hause würde ich Kirchensteuer zahlen. Ganz ja, genau.
Ist ja dann auch nur Kirchensteuer, weil kommt ja von der Kirche.
Ja, ja, kommt ja quasi von. Ist auch, dadurch, dass ein Gottesgeschenk ist, muss aber eigentlich kostenlos sein, oder?
Ja, weil der liebt ja alle.
Ja. Also, alle gleich, mindestens.
Mindestens. Solange sie an ihn glauben. Ja. Und nicht seinen Namen essen und ich weiß es nicht, was war denn noch? Ja.
Alles kein Abbild von ihm schaffen.
Was auch immer. Ja, ich brauche bloß ein Internet, muss ich jetzt sagen.
Kein Abbild von ihm und wenn, dann als animiertes GIF.
Dann muss es
in Katzenform. Ja, genau.
Dann muss es eine lustige Katze sein, die runterfällt. Ja. Also das ist Gott. 2,5 Megabyte Gott.
Ich weiß nicht, ich hab nicht.
Das fühlt sich gut an irgendwie.
2,5 Megabyte Gott.
Einfach mal. Guck mal, wie viel Megabyte waren das da gerade? Bestimmt 1,5 Megabyte. Einfach nur wie eine lustige Katze lustige Dinge tut. Ich sehe schon wieder nichts
zu tun hast einfach. Okay, kommen wir zu unseren Themen. gut, egal. Mobile-Kram hier, News, noch News, sind noch News, egal.
Was?
Ja, das ist irgendwie News. Ganz kurz.
Firefox OS-Tablet.
Ja, es gibt ein Firefox OS-Tablet, könnt ihr euch angucken. Oder auch es gibt jetzt endlich ein Tizenphone.
So gut, Alter.
Ja, ne.
Ja, so doch. Auch in Barcelona kann man sich den nächsten Tizenphone angucken.
Ich hatte das erste.
Ich glaube aber, das mag Gott nicht so, dieses Tizenphone.
Doch, er steht total auf Tizenphones.
Ich weiß nicht, solange das UMTS hat, um ihn zu erreichen quasi. Ich glaube, es ist in Ordnung.
Genau. Ich sagen. Solange es ihn
heilige... Oder es muss zu Hause bleiben, damit er immer quasi...
Solange es sich in heilige Netz einbuchen kann. Ja, sehr gut. Dann Jolla. Also ich bin ja immer noch froh mit meinem Jolla. Ich habe ja jetzt
du hast ein neues Case?
Die other half bekommen.
Holy shit.
Ja, die kam ja noch.
The first one steht da drauf. Jetzt das ist aber hart gelogen, weil das war nicht die erste.
Nein, aber das war die dritte. Einer der ersten auf jeden Fall. Deswegen.
Oder die zweite.
Warum schleppst du dann dein iPhone noch mit dir rum?
Ja, ich brauche eins für Twitter und eins für den Rest. Nein.
Was?
Immer.
Du kannst doch darauf auch für Twitter.
Ja, ich hab jetzt auch tatsächlich einen Twitter-Client hier drauf.
Nicht schlecht. So weit bist du jetzt schon quasi.
Ja.
Um die ganz die.
Und kann man damit twittern?
Man kann damit twittern, ja.
Hast du schon probiert?
Ja.
Die Gottes-Kurznachrichten quasi empfangen.
Genau. Direkt. Soll ich mal eine Gottesnachricht schreiben? Ja, also Other Half jetzt in, was ist es, Orange, soll wohl irgendein Rot sein, aber ich würde
eher sagen,
es ist Orange.
Neon vielleicht, aber ein bisschen dunkler, ich weiß auch nicht, ist ja auch egal.
Und Jolla ist auch aufs Nexus 4 transportiert worden.
Wie praktisch.
Dann kannst du es doch auch bald dann testen.
Dann kann ich mir auch bald wieder Android Sachen auf meinem Telefon antun und...
Ja, aber du hast ein richtiges Linux da drauf. Das ist total toll. Mit ButterFS übrigens.
Wow.
Also ich habe jetzt ButterFS nicht nur auf meinem Telefon, sondern auch zu Hause.
Krass.
Ja. Mit Git drauf und allem Shit. Das ist total schön, weil du kannst dich echt einloggen auf deinem Telefon und Sachen machen wie auf deinem
Endlich
Laptop.
Endlich mal wieder ordentlich
kommen. Das habe ich mir schon mein Leben
gewünscht. Und Force pushen von meinem Handy.
Ja, du glaubst gar nicht, wie entspannend das ist.
Das hat Fleidi etwas sehr entspannt.
Das war meine Rückenlehne, die hat sich gerade sehr entspannt.
Ja, Fleidi macht
den Sitz
kaputt, während er sich entspannt auf seinem Sessel.
Das hat übrigens einen coolen Sound gemacht, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht gehört habe.
Das hat sich fast so angehört, als hätte er einen Rücken knackt.
Ja, als er aber gerade gebrochen ist.
Das war selbst schon so für den Bild instabil wahrscheinlich. Ja. Stuhl instabil.
Ja, gut.
Ja.
Also ich mag meinen Jolla total. Und seitdem jetzt sind so ein paar Bugs noch gefixt worden sind, dass ich auch endlich mal Mails lesen kann.
Oh, das ist ja praktisch. Echt nicht.
Vorher wollte ich irgendwie mit meinem Mail-Server.
Soweit ist es schon jetzt quasi. Ich habe ja ein Nexus 4 noch quasi bei mir rumliegen.
Ja, dann kannst du doch mal jetzt Selfish OS drauf tun. Also Selfish ist geportet worden auf das Google Nexus 4.
Und wie viel Akkulaufzeit hast du dann irgendwie?
Weiß ich nicht, musst du dir
eineinhalb Stunden wahrscheinlich.
Ja, aber es ist einfach schön, mal so ein richtiges Linux wieder drauf zu haben und nicht irgendwie so ein Krippelscheiß.
Aber Selfish OS ist so?
Nee, Selfish OS ist ein Linux.
Okay.
Also, wie gesagt, so mit ButterFS drunter und Git und...
Vielleicht will ich ja Ubuntu auf meinem Computer. Nee, ich weiß, was ich will.
Wenn du Ubuntu
willst, ich will Reactors auf meinem Handy. Auf meinem Nexus 4 will ich Reactors haben mit Thorium-Kern.
Nee, das ist dann mit Plutonium-Kern. Das geht nicht mit Thorium.
Nee, genau. Okay. Thorium ist nur für den Desktop, Plutonium.
Nee, für die Cloud.
Für die Cloud.
Ach Gott, echt, so hast du zugehört.
Dann hast du einen Uran-Core.
Ich weiß nicht, ob es so gut
Uranus
ist.
Uranus-Core.
Gott. Weiter.
Ja.
Ganz schnell.
Und es gibt auch noch, wer noch ein bisschen mehr hören will über Jolla, wer noch nicht genug gehört hat, eine Radetux-Sendung mit einem von unseren Hörern, der Schmidtlauch war dabei. Der Schmidtlauch, dann der Legic und ich, wir haben uns, ich glaube, über eine Stunde über Jolla unterhalten. Wie gesagt, da habe ich auch noch ein paar Mimis gehabt. Ein paar sind da jetzt davon gefixt worden. Und es ist
einfach
jetzt,
nur, weil du es gesagt hast.
Ja, ich glaube, weil sich ein paar mehr Leute beschwert haben als nur ich. Okay. Man hat da jetzt auch schön Möglichkeiten, mit den Leuten zu interagieren und sowas.
Man kann mit ihnen reden.
Ja, ich meine jetzt mit den Jolla-Entwicklern.
Ach so, okay.
Oder auch mit den Benutzern.
Du kannst da Bug-Reports schicken und sowas.
Das konntest du vorher nicht, oder?
Nee, die hatten jetzt extra eine Plattform dafür aufgemacht. Das ging vorher nicht so gut.
Weil du hast dann so Patches direkt geschrieben, so Binary-Patches?
So, ja, vorher musstest du es entweder wissen oder nicht. Die haben jetzt da so einen Community-Hub aufgemacht, wo du einfach so deine Wünsche reinschreiben kannst oder sagen kannst, hier Bug und da bla ja, und...
Das ist so ein Shit.
Was?
Ich gucke mir gerade den Butterfest Usage Calculator an.
Kommen wir gleich zu. Also wer noch ein bisschen was länger hören will über Jolla, soll da reinhören. Gut, dann ButterFS. Genau, ich hatte über Weihnachten, Neujahr irgendwie zu viel Zeit.
Ja.
Und da ich ja, oder da wir hier proklamiert hatten, 2014 wird das Jahr von ButterFS auf dem Desktop.
Ja.
Muss ich das jetzt auch mal...
Passieren jetzt.
Ja, quasi, musste ja. Das jetzt passieren. Und ich habe mir noch 2013 ein paar Festplatten gekauft, so 4 Terabyte WD Red.
Wie viele? 4, 2?
3.
3.
Das ist aber eine komische Zahl.
3
ja,
perfekt
für reicht für RAID 5.
Ja, ja, plus, Start, But, plus ja. ButterFS und RAID 5.
Ja, nicht, eher das, nicht. Würde ich jetzt auch.
Nein.
Aber du könntest ein RAID 1 über die 3 fahren.
Genau, also. Das könnte man machen.
Weil RAID 1 ist dann nicht RAID 1, wie man sich das vorstellt.
Das RAID 1 geht tatsächlich über 3 Festplatten, ja? Das
ja, genau. Es geht über 3 Festplatten, aber es macht nicht 3 Festplatten gleichzeitig nacheinander voll, sondern du hast quasi immer einmal die Daten und einmal die Kopie davon. Also nicht auf jeder, sondern das wirklich genau zweimal.
Es ist so, als hättest du als hättest du 1,5 Festplatten und 1,5 Festplatten.
Richtig.
Ja.
Und das ist ein bisschen weird, weil die nennen das RAID 1, aber es ist nicht RAID 1. Und das hatten wir letzte Folge schon mal, genau.
Ja, genau. Gleiche. Ihr hattet über ButterFS ja schon ein bisschen geredet, aber ich fand das auf jeden Fall total toll, dass es auch über 3 Festplatten geht. Ich habe es aber jetzt erstmal safe über 2 eingerichtet. Ich habe die dritte, für 4 hatte ich nicht genug Geld, weißt du.
Ah ja, das
ja,
war
die 4 Terabyte sind auch gar nicht so billig. Ne?
Also die kosten ein bisschen über 160 Euro, die
ja, aber die werden billiger.
Ja, aber das ist zum Beispiel schon mal gut, weil ich habe damals 160 für die 3 Terabyte Platten gezahlt vor einem Jahr etwa.
Ja. Ja, aber das ist ja ein Jahr, ist ja schon wieder gute Zeit. Dass,
ja, schon, deshalb meine ich ja, zeigt ja, wird immer gut billiger, das Zeug.
Ja, das ist cool.
Dank der NSA.
Aber ich hatte mal durchgerechnet, also zwischen dem, zwischen der WD-RED 3 Terabyte und 4 Terabyte war irgendwie der Unterschied pro Gigabyte war irgendwie sehr wenig. Also das hatte, ja, und dadurch, dass die 4er Terabyte gerade direkt von Amazon angeboten wurden und die 3er nur irgendwie über Drittanbieter, habe ich gedacht, naja, wenn, dann kaufst du mal gleich direkt bei Amazon und nicht über einen Drittanbieter. Dann ist auch das Zurückschicken leichter, wenn doch mal irgendwas schief geht.
Mhm.
Und deswegen erstmal 3 Festplatten, aber jetzt 2 Festplatten im RAID 1, 4 Terabyte ButterFS draufgehauen. Mein Testsystem war ein OpenSUSE, die neueste Version. 13.1, ich hatte auch ein bisschen auf Twitter rumgefragt. Ja, Arch Linux wäre auch gegangen, aber meinen alten Desktop, den ich rausgekramt habe, in dem übrigens 12 Festplatten reinpassen würden.
Fuck, das ist eine krasse Box.
Ja, wenn ich den mal voll
ultra dickes RAID
voll
machen.
Rein.
Also ich glaube, bei mir würde ich auch, ich glaube, ich habe so 5,5 Zoll Slots, habe ich glaube auch 10 und dann nochmal so extra Slots, wo ich nochmal 3,5 Zoll Sachen reinpacken könnte.
Also ja, und 10 kannst du ja noch oben drauflegen, dann per USB
ja.
Angeschlossen.
Also, nee,
wieso hat dein Case so viele 5¼ Zoll Slots?
Ich habe auch 5.
Ich hatte 8,
voll die Krankheit.
Ich hatte 8, ja. Glaube ich. Das ist,
halt
das ist nicht so viel.
Ja.
Das ist ein normales, großes Case, einfach normale Tower.
Ja,
Midi-Tower
aber,
halt.
Ja, wer braucht, also sind das alles noch Cases aus der Zeit? Ein Quell-CD-ROM-Laufwerk und 8 Brenner
ja.
Oder was?
Nee, also das war eigentlich aus der Zeit, wo du quasi, du hast ja so einen Tower, der halt eine bestimmte Größe hat und der Rest ist dann halt einfach nur mit so freien Blechen, ohne dass da jetzt irgendwie komischer Shit davor ist.
Da hat es ja früher noch Diskettenlaufwerk zum Beispiel.
Viele Adapter von 5¼ auf 3,5.
viele Adapter.
Das gute Blech.
Genau. Genau. Dann habe ich mir jetzt noch nicht meine Home-Partition und noch nicht meine System-Partition mit ButterFS gemacht, sondern erstmal tatsächlich nur eine Partition für Bilder, Serien, Musik, Audio, Backups von Binärgewitter und Co.
So schön. Du kannst uns immer wieder hören.
Genau. So beim Draufkopieren wieder. Kann ich uns immer wieder hören. Und ja, wahrscheinlich werde ich demnächst nochmal ein extra Sub-Volume machen irgendwie für auch Home, aber das ist jetzt noch nicht dabei gewesen. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen testen, habe dann auch so Sachen gemacht wie, okay, jetzt habe ich mir dieses ButterFS RAID 1, jetzt nehme ich einfach mal eine Festplatte weg, was passiert?
Explodiert.
Ist nicht ganz explodiert, aber ich war dann doch etwas geschockt, dass es nicht einfach gemountet ist.
Ja.
Nee, ich musste dann tatsächlich erst lernen, dass man Mount-O degraded sagen muss. Okay, das hat mir dann irgendjemand auf Twitter gesagt, nachdem ich gesagt habe, toll, es geht nicht, ich habe schon geschrottet. Na gut, ganz geschrottet dann doch beim ersten Mal nicht.
Ja.
Aber relativ schnell habe ich es tatsächlich hingekriegt, dass mein System irgendwie leer war, das ButterFS. Ich habe dann mich tatsächlich auf die ButterFS-Mailingliste begeben, mich da mal abonniert und auch mal mein Problem geschildert, aber irgendwie konnte keiner helfen oder irgendwie hatte keine Lust, mir zu helfen oder was auch immer.
So wie es halt ist, ja.
Da passiert ziemlich viel auf der Liste, viele Patches. Du hattest ja letzte Woche auch schon mal drüber
geredet. Ja, ich rede ständig drüber.
Wir machen ja jetzt auch jede Woche ButterFS, also ihr müsst euch drauf einstellen.
Wir lesen immer aus der Mailingliste vor und das Problem, das wir vorher festgestellt haben, ist, wir haben immer ein Encoding-Problem mit Mailinglisten.
Ja, das haben wir ja gefixt. Also, nur ihr Apple-User habt
Nee, wir haben es mit Kackhaufen gefixt.
Ja, mit Kackhaufen gefixt. Pile of Poos in
UTF-8,
ja.
Die Pest sucht eure Siedlung heim.
Danke, Leadname.
So, Kackhaufen. Mhm. Also ich habe es tatsächlich geschafft, mein ButterFS zu schrotten. Und zwar, ich habe zwei Festplatten, also RAID 1, und ich habe eine weitere Festplatte genommen, die ich eigentlich darauf backuppen wollte. Und mein Linux hat irgendwie gemeint, naja, okay, das eine ist SDB und das andere ist SDC. Und jetzt die neue Festplatte mache ich einfach mal als SDC. Und dann wäre die zweite Festplatte mit ButterFS SDD gewesen. Und eigentlich so schlimm ja nicht, sollte kein Problem geben, aber hat irgendwie dazu geführt, dass das ButterFS irgendwie meinte, ach, meine beiden Festplatten sind immer noch SDB und SDC, greife ich mal auf die zu, schrotte mal so ein bisschen dieses Filesystem, was da gerade richtig drauf war noch und funktioniert hat und fress mich mal irgendwie selber. Ich habe keine Ahnung, warum er das getan hat und es konnte mir auch keiner erklären. Eigentlich hätte es nicht passieren sollen.
Should not happen.
Aber
die besten Bugs.
Es ist irgendwie passiert. Und ja, ich weiß nicht, ob es noch gefixt wird. Ich habe nicht versucht, es wieder zu reproduzieren. Ich habe auch nicht geschafft, dieses System wiederherzustellen. Wie gesagt, ich habe es auf die Mailingliste geschrieben gehabt. Da ich noch keine wichtigen Daten drauf kopiert hatte, habe ich es einfach nochmal komplett neu gemacht und bin jetzt immer noch dabei, mein komplettes altes NAS auf das ButterFS zu kopieren und damit dann noch ein bisschen rumzuspielen. Also von da läuft gerade mein Samba läuft gerade drauf und wir gucken halt Serien, Filme und Musik und sowas davon. Und jetzt mal eine Weile noch ein bisschen testen, ob das alles so funktioniert und gerade wenn dann doch mal eine Festplatte ausfällt oder mal einen Ausfall simulieren und mal eine neue reinpacken und neu synchronisieren lassen. Das muss ich alles noch ein bisschen testen. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass ich es tatsächlich so schnell geschafft habe, es zu bricken. Also es sagt dir zwar immer noch, Achtung, ich bin irgendwie Beta und vorsichtig und so, aber sie sagen ja mittlerweile, okay, die unterliegende Datenstruktur ändert sich nicht mehr und wie gesagt, ich denke, es
wird eigentlich muss alles funktionieren.
Eigentlich sollte irgendwie alles funktionieren. Wenn man auf der Mailingliste rumhängt, denkt man aber doch, da scheint doch noch eine Menge nicht zu gehen.
Habe ich ja auch gesagt. Ah. Es kommen immer wieder solche Leute wie du, die dann sagen, ja, es gibt Put. Und dann sagen, ja, hast du versucht mit degraded? Und dann so, oh, jetzt funktioniert's wieder. Danke, tschüssi.
Ja. Das wär doch einfach. Aber wie gesagt, ich habe es ja tatsächlich geschafft, dass das Ding nichts mehr anzeigt. Ja. Also vor allem, eine Subvolume, was ich angelegt hatte, da waren noch Daten drin, aber in diesem Hauptvolume, das war plötzlich weg. weil er sich halt irgendwie eine Festplatte geschnappt hatte, die nicht zu seinem Raid dazugehört.
Muss man sich halt nochmal genau anschauen, was da wirklich passiert ist. Aber das kann man auch einfach lassen, weil es ja nicht wichtig war.
Mir war es in dem Moment nicht wichtig genug, um da jetzt irgendwie auf der Mailingliste ewig rum hinzuschreiben. Ich habe meine Pflicht getan und es auf der Mailingliste kommuniziert, gesagt, wenn ich das und das und das tue, passiert dieses und es geht kaputt und bläh.
Ja.
Genau, im Chat wird auch noch gesagt, OpenSUSE hat so ein nettes Tool, nennt sich Snapper, damit kann man Snapshots unter anderem auf ButterFS erstellen. Habe ich jetzt noch nicht groß ausprobiert, aber es war auch ein Grund, mal OpenSUSE zu nehmen. Wie gesagt, ich hatte eh noch eine Festplatte auf meinem mit dem OpenSUSE drauf von meinem Desktop und deswegen habe ich das jetzt mal alles so reaktiviert und mal geupgradet und bisher bin ich ganz happy. Also jetzt die letzte Woche lief es stabil durch.
Ja. Also es gibt auch Leute, die auf den Mailinglisten auch, die sagen, dass ihr ButterFS schon seit 3 Jahren stabil durchläuft und da frage ich mich so, wie haben die das hinbekommen?
Ja, aber dann gibt es wieder Leute auf der Mailingliste, die sagen, boah, ich habe so ein ewig altes ButterFS, was mir jetzt gerade um die Ohren geflogen ist, könnt ihr mir noch irgendwie helfen?
Und diese Leute, no.
Weil sich bis dahin doch schon einiges geändert hat. Ich meine, jetzt könnte man schon sagen, ihr könnt es alle mal ausprobieren, zumindest mit Daten, die ihr doppelt habt. Ist ja kein Problem. Also wie ich das wie gerade mache, okay, alles, was auf dem NAS ist, kopiere ich jetzt einmal rüber und hey, wenn es zurzeit flöten geht, ist mir gerade egal. Aber ich hätte schon gern, dass das so demnächst mein Standard-Dateisystem wird.
Ich würde es auch cool finden, weil also das Copy and Write ist halt schon echt super, super cool.
Ja,
das ist
auch
voll das coole Feature.
Einfach. Ja, auch die Raid-Sachen, dass du wirklich, also ich saß da echt und habe überlegt, scheiße, kaufst du jetzt ein neues NAS oder probierst du doch nochmal mit ButterFS so ein bisschen rum, beziehungsweise kaufst du neue Festplatten, machst deinen Desktop mal wieder schick und ja, baust du dann ein Raid und auf dieses Raid ein LVM und in dieses LVM dann irgendwie ein X4, weil so ist ja der normale Weg, hat man es ja vorher gemacht. Tag, ja. Genau.
Und Krypto halt noch dazwischen irgendwo.
Ja, genau. Oder machst du einfach alles mit ButterFS. Das kann zumindest das, was Raid und LVM macht, ja schon alleine. Okay, Krypto könntest du noch drunter bauen, wenn du es willst. Habe ich jetzt erstmal gelassen. Wäre noch eine Fehlerquelle zu viel gewesen, die ich jetzt erstmal nicht haben wollte.
Ja.
Aber ich war dann doch ganz angetan. Okay, man muss neue Kommandos lernen. Also das war schon tatsächlich das erste Hindernis. Und wie gesagt, und wenn du nicht weißt, dass du erst mount-o degraded sagen musst, wenn du eine Festplatte rausnimmst, das ist schon irgendwie ein bisschen bescheuert. Weil, hallo, wenn dir was fehlt, entweder sag es beim Mounten mir irgendwie.
Ja, der könnte ruhig sagen,
er dass kann er irgendwie sagen, nicht,
please blur, mount
nicht.
Home degraded.
Wenn irgendwie du denkst, es ist kaputt, mounte doch mal -o degraded, wäre irgendwie kein Ding gewesen.
Jetzt.
Das nervt ein bisschen. Auch so ein paar FAQs und so sind im Wiki ein bisschen outdated. Da könnten sie auch noch mal ein bisschen mehr machen. Oder.
Aber das könntest du ja sogar du machen. Quasi könntest du dich bei der der Community quasi beteiligen, indem du das fixst, die Doku.
Ja.
Weil das können die normalen User.
Das können die normalen User.
Doku fixen.
Doku fixen, natürlich. Doku fixen.
Ich habe das ähnliche Problem bei ein paar Open-Source-Projekten, wie ich halt auch heftig nutze und relativ gutes Verständnis dafür habe und dann denke ich mir auch immer so, okay, ich sollte vielleicht mal auf der Mailingliste ein paar anderen Leuten helfen, die kommen mit solchem Kram an. Und dann denke ich, okay, gut, dann könnte ich ja zumindest mal die Doku fixen. Okay, das ist halt auch immer extrem aufwendig und.
Ja, Doku ist so aufwendig, das ist echt krass. Also das ist jedes Mal schlimm eigentlich.
Das fand ich ganz nett. Ich habe mal die Doku für Fogg gefixt. Das ist so eine
Fogg.
Das ist so eine Cloud Computing Bibliothek für Ruby, wo man halt so alle möglichen Cloud Provider ansprechen kann. Da habe ich mal irgendwie die Doku für EC2 gefixt, wie man da SSH Keys handelt. Und dann haben die mir ein T-Shirt zugeschickt, so ein Fogg-T-Shirt. Und fand ich ganz nett von denen. So. Da kriegt man dann, wenn man da irgendwie was committet oder einen Pull-Request hinschickt, dann schreibt er einem eine Mail und fragt dann, was man denn von der Größe will und wo sie es hinschicken soll. Und dann kriegt man ein T-Shirt.
Hat er schon mal deine E-Mail-Adresse, deine Adresse und deine T-Shirt-Größe?
Genau, aber ich habe
da kann er jetzt
BSI übermitteln.
Aber du musst überlegen, die E-Mail-Adresse, die steht auf meinem GitHub-Account, meine normale Adresse in meinem Impressum und
jetzt hast du alles verraten.
Ist egal.
Und deine T-Shirt-Größe?
Meine T-Shirt-Größe kann man verraten.
Das machen wir dann in der Pre-Show.
Nee, Post-Show. Also wenn ihr mir T-Shirts, irgendwo ihr könnt mir Show. Ja T-Shirts schicken, dann sage ich euch auch meine
T-Shirt-Größe.
Ganz persönlich.
Du machst es so rum wie das BSI, du sagst, ich schick's dir zurück, wenn's nicht passt.
Genau. Genau. Schickt mir einfach T-Shirts, die Adresse. Oh, jetzt habe ich den Hörerbrief schon wieder vergessen.
Ja, Impressum.
Echt, hey.
Steht im Impressum.
Genau, schickt mir einfach T-Shirts und ich schick sie dann zurück, wenn sie nicht passen. Oder auch nicht.
Gut. Außer sie gehen verloren mit der Post. Kann auch sein.
Ja.
Mit dem E-Post ein Schreibbrief.
Ja. Also zurück zu ButterFS. Es gibt da so einen netten ButterFS-Kalkulator, der dir irgendwie sagt, okay, wenn du die und die Festplatten hast und du RAID, also sicher betreiben würde ich gerade nur 0 und 1 und 10. 5 und 6. Also ich habe es mal angeguckt, weil ich, wie gesagt, 3 Festplatten hatte und habe da nur gelesen, nein, besser nicht und habe es gelassen. Aber man könnte auch ein RAID 1 irgendwie über 3 Festplatten bauen und du kannst hier dann eingeben, okay, ich habe so und so viel Brauch, so und so viel Parität und so viele Kopien und ich habe die und die Devices und er sagt, okay, du kannst kannst auch unterschiedliche Device-Größen angeben, ja, wenn du irgendwie eine 3 Terabyte und eine 2 Terabyte und eine 6 Terabyte, ach, das gibt's nicht, aber egal, Platte hast, dann sagt er dir, okay, benutzbar ist so und so viel davon. Also könnt ihr euch mal...
Sagt er dir auch, welche ausfallen können? Oder?
Nee, das sagt er nicht, welche ausfällt.
Nee, also ich meine, dass er dir dann sagt, okay, du hast jetzt Ausfallsicherheit von 2 Boxen. Oder das ist das Striping dann?
Genau, oder Kopien, die Anzahl der Kopien.
Okay.
Ja.
So praktisch.
Kannst du alles einstellen, dann da. Ja.
Hört sich ja soweit schon mal ganz gut an,
also ich,
was mit ButterFS geht. RAID 5 wäre jetzt echt nochmal so interessant.
Ja,
nicht?
Sie sind...
Nee, also, wenn du
sowas... Oder RAID 6,
Also den Code gibt es, der ist halt noch nicht so ausgereift und nicht so lange getestet wie der für 0, 1 und 10. Und deswegen habe ich gedacht, na, ich will jetzt schon... Also ich will jetzt nicht irgendwie jede Woche mein ButterFS neu machen, gefühlt. Sondern wenn das jetzt funktioniert, will ich, dass das tut und nicht, dass sich irgendwie an dem Code dann doch nochmal was ändert. Und das ist halt bei 0, 1 und 10 gegeben. Und deswegen habe ich mich erstmal für den entschieden. Gut, ich verliere halt ein bisschen Platz dadurch, aber das war mir jetzt erstmal egal. Man muss sich halt wirklich an diese ganzen neuen Kommandos gewöhnen. Wie baue ich ein ButterFS auf? Wie benutze ich zum Beispiel, ich kann nicht einfach mehr einen DF -H machen, um zu sehen, wie voll ist das Ding, weil er sagt mir hier, ich hätte, wenn ich einen DF -H mache, Moment, er sagt, dass ich irgendwie eine Größe von 7,3 Terabyte habe, was ja eigentlich nicht stimmt. Das ist ein RAID 1, also ist es ja gar nicht so groß. Und es ist belegt mit irgendwie 5 Terabyte, was eigentlich auch nicht der Fall ist, weil es ja nur die Hälfte ist. Deswegen müsste man ein extra Kommando aufrufen, also ButterFS, Filesystem, DF oder sowas.
Ja, FSDF, irgendwie sowas.
ButterFS-Fi,
genau.
Das ist dann aber eigentlich genau genommen ein Problem, ein Problem von DF. Also es ist halt nicht ButterFS-kompatibel.
Nee, das Problem ist halt,
das müsste es noch werden.
Also sie haben auf den Mailinglisten geht es auch immer wieder rum, so, ja, wir zeigen wir jetzt eigentlich an, wie viel Platz wir haben. Weil du kannst es nicht genau sagen. Du hast quasi dieses Copy and Write, was das dann quasi, du hast dann zwar zweimal die gleiche File, voll groß, aber in Wirklichkeit ist es ja bloß eine File.
Mhm.
Und du hast dann dieses Striping und dieses RAID-Zeugs da drüber und Kopien. Und dann ist es auf einmal total schwierig, wirklich zu sagen, wie viel Daten passen denn da noch rauf.
Na, dann hast du halt im Prinzip ein Worst- und ein Best-Case-Szenario.
Ja, richtig.
Mhm. Ja, das ist natürlich... verändert sich eben gerade durch spezielles Copy and Write dann genau die Frage, wie viel Platz habe ich, lässt sich nicht mehr so einfach beantworten.
Genau, und also wenn man da eine coole Idee hat, dann einfach auf die Mailingliste schreiben, weil die suchen immer noch nach einer Lösung und da sind schon viele, viele, viele Leute dran gewesen.
Mhm. Ja. Oder man muss sich halt wirklich dran gewöhnen, okay, ich muss halt dann wirklich immer mit den ButterFS-Tools arbeiten, damit ich dann wirklich weiß, was jetzt hier Sache ist. Vor allem, es gibt ja dann nochmal Data und Metadata. Die Metadata sind auch dann ganz schön groß. Sie sind jetzt bei mir 4 Gigabyte schon groß. Und ja, 3,3 Gigabyte groß. Ja, also es ist...
Ja, das hast du bei den anderen Filesystemen aber auch. Es hilft halt nichts. Irgendwo muss es
Vorteil, sein. Du kannst ja auch Kompressionen anmachen, gleich beim Mounten. Kannst du auch auswählen, welche Kompressionsart. Gut, geht ein bisschen zu... Lasten der CPU, aber das ist ja egal. Dafür hast du dann halt mehr Platz.
Genau, und du kannst für jedes Subvolume quasi selber einstellen, was du da jetzt für einen RAID drauf haben willst. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache.
Das ist echt cool.
Zum Beispiel hast du irgendwie so eine Backup-Partition, wo du sagst, okay, ist mir egal, wenn die abbraucht. mache ich halt ein RAID 0 drauf und dann hast du aber wichtige Daten, dann machst du halt ein RAID 1.
Also es wird jetzt sogar
und auf das ist die gleiche Festplatte.
Es wird sogar auf der Mailingliste diskutiert, ob du es nicht pro File oder pro Verzeichnis sagen kannst.
Pro Subvolume wäre schon cool. Also ist schon cool eigentlich.
Ja. Pro Verzeichnis ist ja dann irgendwann ein riesen Mindfuck. Also dass ich dann auch, also
zu merken dann, ja.
Genau, und das heißt ja vor allem auch wieder, du musst es wieder irgendwie an das andere rantackern. Also Subvolume und so ist ja dann mit ButterFS eigenen Bordmitteln.
Ja, Subvolume sind halt auch irgendwie nur wieder Ordner und so, das ist ja...
Ja, genau. Ja, wichtig daran, also mir persönlich, ich würde gerne gerade zum Beispiel auch irgendwie mal auf ButterFS oder so umsteigen, aber gerade ich brauche ein RAID 5 oder ein RAID 6, genauer haben wir mittlerweile, glaube ich. Oder 5 plus 1 ist es. Und wenn das halt noch nicht stabil genug ist, ich habe halt leider gerade nicht die Zeit und auch nicht das Geld, mir sozusagen nur zum Testen, ob der Code gut
gut genug ist,
nochmal eine Kopie von dem NAS hinzustellen, weil die Daten sind halt echt ein bisschen wichtig.
Ja, nee, also für super wichtige Sachen würde ich es noch nicht machen. Für meine für meinen Testzweck ist es jetzt total ideal. Mhm. Ja, also ich muss mein NAS eh ein bisschen aufräumen und ich nehme jetzt Daten, mein Gott, dann ist halt meine komplette Seriensammlung irgendwann mal weg, wenn es wirklich schief gehen sollte.
Dann musst du die nochmal.
Musst du die Telekom nochmal neu fragen.
Ja, da muss ich Gott nochmal neu fragen, ob er mir irgendwie meine Drogen irgendwie nochmal neu
rüberschickt. Das heißt, wir missbrauchen Gott für Piraterie?
Ja.
Shit, yeah.
Dafür kommen wir alle ins Arbeitslager.
Das ist nicht okay.
Und in die Hölle.
Was ist die Hölle, das Arbeitslager?
Die Frage, ist das Internet die Hölle oder der Himmel? Oder Gott selber?
Ja, wenn du Internet von einem deutschen Provider hast, dann kommt das der Hölle schon recht nahe.
Aber nur, wenn du keins hast.
Ja. Macht total Sinn.
Das okay, ja auch also ich würde... Also die eine Sache hat mich echt geärgert, dass ich das innerhalb vom zweiten Tag gleich hingekriegt habe, das Ding so zu bricken, dass es nicht mehr ging. Also das hat mich schon genervt. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich noch, dass ich es wirklich gleich so kaputt kriege.
Dass du so gut bist.
Dass ich so gut bin, dass ich es hinkriege, das innerhalb vom zweiten Tag gleich mal zu schrotten. Das hat mich etwas genervt. Ansonsten bin ich doch zufrieden mit der Wahl, dass ich nicht irgendwie ein RAID gebaut habe, drauf ein LVM und dann irgendwie ein XFS genommen habe oder so. Es funktioniert und durch Kompression macht es ein bisschen Sachen weg. Es gibt auch so ein bisschen D-Dub. Ich habe es mir, also D-Duplication, ich habe es mir noch nicht richtig angeguckt. Das ist so ein bisschen D-Duplication offline.
D-Duplication ist aktuell offline.
Genau, so offline D-Duplication. Das hätte ich halt gerne noch wirklich, dass es online ist, weil ich weiß, ich habe in meinen Backups, ich habe so viele Backups, die sind halt nicht mehr alle per Hardlinks irgendwie da, aber ich habe auch keine Lust mehr irgendwie da durchzugehen. Ich würde die gerne alle da drauf schmeißen.
Ja, dann kannst du das ja offline machen. Das ist ja gar kein Problem dann. Das ist ja ein relativ cooler Use Case sogar.
Ja, da könnte ich es tatsächlich offline machen, aber es wäre natürlich auch schöner, wenn ich es einfach nur beim Draufkopieren und er macht es halt einfach
gleich. Ja, also es ist offline im Sinne von, du kannst es halt zur Laufzeit machen ohne Probleme. Das ist so wie so ein Resize quasi von... Ja. Also wenn ich mich
Du kannst, was du natürlich auch machen kannst, ist immer dein RAID ändern und kannst sagen, boah, jetzt habe ich RAID 1, jetzt habe ich RAID 0, jetzt habe ich RAID 5 oder so. Ja. Und dann sagst du einfach, dann verteile mal jetzt irgendwie die Daten neu. Das klappt auch. Also ich hatte erst ein normales, also ich habe erst ein ButterFS angelegt und habe dann aus dem ButterFS ein RAID 1 gemacht und dann einfach gesagt, ja, jetzt wachs mal und verteile dich mal neu und so. Man muss sich ein bisschen einlesen, aber ja,
genau. Also D-Duplication heißt hier out of band. Das heißt einfach, du machst es nebenher, wenn das Ding gerade gemountet ist, was eine relativ coole Sache ist.
Das muss ich mir noch angucken. Also stehen noch ein paar Sachen auf der Liste, die ich machen muss. Wir reden nächste Woche wieder über ButterFS. Nächste Woche, ich mache auch nochmal Ceph. Ich habe nämlich auch über Weihnachten und Neujahr mit einem anderen tollen Dateisystem gespielt. Ceph. Will ich aber jetzt nicht mehr machen, weil sonst brauchen wir zu lange heute.
Ach, so schön.
Das ist dann eher Server...
Server-Dinge.
Dinger, Cluster-Teil.
Binärgewitter-Spezial, Server-Dateisystem.
Server-Dinge.
Server-Dinge.
Wir reden über Dinge. Server-Dinge.
Dinge.
Nur die ganze Zeit. Okay, machen wir weiter. Also kannst du ja nicht weiter fest sein.
Laserfu.
Laserfu.
Laser. Ich habe mal was mir angelesen, fand ich sehr interessant, über die Cloud.
Mhm. Oh,
die Cloud verrückt. Ist nämlich nicht grün.
Nee, das, aber sie ist Gott.
Ja, also manchem ist ja die Cloud so an sich nicht grün, aber das ist eher ein Artikel, der darauf eingeht, warum das Thema Cloud auch eben vor dem Aspekt Energieverbrauch nicht so sonderlich toll ist. und listet ein paar interessante Punkte, gerade diese ganze Data Center Kram, wie viel denn so ein Data Center manchmal echt verbrauchen kann und was da für Sachen passieren, wie zum Beispiel, dass sie halt Verträge haben, dass sie so und so viel Energieeinheiten sozusagen abnehmen müssen und wenn sie das nicht tun, dann benutzen sie die Energie einfach für irgendwas anderes. Hauptsache, sie müssen keine Vertragsstrafen zahlen. Ich erinnerte mich daran, dass ein ehemaliger Arbeitgeber von mir irgendwann mal eine Seite hatte mit so, oh, hier alles voll Ökostrom und bla bla bla, wir sind voll grün, ne? So, ja, schön, schön, danke Ökostrom, aber ja, hilft nicht viel. Und mir persönlich bedeutet es in letzter Zeit auch insofern was, auch vor dem ganzen Datenschutzthema, dass ich immer mehr versuche, Sachen nicht in die Cloud zu legen. Und das meine ich jetzt nicht für mich persönlich, sondern eher so, wenn wir gerade zum Beispiel, wenn wir Software bauen, dass wir uns überlegen, wie können wir über zum Beispiel, wenn ich was sharen will, das ohne eine Cloud-Lösung machen, also oder die Cloud-Lösung so minimal wie möglich halten, damit das auch aus Datenschutzgründen auf den Devices der User bleibt.
Also quasi Private Cloud Dinge.
Ja, oder eben gar nicht, sondern zum Beispiel mal wieder das Gegenüber entdecken, nur mit den Leuten über Local WLAN sharen oder so. Gibt's ein paar Frameworks, habe ich glaube ich letztes Mal Multi-Peer Connectivity und so in iOS 7 gepickt. Wenn nicht, dann tue ich es jetzt hiermit. Und die sind dafür ganz gut geeignet, ohne irgendwie über einen Server, der möglicherweise abgeschnorchelt so wird, Daten zu teilen.
Ich sehe das so oft, so, ja, wie gibst du mir was? Und dann überlegen die Leute, ja, ich könnte es irgendwie auf Dropbox hochladen. So, was? Wir sind quasi nebeneinander und im gleichen Netzwerk. Du willst mir irgendwas über Dropbox geben, was quasi nach
E-Mail.
Über die ganze Welt.
E-Mail.
Nee, über die ganze Welt geht.
Nee, tatsächlich ist es aber halt gerade von der Usability her für viele Leute irgendwie
noch das Einfachste.
Noch das, was am ehesten funktioniert, das ist ja die traurigste Geschichte über. Also da gibt es ja auch ein XKCD zu übrigens. Dass dann irgendwie Leute versuchen, eine Datei auszutauschen und dann letzten Endes mit dem USB-Stick der eine zum anderen fährt. Weil das ist einfach ein Riesen-Pain. Also so
muss es nicht sein.
Ja, aber.
Muss es nicht sein, ist es aber tatsächlich.
Ist es aber tatsächlich. Ich meine,
für normale Leute.
Wie willst du für einen normalen User, der so seinen Computer ganz normal benutzt, wie willst du da irgendwie lokales File-Sharing verständlich machen, ohne dass der riesen Sicherheitslücken in sein System reißt.
Ja, und vor allem, der hat nur Windows und
ja, also guck mal, das würde schon reichen, wenn du quasi SMB-Share quasi freigeben und dann
probier das mal. Das funktioniert nämlich unter Windows mal rein gar nicht, richtig.
Ja. Moment,
das, was?
Kein Windows.
Ja, wir reden ja jetzt über normal, also
ja, normale Menschen.
Genau. Ja. Also ich meine, was es irgendwie auf Mac OS X seit irgendwie zwei Versionen gibt, ist
AirDrop.
AirDrop
funktioniert ganz gut.
Das funktioniert meistens, das ist okay, es ist nicht super schnell, das ist nicht super, also wenn man weiß, dass es das gibt, funktioniert es schon einigermaßen. Aber das ist halt auch wieder proprietäre Technik, die man nicht cross-Plattform benutzen kann. Und ja, dann mach mal auf dem Windows irgendwie einen Share auf und sorgt dafür, dass sich die beiden Rechner im Netzwerk finden, ohne dass
sie in der Arbeitsgruppe
das
sind.
Das funktioniert einfach so. Nein, das ist Quatsch.
Das funktioniert nicht.
Ich habe das bei mir einfach so gehabt und es funktioniert. Und auf LAN-Partys funktioniert es immer einfach so.
Ja, das glaube ich noch nicht.
Also
vielen LAN-Partys.
Doch. Nein.
Also erstens hat es früher sowieso nicht funktioniert.
Ja, früher hat sowieso nicht funktioniert.
Bei meinen LAN-Partys war das immer, hat das ewig gedauert.
Also ja, also natürlich. Windows und einer hat immer sein Computer neu installiert, aber darum geht's gerade nicht.
Aber, also
ist aber echt so. Bei jeder LAN-Party gibt's einen, bei dem funktioniert nichts und der muss sein Windows neu installieren.
Am besten ist
ja, der hat am ehesten noch was zu tun. Ja. Der regt sich nicht über die ganzen Cheater-Leacher, was weiß ich, auf, sondern
ja. Und ich hatte über Weihnachten auch, sollte ich natürlich irgendwie mal wieder zwei Windows-Computer zusammenkriegen und der sagt dir dann, ich bin in dieser Home-Arbeitsgruppe und du hast irgendwie den Code und du kannst dann irgendwie da eingeben. Es hat nicht funktioniert.
Sowas funktioniert einfach nicht.
IP-Adressen vergeben und die Sachen.
Hart vergeben.
Ja, ich hab gesagt, scheiß DNS-Server, damit ich weiß, wie das Ding heißt und wie das funktioniert, schalte ich jetzt diesen ganzen Windows-Blödsinn aus. Ich nehme jetzt hart vergebene IP-Adressen von mir und dann weiß ich kann im Explorer da irgendwie /IP-Adresse
Backslash,
ja genau, stimmt, das war die andere Welt, /IP-Adresse Enter eingeben und dann ist das Ding da und dann funktioniert er und der Rest hat vorher nicht funktioniert.
Ja, und dann musst du ja noch Benutzer einrichten, vielleicht Username und Passwort und sonst irgendwas.
Und das kann, du kannst von niemandem verlangen, dass das funktioniert, also dass der das weiß, also und dass
da,
das funktioniert.
Ich habe da eine andere Erfahrung.
Das ist schön.
Das ist doch super, wenn du am Kochen bist, das ist ja eine exotherme Reaktion.
Ja.
Da haben wir wieder Energie rausgewonnen.
Yeah. Nee, aber dann darfst du halt nicht so viel essen.
Aber es ist tatsächlich so, also so lokales File-Sharing, irgendwie ohne, dass du über den Internet-Hop gehst, es funktioniert in den seltensten Fällen und dann hast du, weißt du, dann hast du irgendwie ein Telefon dabei und möchtest vielleicht mit deinem Telefon irgendwas sharen. Du hast ein Bild gemacht und möchtest dem das irgendjemandem geben. Ja gut, was machst du? Du lädst es in die Dropbox hoch, weil das irgendwie der einfachste Weg oder der Weg des geringsten Widerstandes ist.
Ja, und weil du dir der Kosten eben vielleicht auch nicht bewusst bist.
Ja.
Tatsächlich. Und genau darum geht's mir ja auch mit dem Ganzen. Also ich finde den Artikel sehr gut, weil der auch teilweise recht wahnsinnige Dinge beschreibt, wie zum Beispiel, dass die NSA jetzt gerade irgendwie in der Wüste irgendwie ein riesen neues Rechenzentrum eröffnet und gleichzeitig der Plan da ist, ja, wir werden auf jeden Fall pro Tag irgendwie ein paar Millionen Tonnen Wasser oder pro Monat oder so verbrauchen. In der Wüste, Leute!
In der Wüste.
Ja, da, wo das Wasser auf Bäumen wächst.
Die Cloud in der Wüste.
Ja, genau.
Ja.
Ach, so.
Also, die wollen die Cloud bauen, weil wenn das Wasser dann in der Wüste verdampft...
Macht total Sinn. Dann Vater Morgana.
Genau.
Machen wir weiter. Ja, genau. Machen wir weiter. Also,
verschöpft behandelt.
Ja. Ja. Wo waren wir denn eigentlich?
Senior Software Engineer kommt jetzt, glaube ich.
Pix. Genau.
Senior.
Ja? Senior. Ist mein Jobtitel. Ich pick ein E-Buch. E-Buch.
Eine E-Buch.
Das schreibt man auch da mit I, nicht mit E, ne?
Ja,
also genau. E-Buch.
Das E-Buch.
Eine E-Buch.
Wie E-Buch. Ich habe hier ein Lesefood, das ist ein E-Book, das kann man sich irgendwie auf der Website dazu kaufen, das nennt sich The Senior Software Engineer. Und da geht's im Endeffekt genau das, so Arbeitsweisen, Dinge, die man so tun sollte, Best Practices, was man von einem erwartet oder wie man arbeiten sollte. Und was ich ganz cool finde, ist, jedes Kapitel ist immer in so zwei Teile aufgeteilt. Das ist immer so Best Practices, was sollte man tun? Und Roadblocks, was kann man tun, wenn Sachen schief gehen? Oder also im Endeffekt, das Ganze beginnt damit, wie man mit einem Workflow, der erklärt wird, wie man so kleine Bugs oder kleine Features in einem Projekt, zu dem man neu hinzugezogen wird, implementiert und wie man das richtig macht. Somit, ich schreibe meine Tests, Red-Green Refactor, ich schreibe noch Dokumentation, wie sollen gute Commit-Messages aussehen und so weiter. Und dann letzten Endes, was mache ich jetzt, wenn es noch keine Test-Suite gibt und ich irgendwie beim Refactoring alles Mögliche kaputt machen kann und so weiter. Und das erklärt es eigentlich ganz gut. Und gerade dieses Kapitel mit Tests oder so endet halt damit, dass du da dich nach einem anderen Job umsehen solltest, wenn eine Umgebung es dir überhaupt nicht gestattet, automatisierte Tests zu schreiben und so weiter. Fand ich sehr einleuchtend. Ich habe das jetzt ungefähr halb gelesen. Also ich kann noch nicht fürs ganze Buch sprechen, aber die erste Hälfte ist ganz, ganz interessant und liest sich gut weg. Ach so, jetzt habe ich nur ein ganzes...
Machen wir weiter. Ich habe mal rausgenommen, damit ich es noch lesen kann, weil es voll viel zu lesen ist.
Okay, jetzt habe ich die ganzen Sachen. Also das nächste ist was ganz Kurzes. Das ist Starting and Stopping Background Services with Homebrew. Brew auf dem Mac hat einen undokumentierten Command namens, wie heißt denn das? Service. Und da kann man einfach seine Sache, ohne dass man sich diese Launch-CTL Kommandos merken muss, die bei der Installation ausgegeben werden, kann man da auch Dienste einfach starten und stoppen, indem man Homebrew benutzt. Und das ist auf dem Thoughtbot-Blog dokumentiert, wie das funktioniert. Fand ich ganz interessant. Wieder auf dem gleichen Blog, Compare Commits Between Git Branches, ist auch so nettes Tool, Git Show Branch, zeigt einmal ein bisschen, wie man so Branches vergleicht, was ganz cool ist, kann man sich mal angucken. Und dann habe ich noch den Practical Guide to Graphite Monitoring, das im Endeffekt so... die Verwendung von Graphite, von Namespaces, von Stats, die in Kombination mit Graphite zusammen und so weiter, was man da so beachten muss und was irgendwie ganz, ganz nett zu haben ist und was ist der Unterschied zwischen Counters und Metrics und so weiter. Kann man sich mal angucken, wenn es einen interessiert. So, ich glaube, das war's jetzt vorerst für meinen
So, ich habe einen Artikel, der nennt sich ganz viele Kompressionsalgorithmen gegeneinander getestet. Und zwar genau geht's genau darum. Und zwar, wir haben solche Sachen wie GZIP und LZMA2, also XZ und BZIP2 und sowas zur Verfügung. Und die Frage ist, welchen nimmt man denn der jetzt eigentlich am besten?
Genau,
ich hatte genau. Ich hatte nämlich den Use Case, okay, ich habe viele Daten und ich möchte, dass andere die dann möglichst schnell bekommen. Das heißt, ich brauche relativ gute Kompression. Und dann habe ich rumgeschaut, wie gut ist denn XZ, also LZMA2 überhaupt gerade? Und was sich herausstellt, das ist ziemlich gut. Es ist wirklich für die Daten, die er da auch immer genommen hat, was ist überhaupt, ja genau, die er da genommen hat, ist LZMA2 ziemlich, ziemlich gut in Sachen Kompression und verdammt beschissen in Sachen Zeit für die Kompression. Also je nachdem, welches Level bei der Kompression man nimmt, also man hat bei diesen ganzen Kompressionsalgorithmen meistens verschiedene Level, die man dann auswählen kann, wie hart er kompressen soll. Und LZMA2 ist mit Abstand am super langsamsten von allen.
Das heißt, du könntest es zwar schnell mit den Leuten sharen, weil es eine kleine Datei nachher ist, aber es dauert zu lang, die kleine Datei klein zu machen.
Genau. Also wenn du die Zeit hast, es vorher vorzubereiten, dann ist LZMA echt verdammt gut. Auch im Gegensatz zu GZIP. Also GZIP ist eins, was relativ schnell ist, allgemein im Packen und Entpacken, aber nicht so richtig gut komprimiert. Und LZMA ist halt eins, was sehr lange packt im, unter Umständen, aber dafür halt auch verdammt schnell ist beim Entpacken. Das Coole bei LZMA2 ist eigentlich, dass du es je länger, also je härter du das Ding packst, desto schneller entpackst du es dann am Ende wieder. Und das heißt, du hast eine kleinere Datei und du wirst dann am Ende, also wenn du es entpackst, dann schneller.
Also du, also wenn sozusagen das Packen für dich egal ist, weil du genug CPU-Power da hast, zum Beispiel, oder eben einfach
genug
auch die Zeit dir nehmen
genug
kannst,
Zeit,
je nachdem, dann ist das eigentlich das Beste, weil du sowohl das Kleinste rausbekommst, als auch noch es nachher
am schnellsten entpackt werden kann.
Genau.
Das und halt also das war eins der Einsichten, die ich hatte, weil ich habe nicht gewusst, okay, ich packe das jetzt härter, dauert das denn jetzt länger, um das zu entpacken? Und die Antwort ist ganz klar, nein, es wird sogar schneller.
Das heißt, in dem Fall wäre zum Beispiel LZMA2 für ein read-intensives Dateisystem auch nicht schlecht, weil du ja meistens nur entpackst und wenig schreibst.
Genau, genau.
Und dadurch gleichzeitig massiv viel sparen kannst oder mehr als bei den anderen.
Genau, und deswegen gehen auch die ganzen Distributionen jetzt auf XZ, stellen die um. Also bei Arch Linux ist es jetzt passiert, schon von der Zeit sogar.
Ja, von der Zeit schon, ja.
Und bei Debian und Ubuntu, ich glaube, die machen es auch jetzt alle langsam. Weil du halt voll den, also du hast einen super guten Trade-off auf einmal, weil es ist egal, wie lange deine Distribution braucht, um die ISO fertig zu bauen. Es ist vollkommen, es macht keinen Unterschied. Oder wie lange es braucht, um die Pakete fertig zu bauen. Es soll schnell über die Leitung gehen, das heißt, du brauchst eine gute Kompression und es soll möglichst schnell entpacken. Mhm. Und das ist dann quasi der beste Trade-off. Und genau, das ist ein cooler Artikel, der das so ein bisschen beschreibt, was gerade cool ist. GZIP kannst du benutzen, weil es quasi immer da ist. Und für alles andere solltest du LZMA2 benutzen, beziehungsweise XZ, was dann quasi der Container ist, so wie Matroschka für die ganzen Audio-Video-Dinge.
Wäre zum Beispiel interessant, dann sowas wie LZMA2 mal im Web-Umfeld zu sehen, weil momentan kann man ja Sachen im Prinzip nur GZIP lassen, weil das hätte natürlich gerade vor dem Hintergrund Mobile coole Auswirkungen, weil auf dem Server kann ich das einfach schnell komprimieren.
Ja.
Da habe ich auch wesentlich mehr Rechenpower, deshalb es dauert auch nicht arg viel länger wahrscheinlich.
Ja, aber du, also wenn du so große Sachen hast, dann musst
oder
du das vorkomprimieren.
Oder ich cache es halt einfach, genau.
Weil
also
das,
ich generiere es vor, komprimiere es und cache das komprimierte Result.
Ja.
Aber ich kann es schneller über die Leitung schubsen, vielleicht auch bei Edge. Und das Device kann es einfacher entpacken.
Genau, also es, als GZIP ist, glaube ich, noch ein bisschen, GZIP ist noch ein bisschen schneller beim Entpacken.
Mhm.
Aber auch nicht viel, also du, das ist kein großer Unterschied, zumal das Entpacken eben meistens relativ schnell ist.
Mhm.
Besonders für so kleine Sachen. Genau, und wenn ihr dann viele große Dateien habt und das vorbereiten könnt, dann macht es auf jeden Fall so. Mit XZ. Ist die Magic.
Jo.
Und XZ in der neuesten Supersource-Tar-Version kann sogar über mehrere Cores das packen, was ein bisschen traurig ist, dass es bis jetzt noch nicht kann.
Kommt ja dann.
Parallel vorher sagen. Aber
Also der kann nicht...
Wenn du es auf der Kommandozeile machst, aber...
Nee, kannst, ja, genau, du könntest parallel, aber du machst es dann für mehrere Files und nicht eine File mit mehreren gleichzeitig packen. Was ein bisschen doof ist.
Ja.
Jedenfalls XZ gewinnen.
Jo, ich habe hier noch einen Blogpost, der nennt sich Anatomy of a Cheap USB to Ethernet Adapter. Und da geht's genau darum, also da hat einer mal so zwei so USB-Ethernet-Adapter auseinandergenommen, sich die Hardware angeguckt und geguckt, wo haben denn die Leute irgendwie gespart.
Also,
und genau. Im Endeffekt ist das dann so dieser $30-Adapter von Apple, der quasi alles nach Spec macht und irgendwie die richtigen Oszillatoren benutzt und irgendwie ganz viel mehr Hardware-Teile drin hat als der andere und der andere hat irgendwie $4 auf eBay gekostet und der vergleicht die so ein bisschen und stellt da mal so Mutmaßungen an, so, nämlich, dass das eine quasi ein Essex ist, der irgendwie so spezifiziert gar nicht existiert und irgendwie ein Klon quasi von einem gewissen von einem Hersteller von so Standardzeug ist, aber wo halt keine Lizenzen gezahlt werden wahrscheinlich. Mhm. Und ja, da geht das so ein bisschen durch und erklärt halt so, was da so die Unterschiede sind und was da so weggelassen wurde. Und ich fand das ganz interessant, was da so irgendwie tut und was die in diesem Teil eigentlich alles weggelassen haben und es funktioniert trotzdem noch halbwegs zuverlässig.
Ja, das Interessante daran ist ja zum einen jetzt mal, wenn man es von der Seite eben betrachtet, dass ich in dem $30 Apple-Adapter so Sachen dann eben mehr bekomme, wie da ist halt so ein EMI-Shield, also halt ein bisschen Shielding für, ja, gegen Interference. Mhm. Dann sind da ein paar bessere oder paar mehr Kondensatoren drin, ja, um zum Beispiel Spannung des Ausgleichen und so besser hinzukriegen, wo der Cheapo halt sagt, pff, reicht.
Ja, oder genauso
bei dem, halt statt bei dem Oszillator. So.
Close
genau,
enough, ja.
Genau, close enough,
ja, so immer das. Dann ist es halt auch so, dann haben sie halt noch so Oszillatoren. Da sind halt standardmäßig, brauchst du eigentlich zwei, weil irgendwie, ich glaube, das Ethernet, was war das? Ich glaube, Ethernet ist 25 MHz und USB ist 12 MHz. Und da hat der Apple dann zwei und irgendwie kommt dann der Billo-Adapter.
Irgendwie einen 25 MHz.
Ja, nur mit einem 25 MHz aus, ja, genau.
Genau. Und macht dann Hardware-Magic das Richtige.
Genau.
Ja.
Ja. Ja, und also, so sehr mich diese $30 Straftext von Apple auch immer selber ärgert, muss man halt auch dazu sagen, ohne jetzt Apple da glorifizieren zu wollen, aber wenn jemand sowas halt entwickelt, kostet das natürlich mehr als jemand, der sich so ein Ding nachher anschaut und einfach nachbaut und noch möglichst billig.
Ja. Aber was man dabei halt auch sieht, ist, dass das andere Produkt trotzdem funktionieren kann, aber letzten Endes dann halt schon viele Dinge umgangen werden. Zum Beispiel, dass man halt auch für diese Essex, die da irgendwo geklont wurden, keine Lizenzen gezahlt hat.
Ja, aber das ist ja eine Mutmaßung. Das können wir jetzt nicht einfach nur so sagen.
Können wir nicht sagen. Allerdings ist halt dieser Hersteller, unter dem sich das Teil als USB anmeldet, von dem gibt's keinen Chip mit der Anzahl von Pins, die da auf diesem Teil verlötet sind.
Ja, vielleicht hat einfach nur eine ID genommen. Das steht ja bloß in LSUSB, da kannst du das fucking Linux-Kernel, da kannst du alles was reinschreiben.
Ja, und abgesehen davon, vielleicht ist das halt was, das der Hersteller nicht offen zum Verkauf anbietet.
Richtig. Das kann natürlich auch sein.
Und das sind die billigen Teile, damit man die teuren kauft, quasi das Premium kauft und die billigen kannst du dann als irgendeine große
Stripped-Down-Version davon in irgendeiner Weise.
Kann auch sein. Ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass alles immer piratisiert ist, obwohl vieles piratisiert ist.
Das könnte schon sein.
Aber ich finde es cool einfach, dass du so viele fiese Hacks machst und es funktioniert immer noch.
Ja, das wundert mich halt auch. Und der hat da irgendwie auch Stresstests gegen gefahren und hat versucht, irgendwie noch Interference mit reinzubringen und irgendwie Paketloss zu triggern und so und hat verhältnismäßig gut funktioniert eigentlich, obwohl dieses Teil irgendwie nur ein paar, was weiß ich, $3.99 gekostet.
Ja, halt einfach ein Zehntel. Das ist halt schon echt
fies. Also, dass diese Sachen von Apple immer knallhart überteuert sind.
Ja, oder das auch ist
von
klar. Und dass da eine riesengroße Marge drauf ist, das ist auch klar. Ja.
Also ich bin extrem enttäuscht von diesen Lightning-Kabeln. Die sind sowas von mies. Ich habe von meinem iPhone 5 das Lightning-Kabel, das hat ein Vierteljahr oder so durchgehalten und ich habe das wirklich ganz lieb immer schön zusammengerollt, wenn ich es eingepackt habe und mitgenommen. und habe das nicht irgendwie mit einem Messer bearbeitet oder so. Und das hat sich einfach aufgelöst. Also hat sich so richtig schön, dass das Plastik außenrum wurde erst so pissgelb und dann hat sich's aufgelöst. Und ich habe mir dann irgendwie für 15 Euro so Amazon zertifizierte Lightning-Kabel gekauft und die sind super. Also
ich habe sogar nicht zertifizierte Lightning-Kabel.
Ja, den Spaß möchte ich mir nicht geben, weil mit jeder neuen iOS-Version das Ding mehr zickt mit jetzt lade ich nicht von dem Kabel und so weiter. Aber ja, schon verwunderlich.
Ja, auf jeden Fall interessant.
Ja,
so
sind wir bei billiger Hardware oder bei Hardware-Sourcing im Prinzip ja auch ein bisschen. Deshalb habe ich das da hingepackt. Das war ein Artikel, der war schon im Mitte Dezember letzten Jahres rausgekommen. Der ist mir bei der letzten Sendung durch die Lappen gegangen, aber jetzt kommt er wieder. Und zwar hat sich mal jemand beschäftigt damit, wie das denn mit dem Fairphone so ist. Wie fair das Fairphone denn so ist. Und ich glaube, Ausgangsbasis für ihn war irgendwie davon ursprünglich mal, oder ich habe das auch irgendwo anders gelesen, dass sein Fairphone mit GLS gekommen ist. Was halt schon mal so irgendwie vor dem ganzen Hintergrund, ist total fair gemacht und so. Und dann kommt das mit GLS. Okay, es könnte gerade wahrscheinlich mit jedem deutschen Paketzusteller kommen und es wäre nicht wirklich fair, aber GLS ist so wirklich einer der schlimmsten.
Ja, ich glaube, Hermes ist noch schlimmer.
Ja, okay.
Hermes sind einfach große Superfuckers.
Ja. GLS ist auch so nach allem, was ich gehört habe. Nicht ohne.
Ja.
Ja, gut, und also hat die dann halt auch angeschrieben und hat dann gesagt, so Leute, wie sieht denn das aus? Ihr macht hier irgendwie einen auf fair und dann schickt ihr mir das Ding mit und hat halt mal so gelistet, wofür GLS so alles berühmt ist. Ja, und dann hat man sich halt weiter damit auseinandergesetzt, weil beim Fairphone ja immer so Sachen waren, wie zum Beispiel, dass sie die Sachen, die sie sourcen, also gerade so Erze und Kupfer oder so, dass das halt nicht aus irgendwie bürgerkriegsfinanzierenden Gegenden kommt. Und dass die Arbeiter irgendwie da einen fairen Lohn bekommen, die das nachher zusammenbasteln und so. Und hat das mal kritisch hinterfragt. Ich will da jetzt keinen definitiven Ausgang verraten. Ich glaube, das Ergebnis ist auch so mehr oder weniger, ist es auch nicht groß fairer als andere Devices. Ja.
Okay. Ja. Ja, also ich meine, um doch mal eine Lanze dafür zu brechen, es ist zumindest, sind sie transparenter als andere Unternehmen. Wir schreiben also auf der Webseite genau, woher kommt was, wie setzt sich unser Preis zusammen. Und von dem her, das bieten halt andere Unternehmen dir nicht. Und sie haben zumindest den Anspruch, einige Sachen fairer zu machen. Und ich meine, das ist jetzt natürlich mit 25.000 Phones kann man jetzt noch keine Weltrevolution starten.
Ja.
Es ist jetzt der erste Schritt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wenn das gut funktioniert und das ein größeres Business wird, dann hat man da auch sicher mehr Druckmöglichkeiten und mehr Stellschrauben, an den man drehen kann, dass man jetzt beim ersten Fairphone irgendwie nicht den Arbeitern in China irgendwie mehr Geld zahlen kann oder viel, viel mehr Geld. Da kannst du halt als kleiner, ich bestell mal so eine Mini-Charge da irgendwo, aber zahlt den bitte fünfmal so viel wie sonst. Das kannst du halt nicht machen. Das kann natürlich ein Samsung oder ein Apple irgendwie besser. Die haben da halt die Macht. Aber ich meine, mir ist so ein Produkt lieber, was in Anführungsstrichen mit Liebe gemacht wird und wo ich sehen kann, wo geht denn das Geld überhaupt hin, als jetzt Apple mit seinen irgendwie riesen Produktmargen, die da irgendwie auch irgendwie nochmal das Dreifache in China zahlen könnte und das wird irgendwie trotzdem immer noch nicht auffallen. Aber sie machen es halt nicht, weil irgendwie ihre Shareholder irgendwie Geld haben wollen.
Hm? Genau, also
das muss man halt immer von beiden Seiten sehen.
Ist kein endgültiges Urteil in dem Artikel oder jetzt auch von mir. Ich sehe es genauso und kann man sich einfach mal sein eigenes Bild machen. Und natürlich hat so ein kleiner Newcomer sozusagen wie das Fairphone dann schwer in dieser Welt überhaupt.
Aber der Ansatz ist toll.
Genau, dass es mal jemand macht, dass mal jemand auf diesen Kritikpunkt reagiert, wenn es schon die anderen nicht groß tun und Apple und alle anderen Hersteller immer nur irgendwelche
reagieren auch nur, weil
Pseudo-Reports
rausbringen. Weil da irgendwie Kritik ist, weil sich irgendein Journalist hingesetzt hat und mal sich da in eine Fabrik eingeschlichen hat und mal gesagt hat, wie schlecht das eigentlich alles ist.
Genau, sonst hätten die dann nämlich gar nichts gemacht. Auch regelmäßig und ich meine, jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, kennt die klassische Jahresbefragung und weiß, was danach dann damit passiert und wie die gelesen wird. Und genauso macht es Apple natürlich dann auch in solchen Supplier Reports bestimmt nicht groß anders. Oder Samsung oder wer auch immer. deshalb ist sowas wie Fairphone schon mal eine gute Sache, ja.
Ja, zu einem ganz anderen Thema, Refactoring.
Gott sei Dank Refactoring.
Oh Gott, ich dachte schon, jetzt kommt was mit IT.
Ah, ja. Ich habe hier noch so einen kleinen Artikel aus dem CodeClimate-Blog und da geht's um Refactoring ohne Tests und wie man dann irgendwie rangeht, wie man das irgendwie machen kann, ohne wahnsinnig zu werden, um dann irgendwann mal vielleicht eine Test-Suite zu haben. Kann man sich mal angucken. Also wenn jemand so mit irgendwie furchtbarem Code von Legacy-Codebases, die keine Tests haben und irgendwie ganz schrecklich sind, konfrontiert wird, ist vielleicht mal ein Anfang.
Okay. Design so, with Sketch.
Genau, der letzte Lesefu. Design with Sketch. Wir kommen nachher nochmal kurz drauf. Ich benutze Sketch mittlerweile ausschließlich praktisch zum Designen von Sachen. Es liegt mir wesentlich besser als Photoshop. Wer Sketch noch nicht kennt, es ist ein Mac-Programm, mit dem man so eine Mischung aus Photoshop und Illustrator machen kann. Es kann bei weitem nicht so viel wie diese beiden teuren Adobe-Tools, aber ich finde, es ist sehr gut gemacht. Es hat natürlich auch noch einige Bugs, aber die Entwickler reagieren immer wieder schnell. Also ich habe jedes Mal, wenn ich da irgendwie einen Bug-Report oder irgendwas hingeschickt habe, habe ich riesen Feedback bekommen, so ähnlich wie T-Shirts, nur eben in ausführlichen Antworten. Und das ist ein Artikel, der einfach mal zeigt, was man mit Sketch alles schon machen kann, warum sich Sketch in vielen Belangen zum Beispiel für den App- oder Website-Entwickler von heute und morgen wesentlich besser eignet als zum Beispiel Photoshop. Also mal kurz, weil es einfach so Dinge wie Rounded Corners standardmäßig kann, weil man Hintergrund blurren kann, damit automatisch nicht irgendwie aufwendige Photoshop-Filter und so weiter damit braucht. Und das ist eigentlich schon ziemlich fett. Und Sketch kostet, glaube ich, 25 Euro oder 29 Dollar oder so im App Store.
Okay. Also was man einfach mal so ausgeben kann, wenn man designtechnisch was machen
will. Glaube ich, auch eine Trial. Also, ja.
Okay. Dann kommen wir zu Mimi. Als hätten wir heute nicht genug geweint und geheult. Ich habe ja gesagt, ich habe OpenSUSE benutzt jetzt in letzter Zeit und wenn ich da einen SIF-Mount mache, hat er mit meinem NAS irgendwie keine Verbindung hier gekriegt. Ich sag, will nicht, bla, Operation not supported, bla, blub. Und nach längerem Hin- und Hersuchen ist irgendwie der Standard beim SIF-Mount irgendwie geändert worden und mit diesem Security-Mechanismus kommt mein NAS nicht klar und deswegen muss ich jetzt explizit beim Mounten sagen, nee, benutzt doch mal das alte NTLM, weil dann geht's nämlich. Ja. Das ist ein bisschen assi. Hätte ich nicht
gewinnen,
muss ich sagen. Nee, weil ich meine, ja, in meinem lokalen LAN ist mir jetzt nicht so wichtig, wie der Security übertragen wird, ob das jetzt ganz böse, schlechte Security ist oder gute. Oder wenn, dann wäre halt irgendwie mal auch wieder da irgendwie ein netter Hinweis. Ja, ich habe versucht, so zu mounten, aber das geht irgendwie nicht. Magst du es nicht mal irgendwie anders probieren? Nee, no. Operation not supported. Und dann gibt's irgendwie kaum irgendwelche konkreten Einträge dafür, erst nach längerem Suchen in irgendeinem Post, in irgendeinem Forum, versuch's doch mal damit und dann ging's. Das hat aber wieder Nerven gekostet, irgendwie Zeit und ich hab gedacht, ich mach gleich irgendwie, ich mount gleich über SSH, du blöde Sau oder genau, so.
Ich geb dir gleich einen Mount.
Genau. Mount dir gleich in die Fresse. Ah. Well, genau. Mount.
Fußgängernavigation.
Das ist so ein generelles Mimimi über Fußgängernavigation. Das funktioniert nirgends so irgendwie sinnvoll. Also das ist tatsächlich noch ein Mimimi, was mir so im Nachhinein aus meinem Urlaub übrig geblieben ist. Man kennt das vielleicht, man ist irgendwo, steigt in einer fremden Stadt aus einer Bahnhaltestelle aus und will dann irgendwie eine Adresse finden. Das ist jetzt eigentlich nicht so die schwierige Aufgabe. Und man kann dann schon irgendwie auf Google Maps oder irgendwie anderen Apple Maps oder sonst irgendwas gucken. Okay, zeig mir mal eine Route an und berechne mir die und mach dann Fußgängernavigation. die Apps failen aber alle schon damit, dir irgendwie zu anzuzeigen, in welche Richtung denn du denn gerade guckst und in welche Richtung du jetzt laufen willst, weil GPS und der Kompass, der in diesem Teil drin ist, die funktionieren schon so halbwegs, aber meistens ist es dann so auf einem Level, ich stehe jetzt hier an der Kreuzung und hier sind diverse Straßen, ich weiß nicht, also bei mir war es in dem Fall so, das war irgendwie eine komische Kreuzung, wo auch keine Straßennamen dran standen. Und dann, okay, ich laufe jetzt mal 200 Meter in die Richtung und guck dann,
war doch falsch.
Und guck dann, wie sich der GPS-Punkt bewegt. Und das Schlimme ist, was mir dann im Nachhinein irgendwie auch aufgefallen ist, viele, die bieten dann zumindest eine Möglichkeit, wenn man aus diesem Fußgänger-Navigationsmodus rausgeht, dann zeigen die einem zumindest mit dem Kompass an, in welche Richtung man denn vielleicht gerade blickt, wenn der Kompass genau genug geht. Aber, also, ich weiß nicht, hat irgendjemand das schon mal benutzt und also von den Entwicklern und haben die sich irgendwelche Gedanken dabei also gemacht, was da der Use Case sein soll?
Ich verstehe gerade das Problem insofern nicht ganz. Ich kenne auch noch die Zeit mit meinem iPhone 3G oder so, wo ich auch immer so, ich laufe jetzt erstmal los und dann, oh, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Aber seit dem iPhone 4 und dem Kompass und auch jetzt unter iOS 7 mit dem iPhone 5, das funktioniert für mich einwandfrei, dass ich sage, okay, wo muss ich hinlaufen? Okay, gut, dann drücke ich nochmal auf meinen Orten-Button und dann sehe ich, wo ich hingucke.
Genau,
und
das reicht auch.
Dann gucke ich halt einmal noch kurz auf die Map, orientiere mich so irgendwie von, sage ich mal, was weiß ich, große Gebäude oder so, gerade wenn das nah rangezoomt hat, sehe ich ja zum Beispiel auch verschiedene Gebäude. Egal, ob ich jetzt in Apple Maps oder in Google Maps unterwegs bin. Und das Einzige, was da manchmal noch ein Problem ist, was mein Mimimi an der Sache jetzt wäre, ist, dass ständig dieses, du mit diesen Kreischen füllen auf dem iPhone angeht, dieses Minispielchen.
Du musst jetzt eine 8 mit deinem Handy machen.
Ja, früher war es eine 8, mittlerweile muss man so einen Kreis füllen, indem man sein iPhone so dreht und das Fiese ist, der Kreis, den man da füllen muss, der ist zweigeteilt und das merkt man nicht. Also der, wenn man den füllen muss, dann, ich kann es ja jetzt gerade nicht erzwingen, weil wenn man es erzwingen muss auf seinem iPhone, klappt es nicht, ja, dann geht's ja immer. Der hat so, der kriegt, wenn man das iPhone dreht, dann rollt wie so eine kleine Murmel innen drin rum. Und dann bekommt er so Striche außen rum. Und der erste Kranz, also man sieht halt erstmal nur einen Kranz, der ist voll. Und dann denkt man, ja, mach jetzt. Aber da gibt's noch einen zweiten Kranz außen rum. Und den muss man auch noch voll kriegen. Und dann, oder manchmal einfach mittendrin auf einmal, oh nö, ich weiß jetzt wieder, fertig.
Das, was ich da tatsächlich jetzt kritisiere, das ist, ja, ich gebe dir recht, du hast die Möglichkeit, zeig mir mal eine Adresse an, dann siehst du ungefähr, wo muss ich hinlaufen, du siehst auch mit einem Kompass, in welche Richtung blicke ich gerade, so würde das theoretisch auch funktionieren. Das Problem ist nur, dass der Workflow eigentlich so aussieht, ich suche jetzt eine Adresse und dann sagt er mir, möchtest du Navigation starten und dann bist du gerade irgendwie verpeilt, steigst bis irgendwie vor 10 Minuten aus dem Flugzeug gestiegen, sonst irgendwas, befindest dich in einer fremden Stadt. Und dann klickst du halt drauf, okay, ich möchte jetzt Fußgängernavigation starten. Und dann ist es halt dieser Modus wie so diese geführte Routen. Lauf jetzt 200 Meter in diese Richtung und bieg dann links ab. Also im Endeffekt sowas, was man vom Navi aus dem Auto kennt, aber halt für Fußgängergeschichten. Und in diesem Modus.
Das ist ja blödsinnig eigentlich.
Ja, und in diesem Modus, da zeigt halt keine der Apps irgendein Indikator an, wo du denn gerade hinblickst. Der zeigt dir einfach nur einen geraden Blick auf die Karte an.
Als wenn du die Straße mit dem Auto langfährst.
Genau, so, genau. Und das kritisiere ich da gerade. Okay. Also die Art und Weise, wie ich da später navigiert habe, was mir dann auch irgendwie erst später, wie gesagt, aufgefallen ist, ich habe einfach so eine Offline-Map genommen, weil ich war ja auch irgendwie Roaming-Gebühren und so, war ich ja auch irgendwo im Ausland. Und ich habe einfach so eine Offline-Map genommen, die mir ebenfalls anzeigt, wo ich bin und habe irgendwelche Dinge gesucht. Da konnte man natürlich jetzt nicht nach konkreten Adressen suchen, aber vielleicht nach Straßennamen oder nach irgendwelchen Points of Interest oder so. Und habe dann einfach mir so den Weg durch die Stadt gesucht, indem ich einfach immer in die richtige Richtung gelaufen bin und mir
Ja, das ist ja auch der richtige große Wind vom Fußgänger ist der.
Genau, das ist,
ich muss einfach nur in die entsprechende Himmelsrichtung gucken und man, also gerade auch dieses Problem mit Straßen, also was du gerade gemeint hast, mir kam da ein Fall sehr präsent, Fußgängerbrücken sind halt häufig tatsächlich nicht erfasst. Also Brücken oder Unterführungen, die nur für Fußgänger da sind, sodass ich nicht irgendwie noch 200 Meter bis zur nächsten Ampel laufen muss, sondern tatsächlich hier rüber kann.
Ja.
Egal, also sowohl als Fußgänger als auch als Fahrradfahrer habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt, ich fahre einfach immer erstmal in die grobe Himmelsrichtung und ignoriere alles, klar. was so ein Ding mir sagt.
Das ist eigentlich auch der richtige Ansatz, aber das musste ich halt auch lernen.
Schmerzhaft lernen.
Das musste ich schmerzhaft lernen.
In deinen Füßen.
Genau, weil ich einfach gedacht habe, okay, ich benutze jetzt
Computer helfen mir.
Dieser Computer in meiner Tasche, der ist eigentlich dazu da, mir zu helfen und der wird
schon das Google. Richtige tun.
Okay.
Walk me, do me
barrel roll. Ins Wasser.
Ja, okay.
Ja. Und also ich, weißt du, ich suche hier nach einer Adresse und die Standardaktion, die kommt, ist unten sofort, möchtest du hier hin navigieren.
Ja.
Und das ist halt nicht der richtige Ansatz, weil wenn
Google dann einem nicht die Street View Ansicht gleich zu anzeigt, das wundert mich ja.
Kacknoobs.
Das,
ja, die Sache ist, die können halt auch keine Fußgänger dann fahren, keine Fußgängerwege, deswegen ist es ein bisschen blöd. So, ich kann dir die Straße zeigen, aber da bist du nicht.
Und das Ding ist halt, er macht irgendwas, er dreht ab und zu mal irgendwie Intervallen,
dreht er halt gerade denkt, dass du dich fortbewegst.
Ja, ne? Genau, aber es funktioniert halt einfach nicht. Und das ist halt, okay. Und ich habe das auch mit Apple Maps probiert, da ist es genau gleich schlimm. Also
okay, mach mir weiter.
Einfach kein Navigationsmodus als Fußgänger verwenden.
Sondern einfach nur den Kompass verwenden und das ist ja auch der einzige
wahre Ansatz. Kompass ohne Karte.
Ja.
Ich habe nachher noch einen Pick in Sachen andere Karten.
Ist ganz nett zu wissen, wenn da ein Fluss kommt oder so.
Ja, genau. Oder einfach zu wissen, in welche Richtung musst du jetzt gerade laufen und
ja. Sehr schön. Weiter.
Wer kommt denn?
Ja. Achso, ja. Cool. WR703 Upgrade auf 16 Megabyte. Also
wer das ist ein Router?
Genau, WRT703, das ist genau dieser Wi-Fi-Mini-Router. Ich kann den nochmal kurz verlinken dann nachher. Jedenfalls, das ist an sich eine coole Box. Das einzige Problem ist, dass sie ein bisschen wenig Platz hat auf seinem Flash. Also das Ding ist ausgerüstet mit 32 MB RAM und 4 MB Flash. Das reicht, um einen OpenWRT zu fahren, also dieses Fricke-System Nummer 1 quasi. Ist ein bisschen die wenig,
Definition des Frickelsystems.
Ja, genau. Das ist ein bisschen klein wenig, um damit ganz, also so ein paar coole Sachen zu machen, wie irgendwie, keine Ahnung, so wilde Hacktools zu installieren oder sowas.
Was auch ein bisschen wenig für ein RAID 1 mit ButterFS.
Ja, Beispiel. Also ein RAID 1 könntest du da ein bisschen schwer fahren, das stimmt. ButterFS passt wahrscheinlich auch nicht mehr drauf. Nee. Also nur die Userland Tools schon nicht. Aber genau, deswegen gibt es die Möglichkeit, das quasi abzugraden. Das heißt, du hast da hinten diesen kleinen Chip drauf und den kann man ablöten und man kann dann einen neuen Chip drauflöten, der dann halt entsprechend vorher geflasht werden muss. Und das Ablöten und quasi das Hardware-Zeug, das ist gar nicht so kompliziert. Das große Problem ist, dass alle sagen so, ja, ich hab's gemacht und du musst aber noch irgendwas bei deinem Bootloader ändern oder so. Aber es steht nirgendwo im ganzen fucking Internet, was du eigentlich tun musst. So, ja, ich hab das gemacht und hat's funktioniert. Und er hat geschrieben, ja, bei mir hat's auch funktioniert. Ja. Denkst du so,
ich hab's gemacht,
nice, nice, danke Internet. Fucker.
Und was halt musstest du machen? Und wieder so
ich
Sachen,
ne? Bin noch nicht weit genug einfach.
Also du hast das es noch nicht
gemacht. Genau, also wir wir haben das tatsächlich hier im Shack, gab es einen Workshop, wo ich zwei unserer Hörer kennengelernt habe, einmal den Turp und einmal den anderen Namen, den ich vergessen habe. Wir haben einmal das Upgrade von 32 auf 64 MB RAM gemacht, was echt fies ist, weil das 1000 Millionen kleine Pins sind an dem RAM, der da direkt drauf gelötet ist. Aber es hat funktioniert. Was eine coole Sache ist. Und das zweite wollten wir halt dann auch noch machen, aber das haben wir von der Zeit nicht mehr hinbekommen. Jedenfalls, ich muss mir noch genau anschauen, was man da tun muss und ich bin mir gar nicht so sicher. Und wenn jemand eine Anleitung dazu hat, wie das jetzt genau funktioniert, also wie man quasi das Image bauen muss, dann wäre ich da sehr verbunden. Wahrscheinlich macht es aber keiner. Und ich muss selber suchen. Aber ist auch kein Problem. Jedenfalls, das war mein Mimimi. Ich kann noch ganz kurz die Sachen verlinken, die relevant waren.
Jo, dann Onboard-Diagnose. Jetzt OBD2 ELM327-Chip.
Ah, jetzt macht alles Sinn.
Ja. Jetzt, wo ich es vorlese.
Was, wieso?
Ich habe das im ersten Moment so gedacht.
Worum geht's?
Genau. Ist das jetzt irgendwie, ist das der ASIC, der auf diesem billig Ethernet-Adapter irgendwie drauf ist?
Nee, was völlig anderes, genau. Ich hatte in der Folge Espresso-Abklopfmülleimer.
Das ist aber auch schon eine ganz schöne Weile her.
Genau. Schon mal drüber geredet und habe mir damals schon irgendwie vorgenommen, ich hole mir mal so ein Teil und probiere das mal mit meinem Fahrzeug. Und irgendwie ist dann doch mehr als ein Jahr ins Land gegangen und jetzt habe ich es endlich gemacht und musste enttäuscht feststellen, dass es nicht funktioniert. Es gibt da diese billig ODB
On-Board-Diagnose.
Genau.
Geräte.
Chips, die billig aus China kommen und irgendwie 5 bis 20 Euro irgendwie kosten und die du dann an dein Fahrzeug steckst und dann kannst du da mit Android-Programmen drauf zugreifen und irgendwie lustig sehen, wie schnell du gerade fährst und was Kraftstoffverbrauch ist und pipapo, alles was dein Bordcomputer so macht und die lustigen Sachen noch, du kannst Fehlerspeicher auslesen und sagen, was ist denn gerade in deinem Auto kaputt und eventuell auch zurücksetzen, dass du nicht irgendwie teuer in die Werkstatt fahren musst, wenn nur irgendwo Müll angezeigt wird, kannst du das einfach selber machen. So nicht so gut und irgendwie steht in den meisten Beschreibungen, ja so Autos ab 1996 können das irgendwie und da hab ich gedacht, naja, kaufst mal so eins, steck's mal ran, probier's es mal, hab dann die Applikation, die Android-Applikation Torque benutzt und hab mir so einen Chip gekauft, der kam auch schon bei Amazon, hab da rangesteckt an meinem Port im Auto und die haben auch nett miteinander kommuniziert, aber irgendwie konnte er keine Verbindung zu meinem Bordcomputer herstellen. Und
das heißt, du bist hacksicher quasi. Musst du jetzt mal positiv sehen.
Ja, genau. Ich muss es mal positiv sehen, genau. Ich fahre nicht mit einem Bluetooth rum, was meinen Motor auslesen kann. Ist vielleicht auch eine ganz nette Geschichte.
Ja.
Aber eigentlich wollte ich das ja ganz gern. Ich wollte ja eigentlich wissen, vor allem, weil ich mein Auto in die Werkstatt bringen wollte und da wollte ich vorher wissen, was
könnte es denn sein?
Ja, ich hatte da diese eine Lampe, diese eine
Engine Light.
Nicht Engine Light, sondern es war tatsächlich die vom Airbag, die gesagt hat, mein Airbag ist irgendwie schmu, was ist es denn? Und da ich aus dem Volkswagen-Konzern irgendwie ein Auto habe und das gerade noch ein bisschen zu alt ist, hat es zwar diese schöne Schnittstelle, aber es spricht nicht das Protokoll wahrscheinlich darüber, was
selbst geschrieben
ist.
Sind die Volkswagen-Konzernfahrzeuge bekannt dafür, dass sie das absolute Minimum über die Onboard-Diagnose-Schnittstelle
sprechen, da irgendwas Eigenes
sprechen,
noch,
dass sie müssen und den Rest in ihrem eigenen, was weiß ich, Canvas, ja, bla bla, zacka.
Ja, genau, irgendwie, du bräuchtest irgendwie einen extra großen entweder ein CAN-Bus-Dingsy oder irgendwas Kleineres, was ich früher gesprochen habe, also weil das Auto echt schon 14 Jahre alt ist. Ich glaube, die Neueren können das alle, dieses OBD2-Protokoll, aber meins kann das halt noch nicht. Und
ja, also
das war
das,
enttäuschend.
Ist halt so ein kleinster gemeinsamer Nenner und dient im Wesentlichen so dem Check-Engine-Light-Feature, also dass du den Fehlerspeicher des Fahrzeugs zurücksetzen kannst oder wie es bei vielen Autos wie meinem zum Beispiel auch eben der Fall ist. Es geht halt das Engine-Light an. Das sagt dir, irgendwas ist irgendwann mal irgendwo kaputt gegangen oder ein Fehler gemessen worden. Und das geht jetzt auch nicht mehr aus. Du musst in die Werkstatt 50 Euro zahlen,
dann
Speicher auslesen, zurücksetzen und kriegst dann so eine Anwaltsaussage dazu mit. Probieren Sie es einfach mal, wenn es wieder ist, kommen Sie wieder. So, da denkst du ja auch nur so, danke, dafür kann ich mir halt auch gleich so ein Device kaufen. Aber wie schon erwähnt, das geht halt nur für ein gewisses Set an Features. Also ich habe einen Peugeot, da funktioniert es bisher ganz gut.
Hast du auch so ein
Bluetooth? Nicht Bluetooth,
du brauchst ja WLAN.
Genau, ne, ich hatte erst nur so einen Dongle zum Auslesen mit so hässlichen Bedienmanual, das mir dann vierstellige Codes erklärt. Und ich habe von Mark ein USB-Adapter vermacht bekommen.
Aber dann wahrscheinlich auch mit WLAN, weil iOS nur das über WLAN kann.
Nee, das macht
oder es spricht
das Ding direkt auf USB nur und ich muss es an den Rechner hängen.
Ah,
das habe ich leider zu meiner Schande noch nicht verwendet.
Okay. Also es gibt auch für iOS so ein paar Dinge, aber da musst du dann, da muss das Ding nicht Bluetooth können, weil iOS keinen richtigen Bluetooth-Stack hat, keinen vollständigen, sondern da musst du es über WLAN machen. Die Dinger sind echt mini klein, also die verschwinden auch richtig schön. Ich habe das da rangesteckt und boah, prima. Das kannst du dran lassen, das
super. Für immer dran lassen.
Ja, das ist echt
zieht nämlich auch immer nur meine Autobatterie leer.
Ja, mein Gott. Wie der Rest auch so an der Autobatterie saugt, das ist ja auch kein Problem. Dafür hat man sie ja, man lädt sie ja auch beim Fahren wieder. Ja, mein Gott, hast halt so ein Bluetooth-Dingsi da dran, das verschwindet richtig schön. Ja,
und alle können dein Auto hacken.
Genau. Ja, Remote Blinkenlights mit Ingo auf der Autobahn.
Yeah, direkt an das Hue, direkt ansprechen von dem
Genau, vor allem, weil die Dinger ja auch wieder nur Code 1, 2, 3, 4 haben, statt dass man den irgendwie setzen könnte oder so.
Nein,
1, 2, 3, 4.
Code 1, 2, 3, 4 ist der einzig wahre Code.
Wofür, also echt Bluetooth, wofür hat man das erfunden, dass das irgendwie...
Damit Security.
Ja.
Und damit irgendjemand weiß, was Security ist.
Entweder den Code 1234 oder 0.
Nee, sie haben gesagt, das geht aber nicht ohne Code jetzt. Das können wir müssen Security-Dinge eintun. Und dann, bam, 1234.
Ja, das ist aber auch nur deswegen gewesen, weil der von den Nuclear Launch Codes der gleiche war.
Ja,
da wollte man niemanden verwirren.
Genau.
Ja.
Oder, so, wie war das jetzt nochmal mit dem
Pairing? Oder weil 1234 nicht ging, das muss ja vierstellig sein.
Genau. Wir haben nicht genug Platz auf den ganzen Frickel-Dingen. Ja.
Dann schließe ich mein Mimimi ganz kurz noch an. Ich dachte eigentlich, ich hätte keins. Da ist es mir eingefallen. Zack, Thema Auto. Letzte Woche daheim gewesen bei meinen Eltern, mit denen ein paar Stunden weg gewesen. Wiedergekommen, wollte nach Stuttgart zurückfahren, steige ins Auto ein. Zack, Auto einfach nur tot. Oh, es stand 2 oder 3 Stunden draußen einfach so. Ich war davor so lange gefahren, dass die Batterie komplett geladen sein musste. Es war kein Verbraucher an nichts und es ging nur das Anlasserrelais unten die ganze Zeit, außer ich habe das Licht angemacht, das dann zwar nicht anging, weil ja leer alles, aber das Anlasserrelais
ging. Traurige Geschichte.
Und das eigentlich Traurige daran war, ich habe dann mit meinem Dad eben versucht, Starthilfe zu geben, zu überbrücken, nachts um 11 im Dunkeln irgendwie, hat nicht funktioniert. Am nächsten Morgen den ADAC gerufen, der, ach hier, ich hänge mir meine Starterbatterie dran, zip, zap, Auto geht wieder. Und dass das Überbrücken von uns funktioniert hat, haben wir gesehen, weil es gab schon die entsprechenden Funken und so weiter. Also völliger Cancer. Mein Auto ist auch, glaube ich, jetzt 14 Jahre alt oder so.
Ja,
da so fängt es dann halt mal an. Nicht?
Ja, so traurige Geschichten. Okay.
Meins hatte ja dann auch Werkstatt und das war dann auch ein bisschen teurer. Es gibt übrigens eine Liste bei blafusel.de.
ich habe gedacht,
das ist einfach nur eine super Quelle.
Ja. Das ist total gut.
Aber der hat voll die relevanten Dinge einfach.
Genau, und da kannst du nachgucken, wenn ich Auto XY habe, was irgendwie im Jahr gebaut wurde und Kraftstoff X Verbrauch und so viel Kilowatt KW hat, also PS-Äquivalent, ob das mit dem Adapter XY, also ELM oder einen anderen, funktionieren würde, es auszulesen.
Und das steht nicht.
Dieses Internet.
Na doch, meins geht halt nicht mit diesem ELM-Billig-Chip.
Aber mit dem China-USB.
Es gibt einige, die das können, die musst du dir entweder selber bauen, da kannst du dir auf blafusel.de auch die entsprechenden Schaltpläne runterladen, aber ich hatte jetzt keine Lust, mir die Platinen zu ätzen und mir die ganzen, ich wollte eigentlich nur ranstecken und auslesen und tun und machen und nicht erst noch löten und ätzen und tun und machen.
Ist ja blöd.
Da war ich über Weihnachten nicht bereit dafür.
Okay.
Also, wenn ihr entweder so ein altes Auto habt, könnt ihr mal da gucken und euch das Richtige zusammenbasteln oder ihr habt ein relativ neues, dann tut's auch mit diesem USB-billig.
Das ist China echt krass, wie viele Einträge der hat. Das heißt, du musst ganz schön viele fucking Autos angefasst haben. Oder hier hinten hat er eine Liste, wo du das tun kannst.
Das geht crowdsourced.
Auf jeden Fall crowdsourced.
Klar, das ist teilweise ist es gecrowdsourced.
Das ist 100%.
Das ist von Deutschen, ja.
Natürlich ist Crowdsourcing. Es heißt blafusel.de. Jetzt mal ganz ehrlich. machen wir weiter.
Ja.
UFW auf V-Servern.
Ja.
Oh. Funktioniert, habe ich probiert.
Nein.
Doch.
Was? Firewall? Ja, worum geht's?
Also pass auf.
UFW ist Uncomplicated Firewall.
Das ist die Uncomplicated Firewall, was eigentlich ganz nettes Projekt ist, weil es irgendwie eine von Menschen bedienbares Kommandozeilen-Interface über IP-Tables drüber zieht, was sich auch dann Einstellungen merkt und die wieder laden kann und irgendwie, du kannst Kommentare zu Regeln schreiben, was eigentlich ganz nett ist, damit du weißt, was irgendwelche Dinge tun oder welche Applikation du damit jetzt irgendwie blocken oder freigeben willst oder was immer. Jedenfalls habe ich versucht, UFW auf einem V-Server einzurichten, den ich automatisiert mit Chef irgendwie provisioniere. Was dann natürlich passiert ist zack, bumm, ich habe das UFW Recipe geladen, ich habe das konfiguriert und habe da meine Regeln reingeschrieben und dann habe ich jetzt irgendwie in Knife Cook gemacht, um meinen Server zu provisionieren. Was dann passiert ist,
ist dir um die Ohren geflogen.
Es ist disconnected.
Ja.
Ach, so einfach. Mhm. Siehst du, ich kenne all seine Probleme ja. mit Firewalls.
Nee, das ist tatsächlich, was passiert ist. Das ist ein V-Server. Da sind allerdings Module, für die man so für IP-Tables braucht, fest in Kernel mit eingebaut. Das heißt, das tut eigentlich. Man darf da aber keine Kernel-Module laden.
Das ist so ein OpenVZ-Scheiß oder was?
Ja.
Ach du Scheiße. Nee, nicht benutzen. Kein OpenVZ, lieber was Anständiges
visualisiert bekommen. Genau. Letzten Endes, was dann halt passiert ist, du darfst da keine Kernel-Module laden. Wenn man jetzt allerdings UFW in der Default-Konfiguration benutzt, dann versucht der Kernel-Module zu laden, aber macht davor erstmal irgendwie, droppt alle Connections und versucht dann Firewall-Regeln zu laden. Und ich weiß nicht, passiert da was in der falschen Reihenfolge.
Also eigentlich droppt er auch deine SSH-Connection nicht, wenn du das SSH einstellst. Aber das, keine Ahnung.
Ja, nee, ich hatte SSH auf einem anderen Port.
Ja gut, aber erstmal, wenn du eh connected warst, dann darf er dich nicht droppen, ganz einfach. Weil du sagst normalerweise so IP-Tables konfigurierst, sagst du ja auch immer, established ist okay.
Ja. Dann war es wahrscheinlich so, dass ich gar nicht per SSH. Ich war nicht per SSH eingeloggt, sondern ich habe einfach nur mein Chef-Skript durchlaufen lassen.
Und dann war es fertig und
dann. Dann habe ich mich ausgesperrt, da muss ich wieder ein Rettungssystem booten, mich da rein CH-routen, das Zeug wieder deaktivieren. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert und dann waren halt so, liest man halt irgendwie in irgendwelchen komischen deutschen Server-Provider vor und so, ja, also da gibt's ein Workaround.
Blafuse.de, kannst du das dann nachlesen?
Pass auf, da gibt's ein Workaround und zwar, was du machst, ist, du linkst einfach modprobe auf bintrue.
Ja, das klingt richtig
nice.
Das
klingt gut. I heard you have problems.
Ja, also ich hab da schon versucht, in irgendwelchen Konfigurationsdateien von UFW rumzufrickeln und da die Module rauszunehmen, die Kernel-Module, die es laden soll. Das hat auch nicht funktioniert. Da es halt irgendwie automatisiert funktionieren sollte und dann irgendwie auch auf einem beliebigen anderen Server funktionieren
brauchst
sollte.
Du halt erst ein Recipe, was diese Konfiguration zerfickt.
Ja, was erst irgendwie ein Fake Modprobe deployed.
Nee, und dann du brauchst das auf bintrue linken, ist ja ganz einfach.
Ja.
Das ist wirklich.
Ja.
Goddammit.
Nee, das ist alles irgendwie Cancer. Und das Ding ist, selbst als ich es manuell mal probiert habe, hat es dann eben aus dem Chef-Recipe raus wiederum immer noch nicht funktioniert. Also das hat dann auf der Kommandozeile hat es funktioniert, nachdem ich da irgendwie das auf bintrue gelinkt habe. Aus Chef raus immer noch nicht, deswegen scheiße ich jetzt einfach auf eine Firewall. Momentan.
Fuck that shit.
Such mir einen anderen Provider, das ist ja das Schöne daran. Ich kann ja jetzt, da ich mein Setup größtenteils größtenteils eigentlich komplett automatisiert habe, kann ich den Server auch irgendwo anders wieder hochziehen. Bei der Gelegenheit übrigens, wenn ihr so Provider empfehlen könnt, ich hätte da Bedarf. Also ich suche irgendwie einen wohldimensionierten V-Server, der irgendwie bezahlbar ist.
Also ich habe gerade einen Server bei Cloud at Cost und der kostet einmalig $35.
Und dann?
Dann ist für immer
kostet. Wie finanziert sich das dann? So? Also ich hätte auch, also pass auf, ich muss dazu sagen, ich zahle jetzt gerade 15 Euro im Monat für meinen V-Server, das ist okay ich habe da irgendwie 4 Gigramm und genug Platte und so und ja, also ich.
Also das hört sich super sketchy an, aber es funktioniert tatsächlich schon seit einem Dreivierteljahr, deswegen gehe ich davon aus, dass es einfach
ja, auch weiter funktioniert. Ja, aber ich hätte halt auch gerne im Zweifelsfall was auch mal ein paar Jahre läuft.
Ja, genau. Und dadurch, dass du ja für immer bezahlst quasi.
Nein.
Also ja. Jedenfalls, ich kann dich trotzdem kurz verlinken. Das ist eine relativ coole Sache, ist halt auch in den USA und ist ein bisschen slow, weil es halt in den USA ist. Aber prinzipiell kannst du hier auch für einen Monat oder für mehrere Monate bezahlen. Ja. Jedenfalls, ich finde das cool, das Projekt von den Leuten und vielleicht funktioniert es ja.
Ja, also ich glaube, ich suche mir jetzt einfach einen Provider, wo ich irgendwie ein Xen oder ein KVM irgendwie einen V-Server bekomme und halt kein komisches OpenVZ.
Ja, du willst auf jeden Fall immer immer KVM haben oder Xen, weil das beides egal ist, weil die echte Computer dann hochfahren quasi.
Ja, also sagen wir mal so, da ist halt wirklich, du hast einen eigenen Kernel und du kannst halt irgendwie machen, was du auf einer normalen Kiste auch kannst und bist halt nicht irgendwie eingeschränkt und es gibt komische Probleme, wo du dir erstmal überlegen musst, was passiert denn da jetzt eigentlich?
Ja, also genau. Was soll ich sagen? Ich habe noch einen anderen bei Front Range Hosting, waren relativ günstig mit $16 im Jahr. Aber das sind halt alles so komische Fricke-Maschinen, aber das passt halt auch zu dem, was ich mache. Und wenn du da was Echtes brauchst.
Ja, ich will da halt was, wo ich mich irgendwie drauf verlassen kann und das wäre halt schon ganz cool.
Verlass dich auf jemanden, bist verlassen. Ganz einfach. Du hast jetzt dein Recipe und das heißt, du kannst jetzt quasi überall deployen. Die ist ja vollkommen egal, was das für eine Box ist.
Ich will halt irgendwie eine, die läuft.
Ja, richtig. Und wenn die kaputt geht, dann machst du es woanders. Und
da muss ich mich ja auch drum kümmern, das neu zu deployen.
Ja, das ist aber immer so. Aber ansonsten macht es keinen Sinn, dass du dieses Recipe jetzt für immer unendlich lange gebaut hast.
Das stimmt.
Weil du musst jetzt quasi mehrere benutzen. Es hilft quasi nichts anderes.
Es gibt keine andere Möglichkeit. Nee.
Na, dann lassen wir weitermachen.
Ja.
Ich glaube.
Twitters. Dings.
Felix hat noch irgendwas.
Genau, ich habe ein Problem und zwar Bitlby funktioniert nicht mehr mit Twitter, was ein bisschen schade ist. Also das gab ja mal die Umstellung auf ihre
V2-API.
V2, dass nur noch eine bestimmte Anzahl von User quasi du per App ansprechen darfst oder irgendwie sowas und danach musst du bezahlen. Das hat bei Bitlby relativ lange gut funktioniert. Irgendwann war es kaputt. Das heißt also, dann konntest du dieses Streaming nicht mehr benutzen, diese Streaming-API konntest du nicht mehr benutzen und dann ging es quasi nur noch über Polling. Das heißt, du pollst quasi die Status-Page von Twitter und benutzt da das JSON-Zeugs dafür. Das ist jetzt aber auch kaputt. Das heißt, Twitter funktioniert bei mir im Bitlby gar nicht mehr gerade. Und deswegen bin ich traurig. Und ich habe mich noch nicht drum gekümmert, weil es mir irgendwie gar nicht so wichtig war. Aber so ist es halt.
Okay, dann machen wir jetzt noch schnell die Picks.
Jo.
Mach das.
Jo. Matt?
Die Picks, ganz schnell. Ich habe mir überlegt, wie wir Binärgewitter die Webseite ein bisschen fresh machen könnten.
Fresh.
So fresh, so clean. Und habe da mal mit Sketch ein bisschen experimentiert. Und das könnt ihr unter diesem Link, den ich im Pad geshared habe, das dann auch in den Shownotes nachher drin ist, euch anschauen und ich bitte um Kommentare und Meinungen.
Verbesserungsvorschläge.
Verbesserungsvorschläge, ohne Garantie, dass irgendwas dann getan wird. Weil das hier ist Duke Nukem
Forever.
Waiting Forever. Und dann kam es auf einmal.
Ja. Genau, und dann kam es auf einmal und war schlecht und genau das
war. Es war Duke Nukem. So ist es halt. Was haben die Leute erwartet? Sie haben Duke Nukem erwartet, sie haben Duke Nukem bekommen.
So, und hier erwarten sie Binärgewitter und sie werden Binärgewitter bekommen.
Bam.
Wow, genau. Faulheit. Okay, könnt ihr euch mal angucken. Dann Wikitravel.
Das ist ein Wiki, wo es ums Reisen geht. Da kann man irgendwie nach Städten oder nach Ländern oder sonst was suchen und da steht dann drin, irgendwie, wo kriegst du Internet, was kannst du dir angucken, was solltest du mal gegessen haben und wo kann man irgendwie was unternehmen und so. Okay. Im Großen und Ganzen, also so ein crowdgesourcter Reiseführer. Da gibt es dann noch eine ganz nette App dazu, die nennt sich Turdus oder Turdus.
Turd Us. So wie Krepel Us einfach.
Turd Us. Kostet nichts. Da kann man sich bestimmte Artikel aus dem Travel-Wiki quasi offline verfügbar machen und halt auf seinem... man kann sogar, da ist sogar ein Snapshot von dem kompletten Wiki drin und man kann das offline durchsuchen. So
in 11 Megabyte?
Ja.
Nee.
Das muss man nochmal extra runterladen. Man installiert die App und dann kommt hier, du musst jetzt nochmal runterladen, in welcher Sprache hättest du es denn gerne?
Ja.
Und dann lädt er quasi einen Snapshot von dem Wiki runter.
Cool. Okay. Das ist übrigens von Satoshi Sudo.
Ja.
Satoshi Sudo finde ich einfach gut. Ja, quasi die Kombination von guten Sachen.
Okay, QI Charger.
Genau, QI Charger. Nämlich, ich habe mir vor Weihnachten habe ich mir bei AliExpress einen QI Charger geshoppt, weil ich habe gedacht, ich finde das super nervig mit diesen Stecker reinstecken, weil Micro USB ist ja auch noch so super Arschloch, dass du es in eine Richtung nur reinstecken kannst und dadurch, dass es so dünn ist, geht's quasi nie. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe so ein Telefon, was dieses QI kann und ich habe nachgeschaut im Internet und diese QI-Charger sind super billig geworden einfach. Also so richtig so, dass man sich die kaufen kann, weil vor einem halben Jahr haben die irgendwie 40 Euro gekostet und der offizielle von Google kostet, glaube ich, irgendwie 50 Euro oder so und ich weiß noch nicht, ob du den kaufen kannst. Und jetzt kosten die, ich habe meinen für irgendwie $13.50 gekauft bei AliExpress, aber die kosten bei Amazon jetzt neu irgendwie 16 oder 17 Euro. Und die funktionieren mit dem Nexus 4, Nexus 5, mit den komischen anderen Android-Phones und mit dem iPhone auch sogar, habe ich gelesen.
Mit? Was?
Oder können die kein...
Nee, iPhone kann auch nicht.
Nee. Tja. Also iPhone kannst du nur über Lightning laden.
Das ist ja voll blöd.
Na gut, nur mit Blitzen.
Ja, mit direkt reingeblitzt.
Du könntest das Joller damit laden, wenn du dir vorher den QI-Teil
ranbaust. Ach so, genau, du musst hier so einen komischen Frickel-Randklebeshit holen, aber das sagt ja auch.
Ja, Boards. Das ist blöd.
Nee, keiner will das.
Gut. Nee.
Nein, okay.
Das, weiter. Genau, also ich muss sagen, das ist sehr, sehr cool einfach, weil du musst es quasi nur noch drauflegen und es ist voll entspannt. Und ich vergesse nicht mehr, mein Telefon zu laden. Mir ist das schon ein paar Mal nämlich ausgegangen wegen so einem Scheiß. Vielleicht ist es auch ein erstes Weltproblem und ich fühle mich gut, dass ich es gelöst habe für mich.
Sehr gut.
Genau, und die sehen auch cool aus, wenn du es neu kaufst.
Genau, da ich es vorhin schon von Navigation und sowas hatte, City Maps to Go ist eine ganz nette App, kostet irgendwie, weiß ich nicht, 2 Euro irgendwas. Und ist im Endeffekt so eine App, mit der man Karten, also im konkreten Fall OpenStreetMap-Karten offline verfügbar machen kann und da kann man sich im Endeffekt halt irgendwie Kartenmaterial für bestimmte Städte oder Gegenden runterladen und kann dann halt dort ohne Internet navigieren, indem man halt guckt, in welche Richtung man laufen muss. Was im Endeffekt das Richtige tut, weil man verbraucht nicht besonders, man verbraucht kein Internet-Traffic und irgendwie kommt halt klar, solange das Telefon noch Akku hat. Oder GPS-Empfang.
Okay, dann ganz kurz ein Tipp von mir noch für Google Maps. Gibt es dieses Feature auch, wenn du nämlich sagst, in der Statusleiste, also du wählst irgendwie eine bestimmte Größe aus und dann sagst du okay Maps in der Suche quasi und dann macht er diese Map auch offline verfügbar. Und das ist eine ziemlich coole Sache.
Okay Maps.
Okay Maps, genau.
London Underground Fake Signs.
Genau. Hätte das Zeug zum Tumblr der Woche, ist nur leider kein Tumblr, ist ein Post in einem anderen Tumblr. Und da hat sich einfach jemand richtig viel coole das Mühe gegeben, alle möglichen Fake Signs über die Original oder auch einfach nur so in Züge in der London Underground, in der Subway
schon cool.
Reinzukleben. Super Sachen dabei, so Sachen wie No Eye Contact Penalty, 200 Pfund,
Royal Seat.
Ja, genau. Ja, Toilet Seat.
Okay, Kalender 5.
Ja, das ist eine ganz nette Kalender-App für iOS, weil ich finde, mit iOS 7 haben sie die Kalender-App irgendwie so schon ziemlich verbockt und die ist irgendwie nicht mehr cool. Auch wenn mich jetzt wahrscheinlich ein Kollege von mir hassen wird, aber die App habe ich gekauft, bevor ich den kannte und der macht irgendwie...
bevor sie cool war quasi.
Fantastical, was irgendwie auch cool ist. Aber ja, also das sind so die beiden Sachen, die ich ganz cool finde.
Aber es noch nicht fürs iPad gibt, also Fantastical. Mm.
Das ist, glaube ich, Universal, wenn mich nicht alles täuscht. Oder es gibt es auch
fürs iPad. Ja, es gibt es für beide.
Ja. Ja. Okay. Ja, und das ist ganz nett gemacht und hat irgendwie so eine hübsche Ansicht, wo man irgendwie so in einem übersichtlichen Display sieht, was man so die nächsten paar Tage so machen muss oder was ansteht. Und das ist ganz cool. Habe ich mir irgendwie gekauft, als es über Weihnachten on Sale war. Ja.
Get up, Key-URL.
Was viele nicht wissen, an dem GitHub-Profil hängt auch, wenn man die richtige URL eingibt, hängen da die Public Keys dran, die man auf GitHub eingerichtet hat, was ich ganz praktisch fand, weil ich saß an einem Rechner, wo ich per SSH Zugriff auf mein ganzes Zeug hatte. Und wollte da meinen anderen Public Key deployen auf bestimmten Servern, also im konkreten Fall jetzt auf meinem Server, wo ich meine Shell Session für IEC laufen habe. Und dann hatte ich aber den Public Key nicht zur Hand, aber ich wusste, ich habe den auf GitHub eingetragen und tada, nachdem ich ein bisschen rumgegoogelt habe, wie diese URL lautet, ist es eigentlich ganz einfach. Man geht auf github.com/username.keys und dann findet man von jedem beliebigen GitHub-User seine Public Keys, die er auf GitHub eingetragen hat.
Meine persönlichen Daten!
Genau, deine persönlichen Daten, aber es sind Public Keys, deshalb dürfen die das.
Das sind ja public.
Ja.
Okay.
Irgendwie gibt es das auch noch als JSON. Ich finde es aber gar nicht.
Es geht auch über die API, ja.
What the fuck is my wearable strategy?
Ja, das ist eine ganz nette Webseite, die generiert einem irgendwie so Startup-Ideen für Wearables. Also irgendwie, was haben wir denn da?
Okay. Praktisch.
Ja. Genau, also irgendwie
Herz.
Money clip that sends you an email when you run out of milk. Okay, ja, könnt ihr mal mit rumspielen. Gut, genau. Dann FS Watch,
ihr kennt vielleicht ein, wie heißt das, ein iNotify Watch? Nee. iNotify Watch. Das ist, ihr kennt den Shell-Befehl Watch, wo man Sachen, ich
Watch
möchte...
Watch-N
irgendwas. Ja, genau, ich möchte irgendwie bestimmte
Cutproc.
Bestimmte Skripte oder bestimmte Shell-Commands regelmäßig laufen lassen und mir dann immer den Output davon anzeigen. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche. Da gibt es zwei Sachen. Es gibt iNotify Watch, was das Ganze mit iNotify auf Linux tut, und es gibt FS Watch, was die FS Events API auf Mac OS X benutzt. Und das benutze ich einfach gerade, um irgendwie Tests zu triggern. Das heißt, ich habe da irgendwie eine Shell-Session laufen, da läuft FS Watch drin. Und jedes Mal, wenn ich in meinem Projekt irgendwie ein Dokument also einen Source-Code abspeichere, läuft halt meine Test-Suite los und sagt mir, ob alles okay ist. Und ich muss das nicht mehr manuell machen, sondern es passiert halt im Hintergrund, während ich an meinem Code rumeditiere.
Ja, ist quasi ein Schritt vor Continuous Integration.
Ja. Aber halt bevor ich überhaupt, das passiert halt bevor ich überhaupt irgendwas in Source Code eincheck oder
sonst was. Ist ja nicht so viel als positiv einfach?
Ja, aber das ist ja dann egal, dann speichere ich nochmal ab und dann gucke ich mir den nächsten Output an. Also,
alles klar.
Ja, und ja, das ist halt ein nettes Tool und das ist irgendwie so ein kleines C-Programm, was irgendwie ein paar Zeilen hat. Das hat irgendwie
sieht echt tatsächlich relativ
100 Zeilen Code und es tut.
100 Zeilen? So viel als?
Oder 103 oder
so. Das ist halt auch C, ich meine.
Ja.
Kann man nichts machen.
Vim Block Selection.
Ja, genau. Was ich gar nicht wusste, ist, ich habe letztens mal ein bisschen rumgegoogelt, wie man denn so komfortabel in Vim Codeblocks kommentieren und entkommentieren kann.
Oh shit, du hast die Magic von Vim entdeckt.
Ja, und jetzt habe ich rausgefunden, dass Vim ja so ein wie heißt dieser Modus, Block Selection Mode hat, und der ist super awesome und ich habe den ausprobiert und hier ein Stack Overflow Post verlinkt, wo mal erklärt wird, wie man das benutzt, und das ist.
Du bist einer von den 10.000.
Ja.
Quasi. Wann war das? Gestern? Herzlichen Glückwunsch. Weil das ist eins der coolen Features von Vim.
Ja, ich habe das letztens irgendwann gegoogelt und habe diesen Post dazu gefunden. Ich weiß gar nicht, ging der irgendwo über Hacker News oder sowas? Oder?
Was meinst du? Das ist einfach ein essentielles Feature von Vim.
Ja, meine ich.
Nee, ging nicht über Hacker News, ging einfach so.
Okay, also ist einfach so, ist ein essentielles Feature. Ich kann das bis jetzt noch nicht und ich lerne Tag für Tag mehr über meinen Editor. Und das zeigt einfach nur, wie viel ich nicht weiß.
Ja, aber wir wissen ja alle, dass wir nichts wissen.
Ja, eben, aber es ist gut, sowas zu wissen und kann man sich mal angucken.
TIL, Vim is an operating system.
Nee, ist es nicht.
Nee, stimmt,
Emacs ist ein operating system. Vim kann zu wenig tatsächlich.
Was?
So, aber du kannst eine Shell öffnen, was dann quasi gut genug ist für alle Sachen.
Dann Rantele, du darfst noch ein paar.
Da hat jemand einen XKCD dazwischen
gepickt. Ja.
Der ist aber schon gut. Da hat sich doch jemand mal die Mühe gemacht und hat das Adobe-Logo mit dem Key oder mit der Methode genauer verschlüsselt, mit der sie auch ihre Passwörter verschlüsselt hatten in ihrer Datenbank, nämlich Triple Des und ECB-Mode, und das Problem daran ist im Wesentlichen der ECB-Mode.
Jo.
Das verschlüsselt ja echt extrem hart, ne? Wer Details dazu will, findet im ECB-Artikel bei der Wikipedia, warum das scheiße ist.
Also im Endeffekt, das Problem daran ist halt, du verschlüsselst halt jeden Block einer Datei mit genau dem gleichen Key, auf genau die gleiche Art und Weise. Das heißt, die Blocks, die aus deiner Datei in deiner Datei gleich aussehen, sehen auch verschlüsselt halt wiederum auch gleich aus. Und wenn du das halt für ein Pixelbild machst, dann gibt's halt irgendwie Blocks, wo die gleiche Farbe da ist. Und wenn du das dann halt verschlüsselst und dir dann das Bild nochmal verschlüsselt anguckst, dann kannst du halt trotzdem noch die Pixelmuster erkennen.
Genau.
Ist eigentlich schon der Key rausgefallen?
Bei einem Text kannst du halt zum Beispiel dann auch sehr gut eine statistische Häufigkeitsanalyse machen.
Genau.
Und darüber den Rest auch rausfinden.
Ja, ist schon der Key für die Adobe Passwörter rausgefallen oder hat den einfach noch keiner gepublished?
Habe ich nichts von mitgekriegt.
Warte da auch noch. Aber also eigentlich könnte man sich damit hart auseinandersetzen und irgendwie Cryptomagic machen und das Richtige, aber das derjenige, der das macht, der.
Ich meine, braucht man den jetzt noch?
Ja, natürlich, weil da sind ganz, ganz viele Passwörter drin, wo dann auf einmal die quasi super fett und schwierig sind und du wirfst den Key gegen und dann bam, Passwort.
Bam.
Und zwar von irgendwie ein paar Millionen Leuten.
Ich weiß gar nicht, wie viel? Super
Millionen. 12 Millionen oder sowas?
Über 9000. Fucking
ganz schön viele.
Über 9000 ist ganz schön viel. Mhm.
Und dann geht es natürlich sofort los, weil dann alle Spammer quasi die ganzen Accounts cracken zu den E-Mail-Adressen, die dazugehören, weil die Passwörter ja quasi identisch sind. Und auf einmal hast du hart verloren. Quasi das ganze Internet.
Achso, das ganze Internet hat verloren.
Ja.
Okay, dann wird es jetzt noch ein bisschen hart.
Womit wir euch oder ich euch verabschieden möchte, ist. Jemand hat herausgefunden, dass man für Ratten auch Teddybären machen kann und dass die sich dann anscheinend auch freuen und dass man das sogar dann auch noch fotografieren kann.
Die sind
echt klein,
die sind so klein. Ja.
Kleine Ratten.
Ja. Nee, nicht die Ratten, die fucking Teddybären.
Ja, die sind noch kleiner, ja.
Die sind echt klein.
Das ist schon ein bisschen komisch.
Schon ein bisschen creepy. Es sieht echt süß aus im ersten Moment, aber ich möchte auch keine Ratte als Haustier haben.
Komische Finger haben sie halt.
Möchte man nicht.
Sind ein bisschen aus wie Mäuse einfach.
Mhm.
Die große Teddy-Mäuse. Nur, dass sie die halt diese Dinge essen. Das ist ein bisschen komisch.
Ja, damit verabschieden wir uns, würde ich sagen. Ich wünsche euch immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Zeug.
Internet.
Dinge.
Internet. Was auch immer. Weiter geht's.
Und
hart.
Lasst euch nicht überfahren. Tut nichts.
Lasst euch nicht überwachen. Oh, das wird nichts mehr.
Stimmt.
Das wird nichts mehr.
Und macht keine RAID 5 ButterFS.
Noch nicht. Noch nicht.
Erst wenn es GFS ist.
Aber macht Backups, aber nicht auf ButterFS.
Ja doch, solange ihr nur die Backups auf ButterFS verliert.
Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.